Attention.
Fast live. Aus einem erstaunlich geschmacklos zusammengestellten Sofa-Ensemble, das aus Kostengründen dennoch Teil der dem bisherigen Baufortschritt folgend Ende 2027 endgültig fertiggestellten Michaela Schifrin Lounge werden soll, kommt die Big Show von sportradio360.de. Hier werden Randsporthelden gefeiert.
Hallo, hier ist Thomas Müller.
Hier werden Trainer noch verstanden.
Sie hören Christoph Daum.
Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen.
Hi, this is Pierre Maguire.
Salut, c'est Pierre Garbert.
Hi, this is Joe Sakic.
Die Big Show. Jetzt.
Und so werfen wir uns also rein in die Big Show 528 mit einem pickepackevollen Programm. Viel Fußball. Ungefähr die ersten 40 Minuten kümmern wir uns mit Tom Bayer, mit Andreas Renner und mit François Duchateau um die Bundesliga und um die Champions League. Danach Michael Körner mit einem sehr, sehr feinen, wie ich finde, Rollenspiel zur Bundestagswahl, aber auch zur BBL. Nach einer Stunde dann geht der große Motorsport-Block los. Zunächst mit Stefan Davos-Heinrich und Eddie Mielke. Dann kommen Philipp Schneider und Stefan Ehl dazu. Alles dabei. Nach ungefähr 1,40 kümmern wir uns dann um den Football. Zunächst NFL und dann GFL. Nicolas Martin und Christian Schimmel sind da am Start. 2 Stunden 13 wird die Big Show 528 alt sein. Dann, ja, das tut dann weh, aber dann sprechen wir mit Gregor Biernat über das Ryder Cup Debakel der Europäer. Nach 2,5 Stunden dann der Umschnitt zu Johannes Knut, der war beim Berlin-Marathon, da plaudern wir da ein kleines bisschen drüber und hinten raus dann noch Tennis. Heute mit Heiko Uldert nach 2 Stunden und 50 Minuten in etwa. Der war nämlich beim Ryder Cup. Also, auf geht's. Also Herrschaften, los geht's in der Big Show 528 mit einer wunderbaren Fußballrunde. Nach langer Zeit mal wieder dabei. Ja, in der Musik haben wir ihn auch gehört, aber nach langer Zeit auch wieder mal zum Fußball dabei. Von sportschau.de, das ist François Duchateau. Guten Morgen, lieber François.
Hallo zusammen.
Apropos Musik, der Musikgott, der an diesem Wochenende wieder etwas in petto hat, darüber sprechen wir später. Andreas Renner, leicht erkältet oder schwer erkältet. Guten Morgen, lieber Andreas.
Morgen.
Und dann denke ich, man darf sagen, die Sky-Legende ist zurückgekehrt. Wenige Wochen, nachdem bei Sky die große Abschiedsfete gestiegen ist, Tom Bayer. Guten Morgen, lieber Tom.
Ja, ich freue mich. Guten Morgen.
So, also nachdem wir eine Champions League Woche haben, liegt nichts näher, als über den ersten FC Köln zu sprechen. Tom, es ist ja nicht nur von den Ergebnissen her schön gewesen bis jetzt. Ich bin ganz ehrlich fast begeistert von der Art und Weise, wie die Kölner gespielt haben, nämlich sehr, sehr mutig. Das kannte ich aus dem letzten Jahr anders. Warum oder worauf führst du das zurück? Ist es nur Steffen Baumgart und seine im Moment noch schicke Schiebermütze?
Die Schiebermütze ist es wohl weniger. Es ist die Art und Weise, wie Steffen Baumgart Fußball spielen lässt. Das hat er ja jetzt beim ersten FC Köln im Prinzip nicht neu erfunden. So hat er ja als Trainer des SC Paderborn auch agieren lassen. Mit einer personell wohl schwächer besetzten Mannschaft hat er das in der Bundesliga praktiziert. Ist damit zwar gleich wieder abgestiegen, aber die Art, so Fußball spielen zu lassen, hat er auch in Paderborn durchgezogen. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass die Paderborner, die ja bislang eine sehr gute Rolle in der zweiten Fußball-Bundesliga spielen, immer noch von der Arbeit von Steffen Baumgart auch unter dem neuen Coach profitieren. Als FC-Fan reibt man sich wahrscheinlich jetzt verwundert die Augen. Es war ja nicht nur in der letzten Saison so, dass die Kölner eine ganz andere Art von Fußball gespielt haben, sondern eigentlich kann man sagen, in den letzten Jahren. Insofern ist da jetzt frischer Wind drin, attraktiver Fußball. Ob sich das jetzt immer durchsetzen wird und ob der erste FC Köln auch immer die entsprechenden Ergebnisse erzielen wird, ist eine andere Geschichte, aber die Kölner spielen attraktiv, sie spielen mutig und man merkt jetzt schon, dass die Fans dann auch bereit sind, vielleicht den einen oder anderen Rückschlag mal in Kauf zu nehmen, wenn sie solch eine Art von Fußball erleben, wie das jetzt in den ersten Spielen der Fall war.
François, ich lese, ich glaube Timo Horn hat es gesagt, dass die Stimmung wieder ein bisschen erinnert an die Zeit von Peter Stöger, aber bei Peter Stöger, wenn ich mich richtig erinnere, waren das sehr, 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 sehr viele, auch in der zweiten Liga noch 1-0 Siege, da machen die Kölner jetzt ja fast mehr Spaß.
Ja, total, also ich finde es verwunderlich, was ein Trainer mit demselben Spielermaterial machen kann und da, ich finde auch, daran sieht man die Rolle, die so ein Trainer haben kann. Der FC, man muss ja nicht vergessen, Bornau ist Richtung Wolfsburg gegangen, Jakobs ist in Monaco. Das sind wirklich, das war ja mit die sehr, sehr wichtige Säulen der Mannschaft, die auch gegangen sind. Und das wurde ja auch nicht so gut verstärkt, sage ich jetzt mal aus der finanziellen Not heraus. Also es ist wirklich Arbeit des Trainers. Letztes Jahr noch irgendwie sehr, sehr defensiver Fußball unter Gisdol. Der hat im Jahr davor auch wirklich, das hat gut getan der Mannschaft damals, aber der konnte die Mannschaft nicht mehr weiterentwickeln. Ich finde es großartig. Ich finde auch großartig, dass Baumgart sehr konsequent ist. Also Duda, der ja wirklich letztes Jahr auch ein wichtiger Spieler war für Köln, als er nach der Euro zurückkam, der wollte erstmal so ein bisschen Allüren raushängen lassen, hat in den ersten Spielen, als er dann reingekommen ist, gedacht, okay, ich muss anscheinend doch um meinen Stammplatz kämpfen, ich kann jetzt doch nicht so Hackentricks machen. Und jetzt hat er sich auch in Interviews gezeigt, dass er gesagt hat, okay, ich musste diesen Baumgart-Fußball erstmal kennenlernen und akzeptieren und dafür arbeiten. Aber eigentlich finde ich ihn jetzt toll, weil ich vor mir irgendwie zwei Stürmer habe und mich trotzdem kreativ beteiligen kann, aber anders spielen muss. Es ist Wahnsinn. Ich glaube jetzt, der FC wird jetzt nicht in die Top 6 drängen, aber es macht einfach Spaß, dieser Mannschaft zuzuschauen. Die spielt jetzt endlich vielleicht ein bisschen über dem, was er eigentlich kann. Die Frage ist, ob es irgendwann dafür ein Gegengift gefunden wird. Das gibt's ja auch, dass wenn ein Trainer, es ist ja eine sehr ähnliche Spielveranlagung, die jetzt Baumgart immer durchzieht. Deswegen dieses Gerede darüber, dass der FC jetzt Favorit ist gegen Fürth und dass die jetzt auf einmal anders spielen müssen, das sehe ich überhaupt nicht. Ich finde, der FC hat gegen alle Mannschaften eigentlich eine sehr ähnliche Herangehensweise gehabt. Und wenn er diese Herangehensweise jetzt auch gegen Fürth durchzieht, dann wird es eigentlich da wird keine neue Spielveranlagung eigentlich benötigt. Das schnelle Anlaufen, das frühe Anlaufen, das kannst du auch gegen Fürth machen und die haben ja nicht defensiv gegen die Bayern gespielt oder so. Deswegen, ich glaube, der FC kann einfach so spielen gegen Fürth, wie er es zuletzt getan hat. Und ich frage es eher, gibt es in der Rückrunde Kniffe, diese Mannschaft auszuhebeln mit langen Bällen oder so? Das werden wir sehen.
Andreas, ich meine mich zu erinnern, als bekannt wurde, dass Steffen Baumgart Coach in Köln wird, du bist damals auf die Euphoriebremse getreten, oder erinnere ich mich da falsch? Du meintest, naja, viel Euphorie wird er mitbringen, aber, also er wird viel Euphorie mitbringen, aber es täten sich vielleicht kleine Lücken im taktischen Bereich auf.
Kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber wenn du das so sagst.
Ich meine, es war so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so war, ja.
Naja, also, Bei Steffen Baumgart, da ist ja immer so ein bisschen die Geschichte, der verkörpert so das, was viele Fußballfans, sagen wir mal traditionelle, vielleicht auch ältere Fußballfans noch am Fußball mögen. Also sagen wir mal ein Trainer, der jetzt nicht den Eindruck macht, dass er einen Abschluss in Geisteswissenschaft hat, der nicht besonders verschwurbelt daherredet, sondern gerade heraus ist, der an der Seitenlinie Emotionen zeigt. Das ist ja vieles von dem, was Leute anziehen finden, warum auch immer. Also ich gehöre offensichtlich nicht dazu. Ne? Aber
du bist mehr der Andy Reid-Typ. Du brauchst als Coach eher Andy Reid.
Ich habe halt selber halt auch einen Abschluss in Geisteswissenschaften.
Ah, okay, gut. Ja.
Also deswegen, das spielt dann vielleicht auch eine Rolle. Aber da muss halt irgendjemand mit dabei sein, der sich auch um den taktischen Bereich kümmert. Denn das, was Steffen Baumgart an der Seitenlinie einbringt, das finden zwar Leute toll und wichtig, aber das wird nicht reichen. Ja, und der hat auf jeden Fall Leute, die mit ihm die taktischen Varianten durchsprechen. Das war auch in Paderborn so. Ja, und wenn ich das so gesagt habe, wie du das in Erinnerung hast, dann ist das einfach nur eine offensichtliche Erkenntnis, weil nur mit emotional an der Seitenlinie sein und ein paar coole Sprüche raushauen, wirst halt in der Fußball-Bundesliga keine Ergebnisse auf die Beine bekommen. Da muss halt schon ein Plan dahinter sein und der ist beim ersten FC Köln ja offensichtlich jetzt da. Man muss halt auch immer wieder dazu sagen, es ist keine Überraschung, wie Steffen Baumgart Fußball spielen lässt. In Paderborn hat es halt auch geklappt, dass die anderen Mannschaften das dann halt irgendwann mal gestoppt haben. Vielleicht passiert das auch in Köln. Wäre dem FC zu wünschen, dass das nicht passiert, weil die spielen attraktiven Fußball. Und ich würde jetzt mal sagen, in einer Fußball-Bundesliga können wir so viel attraktiven Fußball wie möglich gebrauchen.
Ja, auch mit Florian Kainz, wenn ich das mal anmerken darf. Geboren beim SK Puntigammer Sturm Graz, den ich heute Abend gegen PSV Eindhoven mir anschauen werde, live im Stadion. Das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, dass ich dort sein werde. Es ist angeblich ausverkauft. Ich habe ein kleines bisschen Angst aufgrund der ganzen Thematik, die ja immer noch über allem schwebt. Tom, was hat Was hat Steffen Baumgart, also man weiß es natürlich nicht, aber warum, die Frage andersrum gestellt, aber warum funktioniert das bei Anthony Modest so gut? Hat ihm im vergangenen Jahr, sagen wir mal, der hätte irgendein Spiel gehabt gegen Bielefeld meinetwegen, wo er zwei Tore reingewirkt hätte, hätte er dann auch so einen Lauf kriegen können oder hat die ganze Mannschaft Modest mitgerissen oder umgekehrt hat Modest die Mannschaft mitgerissen?
Ja, ich glaube schon, dass die ganze Mannschaft jetzt auch Anthony Modest irgendwie mitreißt. Was ich so höre, ist es natürlich auch so, dass Modest die Art der Ansprache von Steffen Baumgart, die dieser ja durch seinen Stil verkörpert, richtig gut findet. Anthony Modest bringt eine ganze Menge an Dingen mit, die ein klasse Mittelstürmer haben muss. Das hat er ja in der Vergangenheit auch schon bewiesen. Aber er ist natürlich auch jemand, den man entsprechend motivieren muss. Das fängt bei seinem Einsatz im Training an und hört in Sachen Fitness noch lange nicht auf. Das hat Steffen Baumgart mit Sicherheit geschafft. Modest hat ja, ich sag mal, eine rundum verkorkste Saison hinter sich. Das war bis zur Winterpause so beim 1. FC Köln und das hat sich dann in Frankreich bei AS Saint-Étienne so fortgesetzt. Insofern kommt das jetzt natürlich auch überraschend, dass er quasi in jedem Spiel sein Tor macht. Aber man merkt dann halt, wenn er die körperlichen Voraussetzungen mitbringt, wenn er entsprechend motiviert ist, dann hat er nach wie vor trotz fortgeschrittenem Alter, zumindest als Fußballer, nach wie vor die Möglichkeiten und die Mittel, um halt erfolgreich zu sein. Dazu kommt ihm jetzt natürlich entgegen, dass der 1. FC Köln einen ganz anderen Stil auf dem Platz verkörpert, als das in den vergangenen Jahren der Fall war, wo das Motto ja immer hieß, Sicherheit zuerst, bloß kein Gegentor und dann gucken wir mal, dass wir irgendwie vorne einen reinmachen, sondern jetzt spielt man nach vorne und das kommt Modest natürlich auch entgegen. Tja, und bis jetzt gibt den Kölnern der Erfolg recht und sie sind natürlich auch darauf angewiesen, dass jemand wie Anthony Modest möglichst die Form über einen längeren Zeitraum konserviert, denn allzu viel Alternativen, was ihn angeht, gibt es ja beim FC auch nicht.
Was ich interessant fand, war im ersten Interview von Baumgart nach seiner Verpflichtung, hat er schon gesagt, also ich möchte unbedingt mit Modest arbeiten. Da freue ich mich drauf, das ist ein Spieler mit Qualität, den er so noch nicht irgendwie selber in der Hand hatte. Und da sieht er ganz viel Potenzial, was damals ja wirklich mutig war, weil Modest war wirklich am Boden mit seiner Form. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der so stark nochmal in dem Alter jetzt auf der Bundesliga nochmal jetzt wie in den letzten Spielen auftreten kann. Er hat dem Modest wohl gesagt, ja Junge, möchtest du irgendwie, hast du schon alles erreicht, willst du einfach noch Fußball spielen oder wollen wir nochmal richtig angreifen in deinem Alter? Aber wenn, dann muss man wirklich körperlich was dafür tun und dann sehe ich da irgendwie große Chancen bei dir. Und er hat das irgendwie angenommen, wirklich körperlich viel gearbeitet in der Vorbereitung. Ja, und Wahnsinn, wie ausgewechselt der jetzt da auftritt in der Bundesliga. Da hat sie schon wirklich den Hut vor.
Man könnte jetzt natürlich auch ein bisschen deprimiert sein und sagen, ist schon nicht gut, dass Anthony Modest, dass man ihm das erst erklären musste, dass die körperlichen Voraussetzungen dazu gehören.
Total.
Aber, diese Zeit in China.
Er ist ja jetzt dann mehrere Male mit dem Kopf gegen die Wand gerannt, Anthony Modest, mit der Art und Weise, wie er das vorher angegangen ist. Und ich denke, wenn halt der Plan war, tatsächlich weiter als Fußballprofi sein Geld zu verdienen, hat ja Baumgart dann da bei ihm wahrscheinlich auch offene Türen eingerannt, weil er selber irgendwann mal die Erkenntnis haben musste, okay, das, was ich im Moment mache, funktioniert nicht.
Ja, das
eine. Gisdol und Modest konnten ja auch schon Hoffenheim nicht gut miteinander, das will ich jetzt gar nicht darauf schieben. Ne? Du hast natürlich recht, Andreas, eigentlich musst du bei jedem Trainer immer Vollgas geben. Aber ich glaube, man merkt einfach beim FC, dass die körperlich gut vorbereitet sind. Das war in den letzten Jahren nicht so, also auch so vom Außenstehen hat man immer den Eindruck, irgendwie die sind nicht so fit und die kriegen auch immer am Ende irgendwie Gegentore rein. Aber ich finde es auch gut, dass so ein Baumgart, ja, so Fußballer sind auch manchmal Typen und du kannst dich jeden dann doch gleich behandeln und irgendwie so ein Modest so ein bisschen am Ego zu kitzeln, das war der richtige Move, muss man jetzt sagen, irgendwie den super zu motivieren, dass der so für ihn durch Feuer geht. Chapeau. Das heißt nicht, dass er nicht auch bei Gisto so hätte performen können, also aber ich finde, das gehört auch schon zum guten Trainer dazu, dass er People's Management macht.
Ja, ja, das ist der entscheidende Punkt. Ich meine, dass er eigentlich in der Bundesliga gewisse Voraussetzungen in Sachen Fitness mitbringen muss, das wird der Modest auch vorher gewusst haben. Das Problem ist nur, er hat es dann trotzdem nicht umgesetzt und jetzt scheint er das unter Steffen Baumgart getan zu haben, warum auch immer. Und das ist in meinen Augen zumindest der entscheidende Unterschied, warum Modest jetzt wieder Tore macht und vorher jahrelang nicht.
Und die andere Geschichte, François, noch vielleicht abschließend zum 1. FC Köln, ist natürlich das hinten Timo Horn. Ich fand, dieses Spiel gegen Leipzig war ja berauschend. Warum dieses Spiel 1-1 ausgegangen ist und nicht 4-4, das weiß man nicht. Aber im Grunde genommen war ja da alles, hat sich ja wieder gespiegelt. Und am Spielglück, darauf will ich, glaube ich, hinaus. Es ist manchmal schon erstaunlich, wie viel Spielglück, welche Rolle das Spielglück spielt, weil der Timo Horn kriegt den Ball, ich weiß gar nicht was, von Olmo oder von wem auch immer, an den Kopf, wehrt mit dem Kopf ab und im Gegenzug schaffen es die Kölner nicht, diesen Ball reinzudrücken, der eigentlich aus 4 Metern, eigentlich unglaublich, dass der Ball nicht reingeht, zum 2-1 in der Nachspielzeit. Aber abgesehen vom Spielglück, macht für dich Timo Horn einen stärkeren Eindruck, einen sichereren Eindruck als in noch vor einem Jahr, François?
Ja, also man muss schon sagen, es gab ja einen Torwartwechsel, einen Torwarttrainerwechsel beim FC, da ist jetzt Gospo Darek da und
der Uwe, ja.
Der Uwe ist da und es gab auch immer Kritik am alten Torwarttrainer Menger auch und so. Viele wollten ja auch Bade gerne wiedersehen. Ich glaube, es war einfach gut, dass jetzt mal ein neuer Trainer da ist, der andere Akzente setzt. Das wurde auch im Vorfeld, hat Gospo Darek ja auch gesagt, dass er da einfach andere Akzente mal setzen will und irgendwie speziell an den Schwächen arbeiten will. Ich glaube, es tat Horn gut, dass er einfach jetzt mal einen neuen Trainer-Input bekommen hat. Das sieht man ja auch auf dem Platz, finde ich. Dass der arbeitet an seinen Schwächen. Er strahlt auch wieder mehr Sicherheit raus. Also die Torwartstelle ist gar kein Problem. Und auch das hat Baumgart zu früh gesagt. Ja, es gab in den letzten Jahren immer wieder Kritik an Horn, aber das ist meine Nummer eins. Auch wenn wir jetzt mit Schwäbe einen guten zweiten geholt haben, der auch die Konkurrenz statt angehen könnte, aber ich habe noch Nummer eins, der vertraue ich und Horn zahlt das auch zurück.
Tom Bayer, François Duchateau und Andreas Renner sind beim Fußball am Start. Wir machen eine ganz kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 528.
Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kati Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 528 geht weiter mit Fußball, präsentiert von Bet365, dem beliebtesten Anbieter von Online-Wetten im Sportbereich, mit François Duchateau, mit Tom Bayer und mit Andreas Renner. Andreas, die frühe Phase der Champions League ist ungefähr so wie die frühe Phase der NFL. Entscheidend wird's erst viel, viel später, aber mich dünkt, die Bayern langweilen sich jetzt schon. Ist das auch so ein bisschen dein Eindruck? Also der Elfmeter, ich weiß gar nicht, worüber sich der Trainer bei Kiew da aufgeregt hat. Das war ein ganz klarer Elfmeter. Ich weiß auch nicht, wie viel du gesehen hast, Andreas, aber nur von den Ergebnissen her, der glatte Sieg in Barcelona, jetzt das 5-0 gegen Dynamo Kiew. Den Bayern scheint das richtig Spaß zu machen und Julian Nagelsmann spricht von der Gier, die er da sieht bei seinen Spielern. Überrascht dich das ein bisschen, dass die, ja, also dass diese alten Spieler immer noch gierig sind?
Ja, wenn du jetzt auf der einen Seite davon redest, dass sie aufpassen müssen, dass sie sich nicht langweilen und dann von der Gier redest, das passt ja nicht zusammen.
Also natürlich nicht. Deswegen bin ich ja hier der Moderator. Es passt ja nichts zusammen, was ich sage.
Ich glaube, dass es tatsächlich bei dieser Mannschaft, da ist ja jetzt auch Julian Nagelsmann nicht der Erste, der es hinkriegt. Man kann ja nicht behaupten, dass es unser Hansi Flick in den vergangenen Jahren anders war. Dass diese Mannschaft auf dem höchsten Niveau den Titel holen will, und das ist nun mal die Champions League, das ist ganz klar. Und dass der FC Bayern eigentlich seit den Zeiten von Pep Guardiola sich auch keine Auszeiten nimmt, auch nicht in der Fußball-Bundesliga, wo man mal sagt, okay, heute lassen wir es mal ruhig angehen, sondern dass die verstanden haben, dass ein gleichbleibend hohes Niveau abrufen hilft, am Ende möglichst großen Erfolg zu haben. Das ist in dieser Mannschaft drin. Das ist die ganz große Qualität dieser Mannschaft. Die haben natürlich auch die Möglichkeiten, aufgrund der Kadertiefe auch dann tatsächlich mal Spieler zu schonen, und die reinkommen, sind nur unerheblich schlechter. Das war auch schon mal noch besser besetzt beim FC Bayern, aber wir müssen das ja jetzt im europaweiten Rahmen sehen, unter Corona-Bedingungen hat der FC Bayern immer noch eine beneidenswerte Kadertiefe. Und ja, die spielen halt ihre Sachen runter und merken halt auch, es macht ja auch Spaß, ja. Also ich meine, dann fiedelst du halt mal Dynamo Kiew mit 5-0 weg. Das ist ja eine positive Bestätigung. Würdest du dich da jetzt durchquälen durch einen Elfmeter in der 95. Minute mit 2-1 gewinnen, wäre das halt eine andere Sache. Aber du nimmst ja aus jedem dieser positiven Erlebnisse Schwung mit. Und der Schwung des FC Bayern ist momentan ungebremst. Und wenn man sich anschaut, was bei vielen anderen großen Vereinen in Europa passiert ist, und die zwei Spanier vorneweg und Juventus Turin gehört da auch rein, Mannschaften, die in den letzten Jahren immer um den Champions League-Titel mitgespielt haben, können wir dieses Jahr wahrscheinlich mal relativ vernachlässigen, weil bei denen halt die finanziellen Probleme durchgeschlagen haben. Das heißt, die Konkurrenz, mit der sich der FC Bayern rumschlägt, kommt vermutlich aus England, aber die Münchner haben halt eine sehr realistische Chance, dieses Jahr einen Champions League-Titel zu gewinnen. Und die verstehen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, und die verstehen, dass die Chance groß ist, in diesem Jahr dann nochmal ganz vorne was zu holen.
Zu dem traurigen Kapitel Spanien möchte ich eh noch kommen, aber Tom, wenn ich sehe, wie die Bayern spielen, dann und vor allen Dingen, wer sich verbessert hat, da nehme ich zwei Spieler heraus. Das zum einen ist Niklas Süle, also dass Julian Nagelsmann Süle wieder so eingebaut hat, dass er wieder so spielt, wie er kann, und dass es gestern angeblich in der Allianz Arena sogar Sprechchöre für Leroy Sané gegeben hat. Ist das vielleicht das Bemerkenswerteste an den ersten Monaten von Julian Nagelsmann, dass er diese beiden unter Anführungszeichen Problemspieler jetzt nicht persönlich, aber die hatten ja keine einfache Spielzeit, die letzte Spielzeit, dass er die wieder komplett in die Spur gebracht hat?
Ja, ich glaube, dass da ist das passiert, was ja häufig passiert, wenn ein neuer Trainer kommt, der fängt dann auch irgendwie wieder bei Null an. Und Julian Nagelsmann hat mit Sicherheit Selbstbewusstsein genug, dass er zum FC Bayern gekommen ist und gesagt hat, zumindest was einzelne Spieler angeht, interessiert mich jetzt nicht, was in der Vergangenheit war. Der hat als Trainer, das weiß man ja nicht erst seit diesem Sommer, seitdem er bei den Bayern ist, seine eigenen Vorstellungen und seine eigene Art, auch Fußball spielen zu lassen. Und Niklas Süle ist mit Sicherheit jemand, der davon profitiert hat, allein schon deswegen, weil ihn eigentlich im Prinzip niemand auf der Rechnung gehabt hat. Jetzt hat er Topform erreicht, wird auch entsprechend, was Einsätze angeht, belohnt. Ja, und was Sané angeht, ist es natürlich so, der muss eigentlich nur kapieren, dass Fußball nicht nur daraus besteht, dass er irgendwann den Ball in die Füße gespielt bekommt und dass er dann möglichst an zwei Gegenspielern vorbeigeht und dann auch erfolgversprechend in Richtung Tor geht und zum Abschluss kommt, sondern es gehören eben auch andere Dinge dazu, sich defensiv einzubringen, dem Gegner da auch mal in der Rückwärtsbewegung das Leben schwer zu machen. Dass der Fußball spielen kann, das weiß man ja nicht erst seit heute. Aber er hat es jetzt im Moment halt besser umgesetzt. Das spüren auch die Zuschauer, das sehen auch die Zuschauer. Und deswegen ist es vielleicht nicht verwunderlich, nicht gleich beim ersten Mal, aber wenn der halt 3-4 Spiele dieser Art in Serie zustande bringt, dann rufen sie halt beim vierten seinen Namen und freuen sich, und er freut sich auch. Er kann sich bestätigt fühlen, dass der neue Weg, den er eingeschlagen hat, mit Sicherheit der richtige ist, und den Bayern wird es gut tun, wenn er den beibehalten kann.
Und jetzt erinnere ich mich dran, dass Andreas Renner auch öfters hier schon gesagt hat, dass vom Potenzial her Leroy Sané, ich weiß nicht, ob es die 5 oder die 10, aber die 10 waren es auf jeden Fall, besten Offensivspieler, zu den 10 besten Offensivspielern der Welt zählen könnte, Andreas. Ich glaube, da zitiere ich dich jetzt auch richtig.
Ja, also das kann gut sein. Man muss natürlich auch noch eine weitere Sache dazu sagen, wenn man vom Potenzial redet. Potenzial heißt, du hast es noch nicht gezeigt, aber du hast Möglichkeiten dazu. Ja, und das hat Leroy Sané auf jeden Fall. Das ist ja auch der Grund, weshalb sich schon vor ein paar Jahren die größten Clubs der Welt um ihn gerissen haben, als er noch bei Schalke 04 gespielt hat, weil man gesagt hat, von den Anlagen her kann das ein absoluter Weltklasse-Spieler werden, und gemessen an diesem Maßstab muss man dann auch ehrlicherweise sagen, er ist halt noch nicht da. Man sieht es jetzt ein bisschen mehr als in den letzten paar Jahren. Das ist eine positive Entwicklung, aber der Weg muss absolut weitergehen, und das wäre ja dann nicht nur gut für den FC Bayern, sondern vor allen Dingen für die deutsche Fußballnationalmannschaft, weil auf diesem absoluten Top-Niveau talentierte Spieler zu haben, das brauchen wir dringend, weil insgesamt ist die deutsche Fußballnationalmannschaft im Schnitt nicht mehr so talentiert oder individuell herausragend besetzt, wie das über die letzten 10 Jahre ein paar Mal war. Und wenn das Ziel ist, mit der deutschen Fußballnationalmannschaft sehr erfolgreich zu sein, brauchen wir einfach einen Leroy Sané, der seine Möglichkeiten ausschöpft. Und da macht er jetzt Schritte in die richtige Richtung, das ist gut.
So, und jetzt kommt.
Ich möchte da Andreas auch gar nicht widersprechen. Ich glaube auch, dass Sané Riesenpotenzial noch hat und auch so groß zu werden. Aber ich glaube, er hat es auch nicht leicht, einfach weil er schon seit jungen Schalker Jahren ja auch so Ausnahmeleistungen gezeigt hat und immer so als Ausnahmetalent galt. Und ich meine, die letzten Leistungen in seinen Spielen, die waren ja wirklich hervorragend. Und wenn es ein anderer Spieler gewesen wäre, da würde man immer sagen, wow, Wahnsinn. Und bei Sané wird immer mitschwingen, Wahnsinn, gut, aber der kann ja eigentlich noch mehr. Also, also ich glaube, der wird auch immer anders beäugt werden die nächsten Jahre. Das ist auch nicht leicht, darum zu gehen, denke ich.
Und jetzt pass mal auf. Also ich bin gerade in Österreich, bin Mittwoch nach Österreich gefahren und habe Mittwochabend auf Servus TV mit Ton, weil ich bei meinen Eltern bin, das Spiel von Red Bull Salzburg gegen Lille mir angeschaut und habe gleichzeitig ohne Ton die Konferenz von DAZN in der Champions League mir angeschaut. Und weil Andreas sagt, Potenzial und deutsche Zukunft, deutsche Fußballnationalmannschaft, Karim Adeyemi hat 2 Tore geschossen, es waren 2 Elfmeter, den ersten hat er selbst rausgeholt und Adeyemi ist ein, also ich habe natürlich den Namen gehört davor, aber ich habe jetzt die zwei Champions League Spiele der Salzburg gesehen, der Junge ist großartig, also der ist wirklich, der ist schnell, der ist giftig, der ist lästig, der ist einfach sehr, sehr gut und hat ja auch in der Fußballnationalmannschaft in der Deutschen schon ein Tor geschossen. Und dann sagt aber der Kommentator bei Servus TV, ich weiß nicht, wer es war, und sagt, naja, genau eigentlich das Gleiche, was Andreas gesagt hat. Alle großen Teams dieser Welt sind an Karim Adeyemi schon dran. Er kam ja von den Bayern und dann, das, was ich erstaunlich fand, François, und das ist jetzt der ewig lange Übergang zu meiner eigentlichen Frage. Er hat dann gesagt, der FC Bayern ist dran und der FC Barcelona ist dran. Und gleichzeitig sehe ich aber in der DAZN-Konferenz Barcelona bei Benfica schon 2-0 hinten. Wie groß oder wie klein ist denn der FC Barcelona jetzt überhaupt noch?
Oh, der FC Barcelona als Club ist natürlich riesengroß, aber der Kader im Moment...
Also Luc de Jong, Wahnsinn.
Ja, Luc de Jong ist auch wirklich Wahnsinn, ist ja vor allen Dingen auch nie ein Barcelona-Spieler vom Spielstil gewesen. Also in den letzten Jahren in der Nationalmannschaft hat Koeman ihn ja auch eher so als Pinch-Hitter reingeholt, als Brechstange, um Kopfballduelle zu gewinnen. Und ich meine, es wird ja auch immer viel über Braithwaite gewitzelt und so. Ich muss sagen, der hat eine tolle Euro gespielt. Man sieht es ja auch so ein bisschen bei Real Madrid, so Anspruch und Wirklichkeit. Die reden von der Superliga und von absolutem elitärem Dasein, aber der Alltag hat sowohl Real als auch Barca im Moment eingeholt. Die haben es irgendwie verpasst, finanziell die Balance zu halten. Es ist Wahnsinn, was da für Misswirtschaft getrieben wurde. Bei Barca bröckelt es ja extrem, bei Real merkt man ja auch schon, dass die Verjüngung irgendwie zu spät kam und dass da einfach viel zu viel geschleudert wurde an Geld und ich kann keinem Spieler im Moment raten, zum Barcelona zu gehen, der sagt, ich will jetzt irgendwie um Champions League Titel mitspielen die nächsten Jahre. Ich meine, wir kennen es vom 1. FC Köln, vom HSV, von Schalke. Ich meine, wenn so viel Unruhe ist in einem Verein, dann kann da auch nicht gut gearbeitet werden. Gut, in Barcelona gab es immer Unruhe, auch immer diese 2 Lager da im Präsidium. Aber seit Koemans Anstellung in den Niederlanden ist das ja auch großes Thema. Ist da einfach auch sehr viel Politik und verschiedene Interessensgruppen, die da versuchen, irgendwie ihre Interessen durchzuhauen. Also ich glaube schon, dass Ronald Koeman an sich ein guter Trainer ist, auch um mit Talenten zu arbeiten und auch für Barcelona. Ich glaube nicht, dass er die idealen Arbeitsvoraussetzungen hat, aber warum er sich da Luc de Jong noch eingeholt hat, damit hat er sich wirklich selber keinen Gefallen getan. Das hat schon Louis van Gaal nicht gut getan, damals so viele Niederländer da reinzuholen und wirklich jemanden reinzuholen, der ja eigentlich nichts hinzufügt am Barca-Spiel und es ist schon, eigentlich sagt es alles aus, wenn man eine Brechstange holt, um in der 90. noch einen langen Ball spielen zu wollen, dafür einen Spieler sich holt. Natürlich auch aus Mangelsbudget, aber das ist eigentlich schon Armutszeugnis. Wenn man aber denkt, was mit La Masia auch so lange war, ne? Also früher sind ja viel mehr Talente auch, haben da ihre Chance gekriegt, sich zu zeigen und das ist ja auch die letzten Jahre weniger geworden.
Das ist natürlich ein ganz großes Problem. Ich denke mir nur, dass Koeman einen Luc de Jong holt, sagt ja offensichtlich was darüber aus, was er denkt, wie diese Spiele laufen. Ich vermute mal, der wird nicht nur geholt, weil man jetzt halt einen Stürmer braucht und man nimmt halt irgendeinen. Aber Koeman weiß möglicherweise, dass sie jetzt relativ viele Spiele dieses Jahr haben werden, wo sie am Schluss die Bälle hoch nach vorne dreschen müssen, damit sie vielleicht noch eine Chance haben, einen Punkt zu holen oder vielleicht in letzter Minute noch zu gewinnen. Also bei dem, was François gesagt hat, ist ja ganz viel Wahres dabei. Vor allen Dingen, dass halt die politische Komponente eigentlich das, was Barcelona vor 10, 15 Jahren mal war, leider komplett zerschossen hat, diese permanenten Wahlkämpfe, und das passiert ja auch bei Real Madrid, wo dann darum gestritten wird, wer das Präsidentenamt bekommt, wo dann mit in großen Namen geklotzt werden muss, ohne dass man sich Gedanken macht, ob die noch dazu passen. Barcelona hat ja auch seine eigene DNA komplett verraten, indem sie weggegangen sind von dem, was sie irgendwann mal stark gemacht hat, indem sie weggegangen sind davon, aus ihrer eigenen Jugend die Leute hochzuholen und denen alle eine Chance zu geben. Und ja, das ist jetzt dann halt das Ende einer Epoche, und Barcelona und Real Madrid sind natürlich grundsätzlich so gut aufgestellt und so große Namen, dass man sagt, die haben eine realistische Chance, in 2-3 Jahren wieder zu alter Größe zurückzufinden, wenn sie es schaffen, ihre finanziellen Probleme in den Griff zu bekommen. Und wenig Vereine auf der Welt sind besser dazu aufgestellt, eigentlich das zu schaffen, weil Barcelona ja sehr viel hat, was man vermarkten kann. Aber nach derzeitigem Stand, und bei Real müssen wir auch nicht drüber reden, die haben gegen Sheriff Tiraspol in der Champions League verloren diese Woche, da liegen die Probleme ähnlich, nicht ganz so schlimm wohl wie bei Barca, aber ähnlich. Das wird einfach eine Zeit dauern.
Ich glaube auch, dass Koeman, ich glaube, den werden wir nicht mal lange sehen in Barcelona, so wie einfach die Mechanismen da arbeiten. Wer das dann besser machen soll mit dem Material, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Der Name Löw geisterte ja schon rum, ja, guter bitte. Trainer, aber also deswegen, ich glaube auch, dass da noch mehr Unruhe reinkommt, wenn jetzt auch Koeman weggeht. Und bei Real, ich persönlich, ja, Carlo Ancelotti ist super Trainer, aber ich fand immer, seine Stärke war tatsächlich so ein bisschen People's Management und nicht so Talententwicklung oder Verjüngung einer Mannschaft. Ich weiß nicht, ob er der Richtige ist für diese Aufgabe. Da habe ich große Zweifel, ehrlich gesagt.
François, du warst der Richtige für die Big Show 528. Ich weiß, du musst jetzt weg. Danke dir herzlich. Eine Frage oder mindestens eine Frage habe ich noch an Tom Bayer und Andreas Renner. Tom, wenn wir jetzt sehen, ich habe gehört gestern, also François, herzlichen Dank.
Dankeschön, ihr Lieben. Wir hören uns bis dann. Tschüss.
Tom, ich habe gestern gehört, dass Barcelona nur noch mit einem Achtel des Budgets von Real Madrid operieren kann. Jetzt haben wir natürlich die letzten Jahre auch gerne gehört, dass dieses Financial Fairplay nicht funktionieren würde. Jetzt funktioniert es immer auf die andere Art und Weise. Ist das in irgendeiner Art und Weise auch eine Mahnung an andere große Vereine, dass sie eben mit ihren Mitteln haushalten müssen, oder ist es aufgrund dieser von Andreas und François beschriebenen politischen Situation in Spanien mit diesem Präsidenten und mit diesem immer, ich brauche noch einen extra galaktischen, einfach eine andere Situation, als es in Chelsea, bei Liverpool, bei PSG und bei Man City ist?
Ja, ich kenne jetzt natürlich auch nicht alle Hintergründe, wie das Zusammenspiel auch funktioniert, Politik und Fußball in Spanien. Ich sag mal, wenn man die Zahlen liest in Sachen Verbindlichkeiten, sowohl beim FC Barcelona als auch bei Real Madrid, da muss man ja ganz ehrlich sagen, normalerweise dürften die Vereine in dieser Form eigentlich schon gar nicht mehr existieren. Sie haben aber durchgehend existiert in den vergangenen Jahren, und sie haben sogar so existiert, dass beide große Erfolge sowohl national als auch international feiern konnten. Das scheint jetzt zumindest mal international hinten anzustehen, weil es jetzt einfach nicht mehr reicht und weil jetzt andere Dinge gefordert sind, als der Konkurrenz Spieler wegzukaufen, die 30, 40, 50 Millionen Euro Ablösesumme kosten. Das scheint so nicht mehr zu funktionieren. Insofern, glaube ich, hat Spanien da so eine Art Sonderstatus. Barcelona und Real Madrid sind zwei Vereine, die augenscheinlich in dieser Hinsicht geschützt werden. Den Eindruck muss man jedenfalls als Außenstehender haben. Inwieweit sich das jetzt langfristig auswirkt, wird man sehen. Das wird vor allen Dingen natürlich auch an den Vereinen selber liegen. Barcelona täte es mit Sicherheit gut, sich auf alte Tugenden wieder zu besinnen. Thema Nachwuchs, eigener Nachwuchs ist eben schon angeklungen. das muss jetzt im Grunde genommen die neue Richtung sein. Wie realistisch das ist im Zusammenhang mit der Tatsache, dass man auch wieder so sportlich erfolgreich sein will, werden will, wie man das in der Vergangenheit war, das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte.
Ich habe nur gestern auch festgestellt, also beim Torjubel der Benfica-Spieler, das 13-0 waren 11 Meter, aber selbst da wurde noch gejubelt, als ob es noch das alte Barcelona mit Messi, Suarez und Neymar gewesen wäre, dass da 13-0
besiegt wurde. Ja, ich meine, das ist ja sowieso, ich meine, man muss sich das mal überlegen, ja, wenn man vor vier Jahren gesagt hätte, vor Beginn der Champions League, übrigens der FC Barcelona, kann ich dir schon mal sagen, ja, die werden die ersten beiden Gruppenspiele jeweils 0-3 verlieren. Ja, da hätte sich doch jeder mit der Hand vor die Stirn geschlagen, das ist doch klar. Und daran sieht man, in welch relativ kurzer Zeit sich da Dinge dramatisch verändert haben.
Ich möchte ganz gerne nochmal anschließen an die Geschichte mit diesem Financial Fair Play, weil ich glaube, man muss immer nochmal darauf hinweisen, dass worum es da geht, was die Spanier gerade machen. Für viele steht der Begriff Financial Fair Play ein bisschen daraus, dass man sagt, na, die Vereine sollen alle die gleichen Voraussetzungen haben und jeder soll die gleiche Chance haben, die Champions League zu gewinnen. Das wäre das, was die Salary Cap in der National Football League zum Beispiel macht, weil alle das gleiche Budget haben. Darum geht's aber bei dieser Sorte von Financial Fair Play nicht. Darum geht's auch nicht bei dem, was die spanische Liga macht. Die wollen nur verhindern, dass ihre Vereine im Rahmen ihres Budgets zu viel Geld ausgeben. Und was sie da jetzt machen ist, sie schauen auf die Gesamteinnahmen und legen dann einen Prozentsatz fest, einen Höchstprozentsatz fest, wie viel man davon in der Zukunft noch ausgeben darf. Und ich glaube, dieser Prozentsatz, also für Spielergehälter, ich glaube, dieser Prozentsatz war irgendwo so bei 70%. Ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, war irgendwo in der Preislage. Das heißt, wenn ein Verein 100 Millionen Budget hat, sind natürlich 70% davon viel mehr als beim Verein, der 50 Millionen Budget hat. Nur, dass das klar ist. Es geht jetzt also nicht darum, dass man sagt, wir wollen die gleichen Voraussetzungen schaffen, wir wollen aber Insolvenzen verhindern. Und bei Barcelona, das war ja das Lustige, haben wir an dieser Stelle auch schon ein paar Mal gesagt, die haben halt 120% von ihrem Budget für Spielergehälter ausgegeben. Und das funktioniert erstaunlicherweise nicht.
Ja, und dann, ich glaube, es ist ja daran gescheitert, dass sie Messi, die konnten ja nicht Messi für einen Euro weiter verpflichten, weil es der hätte, glaube ich, mindestens 50% seines Jahresgehaltes aus der Saison davor verdienen müssen. Ach, schwierig. Einfacher ist die Sachlage in puncto Musikradio 360, Andreas, zum Abschluss. Du bist wieder in dich gegangen und hast für den kommenden Sonntag wieder ein Leckerli gefunden für uns. Was ist es geworden?
Ja, ich habe gedacht, ich befasse mich mal ein bisschen mit irischer Folklore. Und wir hören am Sonntag die Folk-Punk-Band The Pokes. Und ich muss gleich dazu sagen zur Erklärung, meine Stimme ist heute belegt, gestern war sie noch belegter. Sagen wir mal, der Wortanteil ist ein bisschen geringer als sonst in diesen Sendungen.
Aber
es geht ja auf die Musik, ne? Das ist ja die Hauptsache.
So ist es. Tom, ich habe das schon gesagt, ich werde heute das erste Mal seit sehr langer Zeit nicht beruflich, einfach nur aus Spaß, mir ein Fußballspiel anschauen. Machst du das mittlerweile auch wieder oder genießt du die Samstagnachmittage im Kreise der Familie und schaust dir wo auch immer die Konferenz oder Einzelspiele an?
Also ich gucke mir schon noch regelmäßig Fußball an, jetzt nicht in dem Maße, wie ich das vorher getan habe. Im Stadion war ich allerdings bisher seit meiner Pensionierung erst einmal. Ich habe für blinde und sehbehinderte Menschen Bundesligaspiel 1. FC Köln gegen VfL Bochum vor ein paar Wochen kommentiert. Aber natürlich werde ich mir auch mit Sicherheit in dieser Saison noch das eine oder andere Bundesligaspiel angucken. Ganz in Ruhe, ganz privat. Und sicherlich auch unter etwas anderen Voraussetzungen, als ich das vorher 36 Jahre lang gemacht habe.
Wahnsinn, 36 Jahre. Pah, so lange wird Sportradio 360, das kann ich versprechen, so lange wird es uns nicht geben. Außer Andreas Renner zieht 36 Jahre lang seine Musiksendung durch. Sonntag, 12 Uhr, The Pokes. Ich danke dir herzlich, Tom. Ich danke dir herzlich, Andreas. Kurze Pause in der Big Show 528, dann geht's weiter mit Körner.
Hallo, hier ist die Laura Siegemund und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 528. Wir verabschieden uns vom Fußball. Es geht weiter mit Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
Verabschieden. verabschiedet. Ich bin gespannt, was beim Fußball besprochen wurde.
Ja, nicht überraschend ging es, glaube ich, ein bisschen um die Champions League und um den ersten FC Köln. Michael, bist du zu so früher Stunde bereit für ein kleines Rollenspiel?
Natürlich.
Pass auf, ich bin in Personalunion Robert Habeck und Annalena Baerbock. Du bist Christian Lindner. Und wir treffen uns zu Koalitionsverhandlungen oder zu Vorkoalitionsverhandlungen. Wir haben uns beide verspätet. Wir, weil unser Zug Verspätung hatte wegen Oberleitungsstörung. Du, weil du deinen Porsche nicht parken konntest, kein Parkplatz frei. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Wir sprechen dich hiermit an. Christian, pass mal auf. Christian, wir wären doch blöd, wenn wir mit der Union koalieren würden. Warum? Weil die Unionswähler, die uns jetzt noch nicht gewählt haben, das ist ja genau unsere Klientel. Es gibt noch immer Leute, die jetzt Union wählen, aber die eigentlich uns wählen würden. Das sind die, die sich ein bisschen um die Umwelt Gedanken machen, die graben wir ab, wir Grünen. Und die, die es ein bisschen freiheitlicher Digitalisierung wollen, die sollen euch dann wählen. Also wären wir doch blöd, wenn wir nicht mit der SPD koalieren würden. Christian, was sagst du?
Robert, Annalena, das ist doch ganz klar, dass das auch in unserem Sinne ist, denn aber ich kann natürlich nicht 24 Stunden nach der Wahl unmittelbar von dem abrücken, was ich jetzt ein Jahr lang den Menschen erzählt habe. Natürlich war für uns und ist für uns Jamaika die bessere Koalition, weil wir weniger Abstriche machen müssen. Aber wir sind hier in der Demokratie. Wir haben festgestellt, dass auch viele junge Leute die FDP gewählt haben. Viele junge Leute haben euch gewählt. Es scheint so zu sein, dass der Trend gegen die ursprünglichen Volksparteien geht, weil die SPD wurde ja auch nur wegen Scholz gewählt und nicht wegen irgendwelcher Inhalte. Ich denke auch, dass wir beide uns in dieser neuen Koalition, wir sind dann zwei der drei Parteien, uns sehr stark aufstellen sollten. Wir sollten uns auch von der SPD, insbesondere von der ehemaligen Paketzustellerin Saskia Estens oder auch von Kevin Kühnert, nicht das Wasser abgraben lassen. Wir sind die starke Fraktion. Ohne uns geht hier nichts. Und dass wir unsere Unterschiede möglichst schnell ad acta beziehungsweise zu Kompromissen kommen könnten, ich denke, das steht außer Frage. Wir gehören ja selber zu den Jungen, zu den aufbruchsstimmungsmachenden Leuten. An uns wird das nicht scheitern.
Christian, ich habe ein kleines bisschen Angst, dass Folgendes passiert. Dass nämlich viele Minister in der Union draufkommen, hoppla, eigentlich so Ministerposten ist eigentlich ganz gut lukriert und auch ein Staatssekretär und was auch immer. Jetzt verabschieden wir den Armin und sagen, Olaf, wir machen dich zum Kanzler. Lass uns einfach weitermachen in der großen Koalition. Es reicht ja stimmenmäßig. Christian, muss ich mir da Sorgen machen? Müssen wir uns da Sorgen machen als Annalena und Robert?
Also ich denke, dass das Wahlergebnis, das wisst ihr beide genauso wie ich, widerspiegelt, dass die Bevölkerung keine große Koalition mehr will. Es stehen zwei Dreierkonstellationen zur Auswahl. Die erste ist noch deutlich mehr unterfüttert durch den Wählerwillen. Und was Posten angeht, ich meine, ich habe vor 4 Jahren draußen auf der Terrasse gestanden und gesagt, lieber nicht regieren als falsch regieren. So heiß auf Ministerposten, wie alle immer glauben, bin ich nicht. Aber ich denke, es steht in diesem Fall außer Frage, dass ich Finanzminister werden sollte. Und meine Vizekanzler Robert, das kannst du dir auf die Visitenkarte schreiben, aber viel zu melden hast du da ja eh nicht.
Moment. Christian, ich hatte dich eigentlich als Außenminister vorgesehen, weil ich glaube, den Finanzminister würde ich gern geben.
Also bei aller Wechselstimmung in diesem Lande, bevor ein grüner Finanzminister wird, sollten wir vielleicht doch noch 1-2 Generationen abwarten. Die Wirtschaftskompetenz, und ich denke, das erwarten die Leute auch, sollte in dem Fall bei uns liegen. Ihr dürft natürlich gerne das neu geschaffene Klimaschutzministerium in Anspruch nehmen. Natürlich auch die Klassiker bei euch, das Umweltministerium, Familie und Gesundheit. Müssen wir dann wahrscheinlich beim Lauterbach lassen, aber wir werden schon in den Schlüsselpositionen, und das möchte ich nochmal betonen, liebe Annalena und lieber Robert, wir müssen auch in dieser Koalition in den Schlüsselministerien vertreten sein. Da kann Olaf sagen, was er will.
Ja, was soll ich dir sagen, lieber Christian? Wir genauso machen wir es. Und jetzt zurück zu dir, Michael. Die Bayern im Moment nicht in den Playoffs. Sofort Abbruch der regulären Saison und die Playoffs ausspielen, oder? Also ich habe mich ein bisschen geschreckt, als Alba das Heimspiel gegen Bonn verloren hat. Du wirst mir sicherlich gleich erzählen, warum sie es verloren haben. Aber dann die Bayern gegen Ulm, da gab es sicherlich auch Gründe dafür. Und die Berliner haben ja zwischenzeitlich das nächste Heimspiel schon wieder glatt gewonnen. Aber ist das wirklich diese sprichwörtliche Momentaufnahme noch nicht richtig da? Erkrankungen, Verletzungen, anders ist das nicht möglich.
Ja, ich denke, die Niederlage von Berlin und die von München haben zwei unterschiedliche Ursachen, aber an beiden ist zu erkennen, wie die Saison sich ungefähr darstellen wird. Zum einen die Berliner Niederlage gegen Bonn hat sicherlich was damit zu tun, dass die Liga mehr denn je eine Liga der Guards ist, also der Aufbauspieler, der Shooting Guards. Mhm. Vielleicht sogar des reinen Aufbauspielers in dieser Saison. Also wir sehen doch überall dominierende Point Guards. Die Bonner haben einen 1 Meter, offiziell 1,80, ich glaube, er ist etwas kleiner, Point Guard mit Parker Jackson Cartwright. Der ist so, so schnell und das ist eben die Sache, wenn du auf den Guard-Positionen selber nicht so athletisch bist. Die Berliner haben dort jetzt nicht die allerschnellsten Spieler und das ist eigentlich eventuell auch eines ihrer Probleme in dieser Saison. Dann wirst du allein auf der Position schon mal geschlagen zum Beginn eines Angriffs und dann kommen, dann gehen die Probleme ja los. Ne? Wenn der Aufbauspieler, jetzt ganz salopp gesprochen, keinen adäquaten Gegenspieler hat, dann baut er halt das Spiel auf. Also ne, ist halt so. Da hat Berlin meines Erachtens ein Problem. Ich halte von dem neuen Point Guard Tamir Blatt momentan noch nicht viel. Bin sehr gespannt, wie er sich jetzt in der Euroleague schlägt. Die Münchner, andere Geschichte. Ja, die haben eigentlich einen 17er Kader. Sie haben mit Ach und Krach 10 Leute auf den Spielberichtsbogen bekommen gegen Ulm. Wegen Verletzungen und wegen Impfdurchbrüchen. Das kannst du eigentlich nicht auffangen, auch nicht gegen einen Gegner, der nominell schwächer ist. Und Ulm ist übrigens nicht so schwach, auch wenn sie gegen Bonn hinten raus gestern wirklich nicht gut waren. Aber die haben einen guten Kader und die Münchner haben am Ende mit 7 Leuten gespielt. Also die Partie mit 7 Leuten insgesamt durchgespielt. Und ja, das wird sich ändern. Die werden ja alle wiederkommen. Jetzt heute Abend, also Donnerstagabend in der Euroleague sind schon 2 wieder mit dabei, die vorher nicht dabei waren. Also um die Münchner würde ich mir mittelfristig keine großen Sorgen machen, um die Berliner eher. Ich glaube, dass Berlin vor allen Dingen international kein einfaches Jahr bevorsteht.
Warum? Das weißt du sicher. Du sprichst die Ulmer an, die spielen also in München, dann spielen sie in Bonn, jetzt spielen sie am Samstag in Chemnitz. Wird die Halle umgebaut? Warum ist Ulm nur on the road?
Oh, da bin ich tatsächlich gar nicht informiert. Ich habe das auch nur mitbekommen durch den durch eine Art Hass-Tweet eines der Geschäftsführer dort, der im Bereich des Hass-Tweetens weit vorne ist. Da irgendwie von den ersten 4 Wochen, dass die alles auswärts spielen müssen. Spielplangestaltung in der BBL ist ein ganz schwieriges Thema, alles unter einen Hut zu kriegen. Wir haben 4 europäische Wettbewerbe, die in irgendeiner Form mit dem BBL-Spielplan korrelieren müssen. Diese Woche ist Bayreuth in Sibirien unterwegs, um sich dort für einen viertklassigen europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. Das ist alles nicht ganz einfach. Warum jetzt explizit die Ulmer nur mit Auswärtsspielen anfangen, weiß ich nicht.
Also ich sehe jetzt hier, dass am Samstag hat wahrscheinlich einen Grund in Chemnitz, weil das Achtelfinale im Pokal ist. Das ist dann wahrscheinlich...
Genau, das ist die Auslosung, beziehungsweise genau, da ist, wenn wir jetzt im Pokalwochenende, das hat mit dem normalen BBL-Spielplan ja erstmal nichts zu tun.
Die Bonner waren ja früher, korrigier mich bitte, aber bei Dirk, unter Dirk Bauermann, Bonn war doch, nee, oder verwechsel ich das mit Leverkusen? Ich verwechsel es, glaube ich, mit Leverkusen. Aber ja. warum, was, ich meine, Bonn gewinnt in Berlin, gewinnt zu Hause gegen Ulm, du sagst, die Ulmer waren hinten raus schlecht, aber wie gut ist Bonn in diesem Jahr? Waren die nicht im letzten Jahr überhaupt nicht gut?
Naja, die Sache mit Bonn konzentriert sich natürlich auf den neuen Trainer. Da ist ein Finne namens Tuomas Isalo, der in den letzten Jahren in Crailsheim sehr erfolgreiche Arbeit geleistet hat. Isalo gilt so ein bisschen als der Trainer, den sie irgendwie alle haben wollten jetzt im Sommer. Also der wurde auch mit Euroleague-Teams in Verbindung gebracht. Er macht eine Sache extrem richtig, wie auch zum Beispiel John Patrick in Ludwigsburg. Er lässt einen Basketball spielen, der sehr gut zu den Typen passt, die in dieser Liga angestellt sein können. Also die, sagen wir so, das Spielsystem lässt sich hervorragend mit dem Budget der Teams so in Einklang bringen. Also es gibt halt, um ehrlich zu sein, je größer ein Basketballer ist, umso teurer ist er. Das ist jetzt ganz, ganz mega, mega banal gesprochen. Aber es gibt natürlich viel mehr schnelle, athletische, kleinere Spieler, Amerikaner, als 2,7 Meter große Allrounder, die 9 verschiedene Positionen spielen können. So. Und deswegen sind wir auch eine relativ guardlastige Liga, weil die etwas preisgünstigeren Amerikaner deutlich einfacher zu bekommen sind. Also auch nicht mehr so einfach wie früher, weil die natürlich alle in die NBA wollen und die NBA hat ja eine Unterliga mit der G-League und dort kann man mittlerweile auch ein bisschen Geld verdienen. Aber in der BBL hast du natürlich noch das Sprungfenster Europa und es hat sich rumgesprochen. Genau, und Isano macht das hervorragend. Er gibt sozusagen, er hat immer einen sehr, sehr starken Point Guard. Mhm. Hat er schon in Crailsheim, hat er jetzt in Bonn auch, den gerade zitierten Parker Jackson Cartwright. Und der hat sozusagen das grüne Licht. Und alle anderen, das ist bei seiner Prämisse, folgen so ungefähr. Und er lässt unfassbar hart trainieren. Für ihn ist es immer wichtiger, dass ein Trainingsspiel intensiver ist als ein Wettkampfspiel, also ein Pflichtspiel, ein Ligaspiel oder so. Und die hängen sich einfach rein. Also die Bonner haben gestern gegen Ulm 32 Offensiv-Rebounds geholt. Also Rebounds am Offensiv, also am Brett des Gegners.
In 40 Minuten. Also jede Minute eines quasi. Einen.
32 Defensiv-Rebounds, also die Rebounds am eigenen Brett, ist schon eine sehr gute Zahl. Am offensiven Brett, das habe ich noch nie gehört. Hm. Also ich habe da gestern auch das Spiel gesehen und nebenbei den Statistikmonitor laufen lassen. Also das gibt's ja gar nicht. Die sind halt jedem Ball hinterhergerannt und hinterhergesprungen. Und das heißt, Top-Motivation, Top-Einstellung und Aufbruchstimmung. Bonn ist ja eh ein recht emotionaler Club, immer von der Fankultur gewesen. Da brennt schnell die Halle, da ist viel los. Und das in der Kombination mit so einem begeisternden Spiel, also eine Aufholjagd, wie es gestern war. Isalo ist schon einer, der hat schon verstanden. Also der weiß schon, wie er was angehen muss und er lässt einen Basketball spielen, der ideal zu den Typen passt, die er da rekrutieren kann über den Sommer.
Richtig oder falsch? Der Name Parker Jackson Cartwright bereitet dir allergrößte Freude, Michael. Weil es ein geiler Name ist einfach.
Ja, man muss immer das, für einen Kommentator ist es gar nicht so einfach, wenn du lange Doppelnamen hast oder sowas, ne? Also wir haben ja auch einen Jonas Wohlfahrt Bottermann bei Ludwigsburg. Und den habe ich halt irgendwann mal vor ein paar Jahren gefragt, sag mal, Jonas, hast du ein Problem damit, wenn ich beim Kommentieren einfach Wobo sage? Und er, nö, mach ruhig. Mittlerweile steht Wobo auf seinem Trikot, alle sagen Wobo. Und so cool Wohlfahrt Bottermann ist, aber ich habe auch jetzt bei Parker Jackson Cartwright schon, da gibt es natürlich, die Amis haben ja auch immer einen Kürzel, ne? Also PJC oder irgendwie sowas. Ich denke, da müssen wir uns auch noch irgendwas einfallen lassen. Denn es vergehen ja schon mal 4 Sekunden, bis du den Namen ausgesprochen hast. Und der ist halt ständig am Ball. Also ich mag es lieber etwas kürzer.
Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber so wie du ihn beschrieben hast, ist der zu vergleichen mit jenem Spieler, der damals Stefan Koch bei den Artland Dragons in den Wahnsinn getrieben hat, mit David Holston.
Ja, also, ja, genau. Gut, du hast ja ein Gedächtnis, Sapperalot. Genau, also so ein kleiner Basketball-Drops, der da halt extrem im Sutter rumläuft und alle zur Verzweiflung bringt. Er kann nicht so gut werfen, also das ist immer so eine Sache, ne? Wirft nicht gut. Aber der hat natürlich die Riesenstärke, dass er unfassbar schnell ist und einfach nur zum Korb ziehen möchte. Wenn er jetzt noch richtig gut werfen könnte, würde er ja auch nicht in Bonn spielen, sondern in, weiß ich nicht, Los Angeles. Also insofern ein interessanter Spielertyp, weil der auch so mitreißend ist. Und und für den Doppelnamen müssen wir mal gucken, wie wir das machen.
Um die NBA werde ich mich dann vielleicht nächste Woche wieder ein kleines bisschen kümmern. Aber da gibt's jetzt die Thematik um Kyrie Irving, der sich nicht impfen lassen möchte. Michael, wie ist der Status in der BBL? Ist das Pflicht? Wie sieht es da aus?
Nein, Pflicht ist es nicht, aber tatsächlich ist es gelungen, bis auf einen Spieler.
Du weißt, wer das ist, oder du?
Nein, ich weiß es nicht. Keiner. Also ich weiß es nicht. Die Liga sagt es nicht, was ja auch in Ordnung ist. Ja, es gibt keine Impfpflicht. Also es ist nicht so wie zum Beispiel in der NBA, wo es ja dann wirklich heißt, dass nicht geimpfte Spieler dramatische Einschränkungen haben werden. Wir haben, also bis auf einen sind alle geimpft. Es gibt auch wohl keine Testpflicht mehr, wenn ich das richtig verstanden habe, in der BBL und in der Euroleague. Die Münchner haben trotzdem getestet, weil Spieler leichte Symptome gezeigt haben und dann eben diese Impfdurchbrüche festgestellt. Es bleibt also jedem selbst überlassen. Ich denke, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat auch Jens Spahn schon gesagt, wir sollten aufhören, geimpfte Menschen zu testen, weil dann kommen wir aus dem Kreislauf nicht mehr raus. Man kann sich als Geimpfter nach wie vor infizieren, kann aber den Virus, so verstehe ich das, nicht mehr so stark übertragen und die Symptome sind deutlich und die schweren Verläufe sind deutlich reduziert. Ich denke, ja, dass man auch dahin kommen wird, einfach zu sagen, wir testen jetzt dann nicht mehr. Ja, über Kyrie Irving müssen wir, glaube ich, keine großen Wörter verlieren. Ich sag, also für mich hat er schon immer ganz schwer einen am Baum. Also der läuft ja auch, der ist halt Flat Earther, der hat ja auch, die Erde ist flach. Also da höre ich auch irgendwann auf, über und mit solchen Menschen zu sprechen oder zu diskutieren. Es hat keinen Sinn, mit Verschwörungstheoretikern zu sprechen. Das wissen, das haben wissenschaftliche Untersuchungen ergeben. An die natürlich die Verschwörungstheoretiker nicht glauben. Aber aus meinem Erfahrungsschatz, ich hatte neulich erst wieder Kontakt mit einer Verschwörungstheoretikerin. Es ist
zum Haare raufen.
Es ist zum Haare. Also die wirklich auch, die glaubt auch an alle.
Also, an alle, also okay, nimmt alles mit, okay.
Also 9/11, die Amis waren nicht auf dem Mond und so weiter. Also you name it. Also wirklich, wo du denkst, nicht mal eine, wo du sagst, nope, alle, alles, Chemtrails, bam, bam, bam. Und da muss ich dann sagen, das ist dann schon wieder fast Comedy. Das ist schon wieder, dann ist es schon wieder fast zum Totlachen. Aber eigentlich ist es natürlich super traurig. Ja.
Christian, zum Abschluss, weil du ihn gerade erwähnt hast, was machen wir mit Jens Spahn?
Ja, Jens Spahn wird, denke ich mal, der neuen Bundesregierung nicht angehören, weil er, also sein Posten, wenn den nicht Karl Lauterbach bekommt, dann weiß ich auch nicht mehr. Der ist ja noch jung. Ich meine, der hat ja vielleicht, ich denke mal.
Er hat Kanzlerambitionen vielleicht, wenn er dann in 8 Jahren, wenn die Union wieder vielleicht an die Macht kommt.
Ja, also ich denke, was bei der Union, ich denke, dass Laschet sich nicht als Parteivorsitzender halten kann, dass ich denke auch, dass da schnell wieder Bewegung in den Markt kommt und Spahn vielleicht sogar einer ist, der sich aufstellen lässt für den Posten des Parteivorsitzenden. Ich glaube nicht, dass Merz nochmal zurückkommt. Ich glaube auch ehrlich nicht, dass Röttgen es nochmal versucht. Das heißt, jetzt kommen wir schon eher in diese Generation der, wie alt ist Spahn, Anfang 40, ne, in dem Dreh?
Ja.
In diese Generation, wo sich der neue Chef raus oder die neue Chefin raus rekrutiert. Ich denke, dass er einer der drei Kandidaten da sein wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Laschet die nächsten 6 Monate als Parteivorsitzender übersteht.
Christian, schön war's. Danke dir. Michael, auch dir. Herzlichen Dank.
Zusammenarbeit, Robert, liebe Annalena. Du hast dich gar nicht gemeldet, Annalena, aber du bist ja jetzt auch so ein bisschen ins zweite Glied zurückgerutscht, habe ich heute auch gehört. Ne? Also das macht ja alles der Robert jetzt.
Naja, aber Annalena hat ja hier in der Big Show 397. Michael, da habe ich mir nicht getraut, dich einzuladen, weil ich deine Sympathien, deine politischen kenne. Aber Big Show 397. Die verhinderte Kanzlerin Annalena Baerbock zu Gast bei Sportradio 360. Es gibt's im Archiv noch zu finden.
Moment, Jens, weil du meine politischen Ansichten kennst, weißt du, wie viele Jahrzehnte ich die Grünen gewählt habe? Also
bitte. Nein, das weiß ich nicht. Aber ich habe damals gedacht, okay, ich mache jetzt eine ausgeglichene ich habe dich, glaube ich, sogar gefragt. Oder habe ich dich nicht? Ich meine, ich hätte dich gefragt.
Ja, du hast mich gefragt und ich habe ich will nicht sagen, ich dachte, es wäre vielleicht, weil ich als Sportreporter, aber da der Falsche bin. Aber andererseits habe ich meine Meinung tatsächlich in den letzten Tagen, vielleicht gehe ich sogar wirklich in die Politik und melde mich da jetzt mal irgendwo an.
Mach das bitte. Ich bin auch dabei, Michael. Aber das besprechen wir off-air. Der große Michael Körner, Big Show 528.
Also du bist Österreicher und du gehst in die deutsche Politik, habe ich das richtig
verstanden? Ja, in die Kommunalpolitik. In die Kommunalpolitik gehe ich in München, das darf ich ja. Ich durfte bei der Bundestagswahl nicht wählen, aber in die Kommunalpolitik in München, da werde ich mir irgendjemand anbiedern. In gewissem Rahmen. Also es kommen nicht viele in Frage und wenn die mich nicht wollen, dann mache ich es halt nicht. Ist mir auch wurscht.
Ja.
Das ist genau dieser Enthusiasmus, den die Politik braucht. Ist mir auch wurscht.
Na das gut. Heißt, du setzt dich vorher mit der Partei in Verbindung und ja, fragst, ob du gebraucht werden kannst? Oder wirst du erst Mitglied und fragst sie?
Nein, natürlich frage ich zuerst. Das Mitglied werden, das bringt dir nur in Österreich was. In Österreich sind ja alle Schulen und alle Posten politisch aufgeteilt. In Deutschland, soweit ich weiß, hat noch nie irgendjemand gefragt, welcher Partei ich angehöre, bei irgendwo. Also das finde ich ja sehr entspannt in Deutschland. Aber das nur nebenbei.
Ja, okay, gut.
Pause.
Ja, hallo, hier ist der David Storol und ihr hört Sportradio 360.
In der Big Show 528 geht's weiter mit dem Motorsport und wir wollen, wir begrüßen zuerst mal Stefan der Voice Heinrich. Der Voice, grüß dich.
Ja, Jens, ich begrüße dich und die ganzen Zuhörer natürlich. Klar, freuen wir uns sehr. Allerdings haben wir nicht nur angenehme Themen heute.
Ja, leider nicht nur angenehme Themen. Wir hoffen auch noch, dass Eddie dazukommt, Eddie Mielke. Ist möglicherweise gerade in einem Funkloch. Aber vielleicht kommt Eddie noch dazu. Ich habe vorhin, Stefan, bevor wir zum Sport kommen und auch zu den unangenehmen Themen, wie ist die Wahl in Tübingen gelaufen? Weil da habe ich gar nicht genau nachgeschaut. Wisst ihr, hat einen sehr extrovertierten Oberbürgermeister. Hat das den Grünen irgendwas gebracht oder wie ist der Ausgang in Tübingen gewesen?
Ja, es war ziemlich deutlich auch für die Grünen, obwohl der tatsächlich sehr umstritten ist, unser Herr Palmer. Wir hatten daneben parallel zur Wahl tatsächlich auch noch eine Umfrage bei den Einwohnern von Tübingen über eine sehr viel diskutierte und umstrittene Stadtbahn, die in den nächsten 10 Jahren gebaut werden soll. Das war natürlich auch von Herrn Palmer ganz, ganz wichtiges Anliegen von den Grünen, weil die wollen, dass der Autoverkehr, wie in vielen großen Städten ja auch, mehr und mehr ausgelagert wird. Und da hat er sich jetzt seit 1,5 Jahren ordentlich dahinter geklemmt. Da hat er allerdings eine ordentliche Klatsche bekommen. Das war, glaube ich, knapp 70% dagegen. Und da muss er jetzt mal wieder ein bisschen kleinere Brötchen backen. Aber prinzipiell war es auch da enorm spannend, wie ja bundesweit eben auch.
Ja, gut. Dann das werden wir sowieso vielleicht auch mit weiteren Rollenspielen im Auge behalten. Der Voice, du sprichst unangenehme Themen an. Das müssen wir... Ja, lass uns gleich damit anfangen. Wir reden über den Zweiradsport und wir reden ja auch öfter hier, ja, wie steht's um den Nachwuchs, nicht nur in der Formel 1, sondern auch im Zweiradsport. Und leider, Stefan, die tödlichen Unfälle haben sich gehäuft, gerade in letzter Zeit.
Ja, das stimmt. Am vergangenen Wochenende haben wir im Rahmen der Superbike-Weltmeisterschaft wieder einen tödlichen Unfall gehabt. Diesmal auch mit einem Teenager mit bekanntem Namen, nämlich Dean Berta Vinales. Das ist tatsächlich der Cousin von Maverick Vinales, dem MotoGP-Star, der ja gerade viel diskutiert von Yamaha zu Aprilia gewechselt ist. Das Team wird im Übrigen tatsächlich auch von Mavericks Vater geleitet. Und da geht es tatsächlich um Nachwuchs, in diesem Fall spanische Nachwuchsfahrer, die über die internationale spanische Meisterschaft dann eben in die großen Klassen aufgeführt werden. Und in der Supersport 300, das sagt die Hubraumgröße schon, Supersport 300 ist so eine Einsteigerklasse. Da wird viel darüber diskutiert und leider gab es da wieder, genau wie bei Jason Dupasquier, du erinnerst dich, Anfang des Sommers, lieber Jens, haben wir ja bei Sportradio auch über dieses Thema und diese Tragödie in Italien lange diskutiert und das versucht zu beleuchten von verschiedenen Seiten. Als der Schweizer tödlich verunglückt ist beim Grand Prix, dann haben wir Hugo Millán, der am spanischen Meisterschaftslauf tödlich verunglückt ist. Das sind jetzt 3 Fahrer, die U16 sind.
Das ist sehr, sehr jung.
Und da wird es natürlich auch bei den Mainstream-Medien wächst der Druck. Viele Zeitungen, Media-Outlets, die normalerweise nie über sowas, über Motorrad berichten, da müssen sie einhaken und müssen sagen natürlich, wie verrückt es ist und dass man so junge Leute Rennen fahren lässt. Da gibt es verschiedene Aspekte und eine Menge Rennfahrer, die natürlich auch erschüttert waren. Nicht nur jetzt aus der Superbike-WM, da war es am gleichen Wochenende in Jerez, sondern eben auch aus der MotoGP haben sich viele Fahrer gemeldet. Denn das nimmt uns alle mit, das ist klar. Und das tut das auch sicherlich richtig dem Motorradsport nicht gut.
Ja, völlig klar. Aber wie viel können denn diese jungen Kerle schon? Du sagst U16, die müssen ja, haben die wahrscheinlich mit 5, so wie wir es von Michael Schumacher eben auf der Kartbahn kennen, die werden mit 5 wahrscheinlich auf dem ersten motorisierten Bike drauf gesessen sein.
Ja, das Scott Redding zum Beispiel, eine Superbike-WM um den Weltmeistertitel fahren, der war lange in der MotoGP, der hat sich da ziemlich deutlich geäußert, ist auch einer der Fahrer, der nie im deswegen von Journalisten ziemlich umlagert und beliebt. Der hat das ziemlich deutlich gemacht. Der hat gesagt, also ich habe mit 4 angefangen, Motorrad zu fahren, mit 5 die ersten Rennen. Also insofern hast du völlig recht, diese Parallele so ein bisschen von der Zeitabfolge mit Michael und den Jungfahrern im Motorrad, im Motorsport-Nachwuchs auf 4 Rädern ist es ähnlich. Auch ein Alonso hat wahnsinnig früh angefangen. Anders geht's ja heute nicht. Das hast du ja in allen Sportarten, auch im Tennis, im Turnen, im Eishockey. Die fangen unglaublich früh an und haben dann eben mit 16, 17, 18 eigentlich schon eine irre Erfahrung. So ist es auch im Motorrad-Rennsport. Scott Redding sagt, es hat mit dem Alter nichts zu tun, sondern mit einigen Faktoren, an die man rangehen kann, an denen man was ändern kann. Er ist sich damit mit Jonathan Ray zum Beispiel, dem 6-fachen Superbike-Weltmeister, ziemlich einig, dass gerade in den Nachwuchsklassen im internationalen Bereich zu große Starterfelder sind. Also in diesem Fall dieses Rennen, wo der Dean Dörter Vinales leider tödlich verunglückt ist, waren 40 Starter dabei. Und dann wird es natürlich wild, weil du immer Gruppenbildung hast. Dazu kommt, dass diese Supersport 300-Klasse ohnehin schon viel diskutiert wird, weil die Motorräder sind absolut gleich. Das sind Einheitsmotoren auch. Das heißt, ein guter Fahrer kann eigentlich gar nicht richtig wegfahren. Und wir hatten vor einiger Zeit ähnliche Diskussionen auch bei den Restrictor Plate Rennen der NASCAR. Wenn die Leistung künstlich gedrosselt wird, dann haben wir bei den großen Ovalen in den USA im NASCAR-Sport immer wieder auch Pulkbildung gehabt und dann gibt's Massenkollisionen. Wenn natürlich jetzt junge Fahrer dabei sind, die teilweise hervorragend ausgebildet sind, dürft ihr nur an den Red Bull Rookies Cup erinnern, wo Gus Lauinger und ähnliche Leute die jungen Talente wirklich sortieren und führen, die können schon unheimlich tolle Rennen fahren und sind schon sehr, sehr, sehr weit, überhaupt nicht zu vergleichen, Jens, in dem Vergleich, als wir noch jung waren und der Motorradsport da waren es 3 oder 4 pro Klasse, die waren gut. Die sind vorne weggefahren, dann gab es eine Verfolgergruppe von 5 oder 6 und dann kam der Rest. Heute ist es so, dass du prinzipiell nur Pulk hast. Wir hatten schon bei Jason Dupasquier hier an dieser Stelle bei dir, Jens, im Motorsport-Talk darüber gesprochen, dass man vor allem, was das Qualifikationsgebaren angeht in der Moto 3, die suchen, weil die Motorräder so gleich sind, immer Windschatten. Das heißt, die warten aufeinander, um sich dann ziehen zu lassen. Und das ist gerade bei jungen Leuten natürlich extremst gefährlich. Und da müsste man weggehen, das hatten wir damals schon vorgeschlagen und haben gesagt, der Eddie und ich, man müsste Einzelzeitfahren machen. Bei den jüngeren Leuten im Qualifying Einzelzeitfahren.
Apropos der Eddie, der ist jetzt dazugekommen.
Hat der Eddie sich gemeldet?
Eddie ist dazugekommen. Grüß dich, Eddie.
Genau so sieht's aus, ja. Ich musste hier ein bisschen an der Schranke in Hockenheim um Einlass kämpfen, das berühmte Corona-Band erstmal abholen. Deswegen habe ich euer Klingeln einfach nicht gehört. Aber jetzt bin ich drin und ich habe das Ende von Stefans Ausführungen gerade mitbekommen. Ja, und ich gebe Stefan völlig recht. Also diese Pulkbildung, es wird immer wieder das Problem sein, weil einer oder zwei, wenn dann einer gestört ist und auf der Strecke liegt, das hat Scott Redding gerade auch sehr andrücklich nochmal und wirklich sehr anschaulich beschrieben, weil ihm damals bei Shoya Tomizawas Unfall in Misano genau das Gleiche passiert ist. Das wird man nicht verhindern können. Ich habe am letzten Wochenende die IDM gemacht und ich muss Stefan also ganz klein ein bisschen widersprechen. Das ist für mich keine Frage des Alters, sondern dieses Problem mit der Pulkbildung, das hatten wir am letzten Wochenende bei der IDM hier in Hockenheim auch. Da hat es einen Unfall gegeben, einen Sturz von Ilja Michalczyk, dem deutschen Superbike-Meister. Der lag in Führung und hatte dann einen Highsider, ist gestürzt. Und Florian Alt, der auf Position 3 in dem Moment lag, konnte ihm so gerade eben ausweichen. Das war Haaresbreite und dann wäre genau das Gleiche passiert. Ja, und der Nackenbereich ist ungeschützt. Das ist ein echtes Problem. Aber wo ich Stefan natürlich recht gebe, ist, die Dorna hat ja in ihren Klassen, in allen WM-Klassen in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass die Leistungsdichte immer höher ist. Das heißt, wir haben im Falle der Supersport 300 WM, wo der Todesfall am letzten Wochenende passiert ist, eine ungeheure Leistungsdichte. Das sind teilweise 30 Mann in einer Sekunde mit Motorrädern, die auf einem ähnlichen Leistungslevel sind. Völlig egal, ob sie von Kawasaki, KTM oder Yamaha hergestellt werden. Die haben fast identische PS-Zahlen. Das heißt, dass da wirklich diese jungen Kinder, muss man ja sagen, in einem unglaublichen Kampf verwickelt sind, wo es wirklich auf jedes Tausendstel ankommt. Das heißt, der Windschatten wird immer wichtiger, die kleben noch enger aneinander und ja, da kommt dann leider sowas mal raus. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass es nicht sein kann, dass wir in diesem Jahr schon 3 unter 20-jährige Jason Dupasquier mit 19 dann einen 14-Jährigen und jetzt einen 15-Jährigen verlieren bei der Ausübung ihres Lieblingssports. Das kann und darf nicht sein. Da muss irgendwas passieren.
Lass uns auf
ja, wir haben also einen minimalen, Jens, wir haben tatsächlich einen minimalen Spielraum nur für Fehler. Und ich glaube tatsächlich, dass das Niveau der jungen Leute extrem hoch ist und wirklich mit früher nicht vergleichbar. Das hat ja auch Scott Redding ziemlich deutlich gesagt. Und viele, viele andere der absoluten Stars haben ganz früh angefangen. Dazu müssen wir auch zugeben, die Dorne hat eine Menge getan. Also die Sicherheit inzwischen im Zweiradsport ist international unglaublich gut. Airbags, die Helme, Lederkombis. Da kann man, glaube ich, nicht mehr viel machen. Wenn wir eine Verkettung von blöden Umständen hatten, wissen wir immer, dass was passieren kann. Was nur bei Dupasquier, bei Hugo Milan und bei Vinales eben auffällt, ist, dass das immer die gleiche Unfallfolge war. Und da muss man versuchen, das Ganze vielleicht tatsächlich ein bisschen zu entzerren. Die Diskussion wird ganz sicherlich weitergehen. Dieser extrem enge Wettbewerb, der gewollt ist, und diese große Gruppenbildung ist sicherlich das Problem. Dass klar ist, ist eine Kommission, Dorn hat eine Kommission gegründet, die sich um diese Themen jetzt auch kümmert, die allerdings direkt nach dem Unfall jetzt am vergangenen Wochenende von Dean Börter, Vinales, sich dazu noch nicht geäußert hat, weil die gerade noch Daten sammeln. Aber das, was getan werden muss, ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Ja, und ich glaube, da ist sich auch die Szene einig. Also wir sehen ja jetzt, dass das wirklich nicht nur der Familie Vinales sehr nahe geht. Maverick Vinales hat seine Teilnahme am Austin Grand Prix für April abgesagt, sondern dadurch, dass das der Cousin von einem MotoGP-Fahrer ist, von einem MotoGP-Star ist, wird das in Spanien auch sicherlich ein Yellow Press-Thema, und zwar ein großes. Das war es vorher schon und jetzt muss schleunigst was passieren. Denn eins ist mal klar, Stefan hat es richtig gesagt, es ist unglaublich viel an den Sicherheitsstandards gearbeitet worden. Die Airbag-Kombis, die ja mittlerweile auch im Ski-Abfahrtslauf eingesetzt werden, diese Technik kommt aus dem Zweiradsport und da entwickelt im Übrigen ein deutsches Unternehmen, nämlich 2D Data Recording aus Karlsruhe, die Sensoren für. Hat lange gedauert, die sind jetzt wirklich richtig gut, auf richtig gutem Niveau, aber beim Motorrad ist es eben so, da kann man kein Hans-System oder ähnliches im Nacken-Schulterbereich zum Schutz installieren. Die müssen ihren Kopf bewegen, die müssen da beweglich sein und das ist das Problem, dass man diese Verletzungen, wenn dann jemand überfährt, im Hals-Nackenbereich nach momentanen Sicherheitsstandards nicht verhindern kann. Das ist das große Problem. Und da hat man aber keine gute, funktionierende Lösung gefunden.
Eddie, im Baseball gibt es das alte Sprichwort, Momentum is as good as tomorrow's starting pitcher. Also mit anderen Worten, beim Baseball gibt es kein Momentum. Gibt es Momentum in der DTM und wer hat denn das? Hat es Liam Lawson, hat es Marco Wittmann oder kann Calvin van der Linde am Hockenheimring am Wochenende das Momentum ein bisschen in seine Richtung ziehen?
Ich würde es sogar noch weiter aufmachen. Ich würde natürlich Maximilian Götz, denn die ersten vier liegen innerhalb von 20 Punkten. Ich würde aber auch noch Philipp Ellis mit reinnehmen. Denn es sind noch 112 Punkte zu vergeben in den verbleibenden vier Rennen. Und Philipp Ellis als Fünfter hat gerade mal 66 Punkte Rückstand. Und wer weiß, wie schnell das manchmal gehen kann im Rennsport und auch in der DTM. Also ich würde den Kreis auf 5 erweitern, auf 5 absolute Titelkandidaten. Denn das kann ganz schnell passieren, dass da sich das alles wieder dreht. Ein Nuller ist schnell passiert, ein Reifenschaden ist schnell passiert. Also das wird richtig eine richtige Motorsportschlacht, da bin ich mir sicher.
Worauf wird's ankommen, The Voice? Du kennst den Hockenheimring ja ebenso gut wie Eddie. Ihr seid dort Stammgäste, ihr beiden bevorzugt irgendein Auto, irgendeine Marke, irgendeinen Fahrer, weil Marco Wittmann dort schon 100-mal am Start war. Wie ist da deine Prognose?
Also ich muss sagen, was mich sehr positiv überrascht, ohne dem Marco tatsächlich fahrischen Fähigkeiten absprechen zu wollen. Er war schon zweimal DTM-Champion. Aber was er und Walkenhorst tatsächlich mit dem BMW-Auslaufmodell, dem M6, der ja Ende des Jahres ins Museum geht, was die in diesem Jahr aufführen, ist wirklich fantastisch. Wir sollten ja nicht vergessen, es ist eine Übergangssaison nach der Class One. Für alle Teams, für alle Fahrer ist es eine große Umstellung in diesem Jahr gewesen. Und man muss auch sagen, dass wir hinter den Kulissen deutlich hören, dass BMW zwar auch etwas hilft, aber weit weniger als Ferrari zum Beispiel AF Corse hilft. AF Corse mit Liam Lawson und Alexander Albon, das ist quasi ein Werksteam. Und Ferrari schmeißt da unglaublich viele Ressourcen rein. Wir wussten, wie gut der Liam Lawson ist. Es hat er in Übersee schon gezeigt, dass der mit 19 jetzt so schnell sich auch in Europa einschießt, ist klar. Aber man sollte auch nicht vergessen, sie haben diesen Bock Boxenstopp-Vorteil, über den wir ja hier an dieser Stelle schon diskutiert haben, was aber über seine fahrischen Fähigkeiten und seine Leistung nichts sagt. Das hat da der Eddie Lawson, der Lawson, hervorragend gemacht. Der wird auch ein Kandidat für Red Bull sein, hat Eddie letzte Woche ja bereits darauf hingewiesen, für die Formel 1 sein. Ich muss sagen, emotional wäre es für mich eigentlich erfreulich, wenn tatsächlich nicht Lawson, der die ganze Zukunft noch vor sich hat und Karriere machen wird. Gar keine Frage. Aber ich finde es toll tatsächlich, wenn diese große Marke BMW, die so viel für die DTM getan hat, wenn die mit dem etwas älteren Auto, dem M6 und vor allem mit dem ausgepufften und so immer wieder so ruhigen Franken Marco Wittmann, wenn die es schaffen, wäre toll. Aber die beiden anderen sollten wir vor allem gerade bei einem Maxi Götz im Mercedes. Es sind ja 4 Marken vorne und 4 verschiedene Fahrer. Das ist wirklich toll. Und für mich einer der besten GT3-Fahrer weltweit, Kevin van der Linde. Ich glaube, dass der tatsächlich in Hockenheim große Chancen haben wird, das Momentum wieder auf seine Seite zu ziehen. Denn diese Rennstrecke sollte dem Auto durchaus passen.
Ja, so Eddie, dann dir dürfen natürlich müssen Präferenzen fremd sein als Kommentator, aber Marco Wittmann als DTM-Champion, BMW geht raus. Das hätte schon noch einmal auch für dich einen gewissen Charme, oder nicht?
Ja, aber natürlich, zumal der ja auch am Nürburgring, also beim letzten Rennen, mehr Heimrennen geht nicht. Der ist in Fürth geboren, der lebt immer noch da ganz in der Nähe, der ist Vereinsmitglied in Nürnberg am Nürburgring. Das kommt ja auch noch dazu, dass der da im letzten Rennen wirklich einen Heimvorteil hat. Aber Kelvin van der Linde zum Beispiel, den besuchen seit über einem Jahr seine Eltern das erste Mal hier an der Rennstrecke in Hockenheim. Der war letzte Woche hier testen, war sauschnell und der ist sowieso sauschnell. Also ich mag mich da bei keinem der Kandidaten festlegen. Und ich bringe nochmal Philipp Ellis ins Spiel, weil der hat nämlich am Sonntag Geburtstag, wird 29, der gebürtige Münchner. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die da im Moment durchaus diskutiert werden können. Aber am Ende ist, wie im Fußball, wichtig ist auch ein Platz, wichtig ist auch eine Strecke. Ich bin mal gespannt, was wir dieses Wochenende sehen werden.
Und das Runde muss ins Eckige. Eddie, nochmal zur Erinnerung, wann die Streamingzeiten auf RAN.de, wann im Fernsehen bei Sat.1?
Also wie immer unsere großen Hauptsendungen Samstag und Sonntag jeweils beginnend um 13 Uhr. Und die anderen Zeiten habe ich gar nicht so richtig im Kopf, weil ich mir das noch gar nicht mit dem Ablauf beschäftige. Aber Fakt ist, ich sende morgen die beiden freien Trainings auf RAN.de. Dann jeweils Samstag und Sonntagmorgen die Qualifyings auf RAN.de mit einem ordentlichen Vorlauf. Wir werden auch wieder sehr, sehr nette Gäste haben. Stefan Bradl wird da sein. Er wird uns erzählen, wie sein Test im T3 Lamborghini letzte Woche hier in Hockenheim gelaufen ist. Da haben wir Bilder gedreht, werden mit dem Motorradweltmeister darüber sprechen. Und also ich kann nur empfehlen, einzuschalten. Wir haben uns gut vorbereitet und haben eine Menge Programm.
Da freuen wir uns drauf. The Voice bleibt noch bei uns. Gleich sprechen wir die Formel 1. Danke dir, Eddie. Kurze Pause. Dann geht's weiter.
Das ist Daniel Theiss und Sie hören Sportradio 360.
Herrschaften, Big Show 528 und es ist, ich sitze in der Steiermark, es ist ein Wetter, wie wir es letzte Woche in Sochi. Nein, eigentlich hätten wir es gar nicht so gern gehabt, denn hier ist es trocken. Und ich finde, dass der Regen für eines der bemerkenswertesten Rennen der letzten Monate, vielleicht sogar Jahre geführt hat. The Voice ist dabei geblieben, neu dazugekommen, um eben genau dieses Rennen zu besprechen. Zum einen Stefan Edel, motorsport.com. Servus Stefan.
Hallo miteinander.
Und von der Süddeutschen Zeitung Philipp Schneider. Servus Philipp.
Hi zusammen.
Stefan Edel, ich fange einfach mit dir an. Die Entscheidung von McLaren, dass Lando Norris es einfach mal versucht, vielleicht sogar wieder besseres Wissen, und ich glaube, er hatte eh nur dieses eine Fenster, wo er reinkommen hätte können, vielleicht eine Runde nach Hamilton. Er versucht es einfach. Sagen wir, das ist ein brutaler Anfängerfehler von McLaren, oder lieben wir McLaren dafür?
Also ich glaube, ich liebe vor allem Lando Norris dafür, dass er gesagt hat,
die Ansagen waren geil, oder? Die Ansagen waren großartig.
Auf jeden Fall, er hat davor gesagt, sein Renningenieur hat ihm davor philosophiert, die Abstände sind so und so, der Hamilton macht dies und das, und er hat einfach gesagt, halt die Klappe, du willst alleine machen. Und hat daran erinnert im Prinzip, wie damals Kimi Räikkönen, yes, 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 I know what I'm doing. Also das war schon sehr sympathisch, fand ich. Und naja, dann passiert's halt. Er kann selber nicht wissen, dass es halt dann so endet und noch mehr Regen kommt. Ansonsten hätte es wahrscheinlich funktioniert. Ich glaube, viele Beobachter hatten im Hinterkopf, Rubens Barrichello 2000 in Hockenheim, als der seinen ersten Sieg erzielt hat, da war es nämlich ganz ähnlich. Da war, glaube ich, Regen im Motodrom, aber draußen die Geraden, die Waldgeraden waren halt trocken. Und der hat es halt dann durchgekriegt, aber das hätte auch anders ausgehen können. Also Norris, er hat es probiert, da kann man ihm keinen Vorwurf machen, weil als Führender kannst du es im Prinzip nur vergeigen, wenn sowas passiert. Du bist der Erste, der auf die Bedingungen trifft. Alle anderen sehen dann hinterher, oh, in Kurve 7 war es doch rutschiger als gedacht. Aber du weißt es halt nicht. Und wenn man jemandem einen Vorwurf machen kann, dann wahrscheinlich tatsächlich dem Team McLaren, die ihren Fahrer praktisch gar nicht informiert haben. Im Gegenzug dann bei Mercedes, die hatten Lewis Hamilton quasi minütlich gebrieft, der Regen wird jetzt stärker, jetzt sieht so und so aus, andere wechseln auch. Also da gab es einen ganzen Dialog zwischen Lewis Hamilton und seinem Ingenieur. Was macht man jetzt? Und auch der Hamilton hat am Anfang gesagt, nee, ich fahre noch weiter, ich komme nicht rein. Der ist einmal an der Box vorbeigefahren und hat dann aber schließlich den Boxenstopp halt gemacht, weil ihn sein Team dann so beraten hat. Und McLaren, vermutlich auch deswegen, weil der Norris gesagt hat, ich will nichts hören, die haben halt eher Funkstille gehalten und hat den Fahrer nicht informiert. Also da hat das Teamwork nicht so gut funktioniert und das Ergebnis war halt dann, dass es eben nicht gereicht hat. Aber ich finde, wie gesagt, kann man ihm schier keinen Vorwurf machen. Ich fand's gut, das hat Mut bewiesen, dass er gesagt hat, komm, ich pack das auch mit trockenen Reifen, obwohl es echt schwierig geworden ist. Aber die Einstellung, die hat mir brutal gefallen.
Jetzt habe ich unter der Woche...
Und ich mein,
ja, bitte, Philipp, ich wollte gerade dich ansprechen.
Ja, ich wollte nur total zustimmen und noch kurz ganz kurz einwerfen, wenn sich noch jemand erinnert an seinen Abflug in Spa neulich. Also man kann jetzt nicht sagen, dass er irgendwie nachhaltig traumatisiert wäre und wegen feuchter Rennbedingungen nachts aufwacht und schlecht schläft, sondern eiskalt. Also ich fand es auch cool, dass er es versucht hat. Das wollte ich nur einwerfen als Bestätigung.
Jetzt habe ich unter der Woche in der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass das Mercedes-Team Fehler macht, Philipp. Hast du diesen Artikel geschrieben? Ich habe nur die Überschrift gelesen. Welche Fehler macht denn Mercedes neuerdings? Weil das Rennen haben sie eigentlich dann ja gut über die Bühne gebracht.
Na, also der Artikel war nicht von mir, der war von einem sehr geschätzten Kollegen Elmar Brümmer.
Ah, okay.
Also du hast ihn nicht gelesen, aber in dem Artikel ging es tatsächlich da ging es nicht nur um dieses Rennen, sondern es ging um eine Bilanz der gesamten Saison. Okay. Und es ging dann insbesondere tatsächlich auch um ein paar Merkwürdigkeiten im Fahrverhalten von Lewis Hamilton, der tatsächlich auch, der jetzt nicht mehr ganz so fehlerfrei fährt, wie man es von ihm kannte, in Saisons, wo er halt keinen so harten Widersacher hatte, wie jetzt Max Verstappen. Er streitet das zwar vehement von sich, dass er sagt, das habe nichts damit zu tun, sondern er würde einfach, also ob er jetzt eine Boxenmauer touchiert, oder ob er die Bremskraft, wir erinnern uns, nach dem Restart im Baku falsch verstellt und deswegen über die Kurve hinausschießt. Auf solche Dinge hat das angespielt insbesondere. Und ich denke, das lässt sich nicht ganz von der Hand weisen, diese Beobachtung. Hamilton sieht das ja selber auch. Er sagt halt bloß, das seien halt reine Unkonzentriertheiten, wenn ihm so etwas passiert. Aber das habe nichts mit dem gesteigerten Druck zu tun. Das muss er letztlich so sagen, vermutlich weiß er es auch nicht mal. Also weil wie jetzt dann irgendwie ja auch so eine erfahrene Rennfahrerseele und so ein erfahrenes Rennfahrergehirn wie das von Lewis Hamilton, welche Einflüsse da letztlich dann subtil einwirken, weiß er vielleicht nicht mal selbst. Aber das ist doch tatsächlich nicht von der Hand zu weisen, weiß nicht, wie es die anderen Kollegen sehen. Also dass Mercedes und Hamilton tatsächlich, wir reden da ja wirklich von Kleinigkeiten, ne? Also auf den großen Patzer und den großen Bock warten wir natürlich auch, aber trotzdem, das gab es halt früher nicht, als er sich noch mit Ferrari und Vettel duelliert hat.
Du weißt, du räusperst dich schon, ich schließe gleich die Frage an. Hätte man nicht auch in den deutschen Medien Lewis Hamilton mehr für seinen 100. Grand Prix-Sieg feiern müssen? Mir ist das ein kleines bisschen untergegangen nach diesem Rennen.
Fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Subjektiv gesehen habe ich durchaus mitbekommen, dass die ihn haben hochjubeln lassen, riesen Respekt gezeigt haben, ein 100 Grand Prix seine in meinen etwas jüngeren Jahren als Teenager hieß es damals, die Siege von Jackie Stewart wird nie jemand einholen. Und dann kam Alonso, dann kam Schumacher. Und wir haben dann irgendwann gedacht, Schumis Rekord wird niemals eingestellt werden. 100 Grand Prix ist sensationell. Aber man muss tatsächlich sagen, ich glaube tatsächlich, Mercedes und Hamilton spüren den Atem jetzt von Red Bull und von Verstappen. Die Fehlerhäufigkeit ist deutlich nach oben gegangen, sowohl beim Team wie auch beim Fahrer. Und das ist das, was wir ja eigentlich immer uns gewünscht haben in den letzten Jahren, seitdem wir die Hybridformeln haben, seit 2014, dass endlich mal ein Team da ist, das konstant und kontinuierlich Druck macht. auf die Kombination Hamilton und Mercedes. Das haben wir in diesem Jahr. Und wir haben eine fantastische Saison. Insofern brauchen wir diese ganzen künstlichen Gimmicks, über die ja teilweise auch gesprochen wird, Sprintrennen, umgekehrte Startreihenfolge. Also der Sport, wie er sich in diesem Jahr darstellt, ist fabelhaft. Und du hast ja die Moderation unserer Formel 1-Teils auch schon so angefangen. Ich habe immer schon gesagt, man sollte im Reglement festhalten, damals bezogen auf die DTM, aber das gilt für die Formel 1 genauso. Spontanflutung der Rennstrecke bei jedem Rennen einmal nach Zufallsgenerator.
Ja, genau. Und dann uns der Sky-Experte, der mit dem österreichischen Akzent erklärt dann, okay, Runde 17 ist gefallen und so werden die Würfel dann fallen. Wir kommen vielleicht gleich zurück zu Lewis Hamilton, aber Stefan Ehlen, jetzt haben wir gesehen in Monza, alles besondere Umstände, aber in Monza gewinnt Daniel Ricciardo in McLaren und Lando Norris hätte wunderbare Chancen gehabt, das wär wunderbar gewesen, auch wieder besondere Umstände durch das Training. Haben wir da plötzlich jetzt um die Siege, natürlich nicht um die Weltmeisterschaft, aber haben wir um die Siege, ich möchte sagen, fast wie aus dem Nichts plötzlich ein drittes Team, das wirklich konsequent mitmischen kann. Und Ferrari meine ich damit noch gar nicht. Carlos Sainz fährt auch gute Rennen dieser Tage. Aber ist McLaren jetzt wirklich auf jeder Strecke für dich ein ernsthafter Sieganwärter?
Nein. Also ganz grundsätzlich, glaube ich, Monza muss man immer ein bisschen rausrechnen aus der normalen Gleichung, weil Monza halt einfach nur pure Highspeed ist und das ein bisschen anders gelagert ist als andere Rennstrecken. Jetzt in Sochi, glaube ich, da hat man auch andere Bedingungen in der Hinsicht, dass man das Qualifying halt auf den Punkt bringen musste. Da war der Knackpunkt, dass es nass war zunächst. Man hatte also Intermediates drauf. Und dann war die Frage, wird die Strecke am Ende trocken genug sein für Slicks? Und manche hatten das dann drauf. Manche hatten dann die entsprechende Rundenzahl, um rechtzeitig schnell zu sein. Und da hat Lando Norris natürlich brillant reagiert und die Pole Position rausgefahren. Also das war die Grundlage. Im Rennen selbst, glaube ich, war der Speed jetzt nicht so überragend, dass er allen davon gefahren wäre. Es hätte wahrscheinlich gereicht, wenn nicht der Regen gekommen wäre, das schon. Alleine vor dem Hintergrund, dass der McLaren auf den Geraden verdammt schnell ist. Das war schon in Monza zu sehen, da war der McLaren wahrscheinlich nicht das beste Gesamtpaket insgesamt, aber war halt sehr schnell auf den Geraden und damit schwierig zu überholen, selbst mit DRS. Und diese Konstellation hat auch in Sochi geholfen. Und deswegen glaube ich, man kann schon sagen, auf Strecken, die Topspeed-freundlich sind, wo du also wirklich einfach schwierig zu überholen bist und wenn der McLaren in der Position ist, dass er dann einfach vorne liegt, dann hat er eine sehr gute Chance. Aber unter normalen Umständen ist der Mercedes und auch der Red Bull immer noch vorne anzusiedeln. Also sprich, wenn es normal läuft, auf der normalen Rennstrecke mit entsprechend Anzahl langsamer und schnellen Kurven, da müssten Mercedes und Red Bull weiter vorne sein. Aber was man schon gesehen hat, glaube ich, ist, McLaren als Team, die haben wirklich einen Schritt gemacht. Und es ist insofern bedauerlich, dass es jetzt nächstes Jahr neue Regeln gibt und neue Autos gibt. Weil ich würde jetzt furchtbar gern wissen, ja, wie geht denn das jetzt weiter bei McLaren? Wie würden die unter dem aktuellen Reglement, wenn es nächstes Jahr ähnliche Autos nochmal geben würde, wie wären die dann? Wären die dann tatsächlich da, dass sie diese Lücke noch schließen könnten und die WM vielleicht zu einem Dreikampf machen? Werden wir nicht erfahren. Aber als Team, glaube ich, als Struktur, auch mit Ricciardo und Norris, die haben jetzt in den zurückliegenden Rennen beide gezeigt, mit denen ist definitiv zu rechnen. Das ist momentan die dritte Kraft. Und das ist, glaube ich, die Botschaft, die man daraus ziehen kann.
Und ein würdiger Gegner für die Elite, oder? Jetzt für Red Bull. Philipp, wie siehst du denn das? Gehört Lando Norris für dich denn jetzt schon so ein bisschen in die Kategorie Max Verstappen, George Russell und Charles Leclerc?
Ehrlicherweise klare Antwort ja, weil wenn man sich seine Karriere anschaut und auch die Kollegen, die schon früher gegen ihn gefahren sind, also er war ja schon, egal was er, wo er gefahren ist, er war ja wirklich immer ein Überflieger. Also so eine richtige Strebernatur, die einfach immer geglänzt hat. Und es war bei ihm halt auch nur eine Frage, also ich meine, der Mick Schumacher kennt ihn ja auch sehr gut, ne? Und also mich würde es jetzt wirklich sehr überraschen, wenn da jetzt plötzlich eine Delle in der Entwicklung entstehen würde. Also ich hatte den schon tatsächlich auch schon in der vergangenen Saison irgendwie ganz oben angesiedelt und ich rechne fest mit ihm. Und die ganz spannende Frage ist jetzt halt nur, wird er irgendwann mal in ein sogenanntes Top-Team wechseln oder entwickelt sich jetzt McLaren wirklich zu einem absoluten Spitzen-Top-Team? Und mal kurz darauf eingehen, was der Stefan gerade gesagt hat. Das ist ja völlig richtig. Es wäre spannend zu sehen, wie es jetzt in der kommenden Saison weiterginge ohne neues Reglement mit McLaren. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, dass das, was wir gerade beobachten, diese Angleichung, also dass McLaren noch näher herangerückt ist an die Spitze, natürlich schon auch damit zusammenhängt, dass es im nächsten Jahr ein neues Reglement gibt, weil es halt die Spitzenteams halt dazu zwingt, viele Ressourcen halt schon auf das neue Auto zu verwenden, das entwickelt wird. Allein diese Tatsache macht ja diese Saison schon so spannend, dass halt die Ressourcen gut ausbalanciert werden müssen. Wie viel verwende ich auf diese Saison, wie viel auf die kommende? Und dazu kommt ja bei McLaren noch, also ich glaube, die haben tatsächlich noch Steigerungspotenzial, weil sie A, sich tatsächlich nach allem, was man hört, auch schon sehr stark fokussiert haben auf das kommende Auto. Sie wären ja auch blöd, wenn sie es nicht täten. Und zudem wird sich auch die ganze Struktur in diesem Team nochmal ändern. Also der Windkanal, der dann in Woking entstehen soll, der kommt ja, wie ich finde, leider Gottes ein bisschen zu spät, weil in dem wird jetzt dieses Auto nicht mehr entwickelt werden können für die kommende Saison, sondern erst das für 2023 dann. Also im Prinzip kommt der ein Jahr zu spät, dieser Windkanal, was ein bisschen schade ist. Und so müssen die halt immer nach Köln pendeln, wo die halt den Windkanal von Toyota nutzen können. Also da geht nach wie vor noch ein bisschen an Potenzial verloren, leider Gottes. Aber vor dem Hintergrund allein sieht man, wie super die arbeiten. Also die haben halt nach wie vor nicht die Bedingungen der Spitzenteams. Und haben jetzt halt dieses Übergangsjahr genutzt, um da nochmal die Lücke ein Stück weit kleiner zu machen und haben halt zwei, wie ich finde, also ich finde, das ist fast die spannendste Fahrerpaarung, die es gibt. Also einmal dieser sehr sympathische Ricciardo und auf der anderen Seite dieses Übertalent Lando Norris, bei dem sich ja wirklich jeder fragt, also wo der Weg noch hinführt.
Schön. Wir feiern noch zwei Oldies. Stefan Edel, du darfst zunächst Kimi Räikkönen feiern, der 4 Punkte mitgenommen hat aus Sochi. Natürlich dem Spielverlauf, hätte ich fast gesagt, dem Rennverlauf und der spontanen Flutung der Rennstrecke geschuldet. Aber so als vorletztes Lebenszeichen von Kimi, ich habe mich ehrlich gefreut, Stefan. Wird es das schon gewesen sein? Oder also sag mal so, muss es auch auf allen anderen Strecken regnen, damit Kimi in diesem Jahr überhaupt nochmal Punkte machen wird können? Weil insgesamt hat er erst 6.
Also ich glaube, freuen tut es jeden, wenn man dann am Ende sieht, dass Kimi Räikkönen Punkte holt, zumal er jetzt ja auch 2 Wochenenden außen vor war, Corona-bedingt, weil er positiv getestet war. Insofern war das natürlich ein super Zeichen. Und der Kimi ist ja auch nach wie vor Sympathieträger und jeder bedauert, dass es dann zu Ende gehen wird jetzt mit seiner Formel-1-Karriere. Und du sagst es schon, ja, er war im Prinzip im Nirgendwo. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er überhaupt ein einziges Mal im Bild war bei der TV-Übertragung.
Oder ob er ein einziges Auto überholt hat. Ich bin mir auch nicht sicher.
Ja, genau. Aber er war halt auch dabei, ne, ist halt mitgefahren und hat dann davon profitiert, dass er am Ende die richtige Entscheidung getroffen hat, mit dem Team auf die Intermediates zu gehen. Und das war halt der Glücksgriff dann, dass er in die Punkte gefahren ist. Weil ansonsten muss man sagen, die Saison von Alfa Romeo, die ist halt einfach mau. Und wenn wir jetzt nach vorne schauen, auf die restlichen Rennen, dann glaube ich auch, dass es extrem schwierig werden wird, da noch in die Punkte zu fahren. Gleichwohl, der Antonio Giovinazzi hat jetzt ein paar Mal gezeigt, man kann mit diesem Auto, ich glaube in Zandvoort war es zum Beispiel, da ist er in die Top 10 gefahren und ich glaube in Monza sogar auch nochmal. In der Startaufstellung auf jeden Fall. Also dieses Auto hat eine gewisse Grundgeschwindigkeit, die kann man rauskriegen aus dem Auto. Nur im Rennen ist Alfa Romeo halt leider im Nirgendwo. Und da muss man auch einfach sagen, der Räikkönen ist dieses Jahr eher unter ferner Liefen, als dass er in der Form seines Lebens wäre. Und deswegen glaube ich eher, wenn jemand Glanzpunkte setzt im Alfa Romeo, dann müsste es eigentlich Giovinazzi sein. Und der Räikkönen, der tut sich einfach schwer. Deswegen war es das vielleicht auch. Vielleicht waren das seine letzten Punkte in der Formel 1. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, glaube ich.
Ein Mann, der schon lange keine Punkte in der Formel 1 mehr machte, Voice, aber mit dem ich dann irgendwie den Einstieg in Deutschland in die Formel 1 wieder gefunden habe, der feiert heute einen, keinen runden, aber einen großen Geburtstag, nämlich den 75. Jochen Maas, was muss man, wir hatten ihn, glaube ich, sogar mal in der Sendung hier, Jochen Maas, vor Jahren. Was ist über ihn zu sagen? Also leider, fang du bitte an. Ich komme dann mit dem leider um die Ecke.
Sehr ungewöhnlicher Charakter nach wie vor. Toll, dass er diese harte Zeit 70er Jahre, 80er Jahre, wo sehr viel passiert ist, auch in der Formel 1, dass er das tatsächlich überlebt hat. Er sagt, er ist extrem dankbar, dass das tatsächlich passiert ist. Wir erinnern uns, da waren es viele Beerdigungen, über die man berichten musste. Ist viel passiert. Er hat danach dann nach seiner Formel 1 Karriere, die auch eher unglücklich verlief, hat er tatsächlich den Sportwagenbereich entdeckt, nachdem er vorher bei Tourenwagen auch schon abgeräumt hat. Das war damals ja auch die Zeit, wo viele Rennfahrer, Formel 1 Fahrer im Grand Prix Sport noch nicht so viel verdient haben. Da waren noch keine Millionensummen, es war noch kein Milliardengeschäft. Da hat man eben dann woanders auch noch ein bisschen Geld verdient. Sportwagen hat er dann die bei Porsche übernommen mit Jackie X zusammen. Das war eine kongeniale Paarung und das hat damals organisiert Manfred Jantke, den wir hier ja sehr oft als Experten auch mit dabei haben. Der hat sowohl Jochen zu Porsche geholt, Rothmans Porsche, wie auch Jackie X Und 7 Jahre lang haben die beiden fantastisch agiert. Jack Hicks war damals der beste Sportwagenpilot der Welt. Und die haben sich ein Auto geteilt und haben wahnsinnig viel gewonnen. Sportwagen, WM, 24 Stunden von Le Mans und. Und haben da auch schon sich um den Nachwuchs gekümmert. Hier nämlich, dass der Jochen Maas einen jungen Stefan Belloff unter die Fittiche genommen hat und dem mit Rat und Tat beiseite gestanden hat. Später hat er Ähnliches gemacht bei Mercedes, als Sauber die Mercedes C11-Autos eingesetzt hat, unter anderem der Sportwagen WM. Da war das Mercedes Junior-Team mit Karl Wendlinger, mit Heinz-Harald Frenzen und Michael Schumacher. Und auch dort war der Lehrmeister Jochen Maas, der immer dann als zweiter Fahrer mit den Jungen gefahren ist, immer mit einem anderen der Jungen, und hat denen dann im Grunde auch die Karriere Richtung Formel 1 geebnet. Ganz ungewöhnliche Karriere, weil er Seemann war bei der Handelsmarine und erst sehr spät über Bergrennsport tatsächlich in den Motorsport gekommen ist und trotzdem, obwohl er keine reichen Eltern hatte, den Weg tatsächlich in die Formel 1 relativ zügig geschafft hat, da aber nie so richtig konkurrenzfähiges Material hatte und dann auch noch das Pech hatte, beim Grand Prix am Nürburgring, großer Preis von Deutschland 1976, hat er das Rennen überlegen angeführt, als dann tatsächlich der Niki Lauda-Unfall passiert ist. Er hat ein Rennen gewonnen, ein Formel-1-Rennen, damals bei McLaren, Marlboro McLaren, sind eben James Hunt gefahren, war da aber die klare Nummer 2 und hat der Formel 1 eigentlich für sein Talent, für seine Fähigkeiten zu wenig draus gemacht, was vielleicht auch ein bisschen dran lang, dass er das Leben sehr, sehr genossen hat. Also er hat immer viel Spaß gehabt, hat er mit Aquila Marian ein sehr, sehr großes Segelboot, was er selber restauriert hat und dann auch verschartert hat. Da hat dann irgendwann einer der Charterkapitäne das Ding irgendwo auf den Meeresgrund gesetzt. Er hat immer mit Motorrädern, hat er wild rumgespielt und hat also die wildesten Sachen gemacht. Immer auch natürlich ein ganz großer Frauenschwarm, weil gut aussehend und sehr charmant. Hat vielleicht auch ein bisschen zu wenig um sich selber und seine Fähigkeiten getrommelt. Das glaube ich schon. Aber den Job hat er eigentlich immer sehr ernst genommen. Also trotz der Lebensfreude war er immer fit. Hat sich früh auch um Ernährung gekümmert. Aber ich glaube, er war durch seine sehr ruhige, zurückhaltende Art, die ich extrem mochte. Ja. Und warum ich mit heute noch mit ihm befreundet bin und vorgestern mit ihm telefoniert habe, hat er vielleicht in dem Haifischbecken Formel 1 tatsächlich ein bisschen zu wenig Egozentrik gezeigt und zu selten auf den Tisch gehauen.
Ja, und da sieht man, wie ich geprägt wurde durch Heinz Brüller in den 1970er bis 1990er Jahre eigentlich in der Formel 1, weil mir ist natürlich bei Jochen Maas als erstes dieser Unfall von Gilles Villeneuve, der tödliche Unfall, es war glaube ich 1982 in Zolder. Und Heinz Brüller hat das vielleicht ohne böse Absicht, aber Heinz Brüller hat das dann so dargestellt, als ob das zu 100% und völlig fraglos die Schuld von Jochen Maas gewesen wäre, aber so war es überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wer da jetzt einsteigen möchte. Ich glaube, Villeneuve ist ihm hinten raufgefahren und ist dann abgehoben, wenn ich mich richtig erinnern kann. Und ja, ich habe das eben, das ist mir in Erinnerung geblieben, der Voice, aber das war ja, da muss es auch Grautöne gegeben haben.
Ja, es gab Grautöne. Jochen hat da tatsächlich insofern einen Fehler gemacht. Wenn von hinten schneller kommt in der Qualifikation, die hatten damals ja auch super Softreifen, super Qualifikation, die Turbomotoren, da wurde bis auf weit über 1200 PS die Leistung hochgedreht. Die Geschwindigkeitsunterschiede waren dramatisch. Und was da eigentlich dann, was diese ungeschriebene Regel damals eigentlich war, das Gesetz zwischen den Fahrern, bleib, wenn du als langsamer Fahrer unterwegs bist, auf deiner Seite. Mhm. Und er hat dann aber gesehen, der Jochen, dass der Villeneuve hinten ankam und wollte ihm Platz machen, damit er die nächste Schikane möglichst optimal einlenken kann, hat da die Fahrbahn gewechselt und da hat Villeneuve eben, damit hat er nicht gerechnet. Das war ein Missverständnis. Von böser Absicht kann überhaupt keine Rede sein, weil Jochen war völlig schockiert.
Ja, das hat ihm Brüller auch nicht unterstellt, ja. Also, aber Brüller hat dann gesagt, er hat einen Fehler gemacht, ja.
Jochen hat hinterher selber gesagt, das hätte ich so nicht machen sollen, aber er hat das im guten Glauben getan, dass der Villeneuve das noch sieht. Das Auto kam, der Ferrari kam aber eben sehr viel schneller als gedacht. Man kann sagen, das war tatsächlich ein Fehler vom Jochen, der damals leider ja bitter bezahlt werden muss. Ich habe gesagt, es war die Zeit, wo wirklich noch unglaublich viel passiert ist.
Schließen wir den Motorsportteil on this note. Philipp, an diesem Wochenende ist keine Formel 1, wirst du dich dem glorreichen TSV 1860 München widmen? Klammer auf, müssen, Klammer zu.
Nee, tatsächlich würde es mich zu den ruhmreichen FC Bayern verschlagen, der Eintracht Frankfurt empfängt. Ja. Am Sonntag dann.
Ja, also schön. 17:30 Uhr, glaube ich, oder? 17:30 Uhr.
Genau so ist es, ja.
Sehr, sehr, sehr schönes 1:1, weil Frankfurt immer 1:1 spielt. Stefan Ehlen, was wird dich an diesem Wochenende umtreiben in Sachen Motorsport?
Ja, hoffentlich zunächst mal das Rennrad am Samstag, wenn das Wetter passt.
Ja.
Und am Sonntag bin ich kurzfristig eingeteilt noch zur Schützenhilfe bei DTM. Die ist ja wieder unterwegs. Ich glaube, Hockenheim steht an. Mhm. Und da darf ich ein bisschen mitmischen bei den Kollegen und unterstützen.
Okay, gut. Und The Voice, was hat deine ungeteilte Aufmerksamkeit, außer den Kindern natürlich?
Den Kindern, aber ich werde sicherlich am Samstag, ich habe eine Einladung, der DTM wird am Samstag in Hockenheim vorbeischauen. Ich will mal gucken, was da tatsächlich passiert jetzt im Schlussspurt. Es sind jetzt ein Doubleheader, wenn du so willst, Hockenheim und eine Woche später schon Nürburgring. Wollte dann mal tatsächlich vor Ort auch sehen, wie die in die Übergangssaison, wie das die ganzen Teams sehen. Es gibt ja da doch relativ viel Ärger hinter den Kulissen, auch wegen den Rekordstrafen der Rennleitung. Wir haben einiges davon ja auch bei dir schon besprochen. Mhm. Aber nochmal, Gerhard Berger und seine Leute haben die DTM gerettet, die als Zugpferd, glaube ich, für viele andere Begleitrennen sehr, die eben auch in Deutschland enorm wichtig ist. Haben zwar eine Menge Stockfehler auch gemacht, aber wie gesagt, ich glaube, diese Übergangssaison ist sportlich gut verlaufen. Dass hinter den Kulissen noch einiges im Argen liegt, ist klar. Kann ich ja nächste Woche drüber berichten.
Werden wir machen. Danke euch dreien. Kurze Pause, Big Show 528. Weiter geht's mit der NFL.
Hi, I'm Heather Watson and you're listening to Sport Radio 316. No, that's wrong.
Big Show 528, weiter geht's mit Football. In zwei Segmenten wollen wir zuerst den internationalen, sprich den US-amerikanischen Football, dann selbstverständlich auch den deutschen Football abhandeln. Es gibt eine Begegnung in der German Bowl, dazu später, und ich freue mich, dass auch in dieser Woche wieder Zeit haben. Nicolas Martin, GFL TV und Radio. Servus, Nicolas.
Hallo.
Und von DAZN und von der Draft.de, das ist Christian Schimmel. Servus, Christian.
Einen wunderschönen guten Tag.
Zwei Spiele rausgesucht. Ich möchte mit Sunday Night beginnen, Nicola. Du übernimmst dann gleich bitte die Gesprächsführung. Wie immer, ich habe es nicht rausgesucht, weil ich mir hier einen sportlich harten Contest erwarte, aber die Buccaneers sind zu Gast bei den Patriots. Die Buccaneers 2-1, die Patriots 1-2, aber Tom Brady kehrt zurück. Ist es wert, dass wir dieses Spiel überhaupt besprechen? Und wenn ja, warum? Und bitte, und los geht's.
Ach ja, allein schon, weil die Amerikaner Meister sind, sowas dann zu inszenieren. Also da freut man sich schon drauf. Ich bin gespannt, wie das Publikum in Foxborough tatsächlich reagiert. Sie wissen ja, dass also Tom Brady hat ja nicht quasi die Patriots wirklich hintergangen, glaube ich, aus deren Sicht. Also es wird spannend sein zu sehen, wie sie ihn empfangen und wie die Stimmung ist. Ich habe das mal ein paar Mal in der GFL erlebt, wo wirklich amerikanische Spieler, die jahrelang bei einem Team waren, das war in dem Fall Matt Riazzi, der jahrelang in Braunschweig war, wurde dann vom Team nicht wieder gesigned, ging zu den Adlern. Die Adler kamen nach Braunschweig und plötzlich hat man das Gefühl, die Adler haben da 5000 Fans in der Bude. Gerade als er dann den Sieg-Touchdown für die Adler am Ende erzählte, das war ein bisschen seltsam. Aber so eine Art Stimmung erwarte ich mir tatsächlich jetzt in Foxborough am Sonntag. Und so eine Stimmung kann ja dann auch tragen, beide Teams. Von daher, ja, ist also NBC hat das Spiel, glaube ich, nicht umsonst reingenommen. Also ich freue mich persönlich schon drauf.
Ja, der Empfang ist natürlich das eine, also das Antreiben. Aber Christian, welchen Empfang erwartest du für Tom Brady? Standing Ovations oder doch genug Hanseln, die, weil das Tailgating so spannend war, ihn dann ausbuhen werden, den großen Meister?
Ach ja, Jens, ich glaube, du spielst da auf die richtigen Dinge an. Alles andere als ein warmer Empfang wäre, glaube ich...
Wahnsinn. Eigentlich wäre es Wahnsinn.
Wahnsinn und töricht. Also so hart muss ich es formulieren. Ich glaub, wenn er den 6. Touchdown-Pass geworfen hat, sind sie nicht mehr ganz so freundlich. Aber es ist mit Sicherheit eine der besondersten Partien in der NFL-Geschichte, eben wegen dieser Konstellation Belichick-Brady. Und die Tatsache, dass es ja irgendwie Reibungen schon 2-3 Jahre vorher gab und ich aber persönlich nie gedacht habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass Brady wirklich geht. Und erst als wirklich an dem Tag der Free Agency es fix war, dass er dann zu den Buccaneers geht. Es war ja wohl Chargers, Buccaneers, quasi die beiden Teams, die dann in der Debatte waren. Im Nachhinein muss man sagen, ist für die Chargers auch nicht so schlecht gelaufen. Aber keine Ahnung, wenn du denjenigen nicht mit Furore empfängst, der dir der im Wesentlichen dazu beigetragen hat, auch eine Kultur zu etablieren, um eben diese ganzen Ringe zu holen, dann stimmt was nicht. Und es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie es gemacht hat wie Brett Favre und hat jetzt gewartet, dass die Jets oder die Dolphins oder die Bills ihn geholt haben und er jetzt zweimal pro Jahr den Divisionskonkurrenten eine drauf hat. Nee, er ist sogar in die NFC gegangen, wo er verhältnismäßig selten gegen die Patriots spielen wird. Insofern, also Leute, keine Ahnung. Ich meine, muss am Ende jeder für sich entscheiden, aber verstehen würde ich es nicht, wenn man da irgendwie unfreundlich reagieren würde.
Nicola, wie sind die sportlichen Voraussetzungen? Wie gesagt, die Buccaneers 2-1 und die Patriots 1-2.
Wir dürfen ja vor allem gar nicht vergessen, wo die Patriots standen, bevor diese Ära losging. Ich meine, die waren natürlich, also was die letzten Jahre die Browns waren, bevor sie hochgekommen sind, waren ja die Patriots, also diese Lachnummer in der Liga. Von daher, der hat dein Team aufs Radar gebracht. Zeig ihm dann den nötigen Respekt. Ja, Christian, wenn wir es sportlich angehen, ich meine, wir haben eine Bucks-Mannschaft, die immer wieder zeigt, dass sie so den dass sie mal dieses explosive Play immer drin hat und bringt übrigens natürlich auch Gronk mit zurück nach Foxborough, den wollen wir auch nicht vergessen. Gegen jetzt eine Patriots-Mannschaft, wo das mit Mac Jones natürlich noch nicht so ganz explosiv ist, ne?
Nee, wobei man meiner Meinung nach sagen muss, dass Mac Jones momentan wie der kompetenteste der Rookie Quarterbacks aussieht, Stand jetzt. Das hätte man vor dem Jahr vermutlich auch nicht zwingend gedacht.
Moment, sogar kompetenter als der Jets Quarterback, Zach Wilson.
Boah, das wird eine offene Wunde werden, die lang offen bleiben wird.
Bei mir oder bei den anderen?
Bei mir. Okay. Bei mir. Und wir haben ja zum Glück auf diesem wunderbaren Kanal keine Pre-Draft-Shows mit Jan Beckwert aufgenommen, wo meine Takes nicht auch noch on air gewesen wären.
Ja, zum Glück, Glück, ja.
Ja. Das ist halt das Ding. Die Saints haben ihnen halt so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt, wobei man halt auch sagen muss, dass der eine Pick 6 nicht sein Fehler war, weil der Titan der Receiver darf den Ball dann halt einfach fangen. Und trotzdem wird das eine Offense sein, die immer ein Stück weit limitiert ist, weil du mit Mac Jones halt nie zwingend tief attackieren wirst können. Das ist einfach nicht sein Spiel und seine Athletik ist halt einfach auch, ja, sagen wir so, er ist kein Lamar Jackson.
Athletik eines jungen Tom Brady, sagen wir es doch einfach mal so.
Ich glaube sogar, dass Brady echt noch einen Tacken athletischer war. Aber
ja, okay.
zugegebenermaßen, das waren die absoluten Anfangszeiten und wer dieses Combine-Foto von Brady
eben
sieht, der weiß, dass sagen wir es mal so, mit den damaligen Ernährungshabits hätte er es vermutlich nicht geschafft, jetzt noch zu spielen. Und das ist halt das Interessante. Und das Problem ist halt aus Sicht der Patriots meiner Meinung nach, die Buccaneers haben ein Spiel verloren. Und die haben richtig einen auf den Deckel bekommen. Zugegebenermaßen, vielleicht vom besten Team in der NFC. Fragezeichen, Nicola, kannst du gleich mal beantworten. Siehst du jemanden über die Rams und Tampa wird halt ziemlich angepisst sein, glaube ich.
Nein, und ich wundere mich, wieso du so auf die NFC deckelst. Wen siehst du denn in der AFC, der besser ist im Augenblick?
Ich mag, was die Bills machen. Ich mag extrem, was die Bills machen. Die Chiefs haben noch keine Defense.
Ja, und solange sie keine haben und sie weiter so dämliche Turnover in der Offense produzieren, sind sie für mich hinter den Rams.
Ja. Ja, kann man definitiv argumentativ anschlagen, dass man die Rams momentan als das beste Team sieht, aber du weißt, Nicola,
es ist Woche 3.
Erstens das und du willst deinen besten Football im Dezember und im Januar spielen. Aber das, also für mich im Vorfeld Rams gegen Buccaneers, wenn das NFC Championship Game wird und es gibt noch ein paar andere Kandidaten, die da mitreden werden, wird es mich absolut nicht überraschen. Bei den Patriots glaube ich definitiv, dass die eine Chance haben, in die Playoffs zu kommen. Division wird dieses Jahr meiner Meinung nach nur über die Bills gehen, sehe ich noch nicht wirklich. Aber dass Belichick irgendwie auswärts in den Playoffs so ein dreckiges, weiß ich nicht, 17-14, 17-16 gewinnt, das sehe ich schon noch kommen. Vermeintlich dann noch bei einem Team, was ambitioniert ist, das wäre typisch. Aber man sieht jetzt halt langsam, dass die Patriots auch durch die Free Agency ein paar qualitativ gute Spieler zu bekommen haben, gerade auch auf Wide Receiver Thailand Position mit Jonnu Smith, Hunter Henry, wenn er mal gesund bleibt. Trotzdem, die Upside in dem Team ist halt meiner Meinung nach ein Stück weit limitiert dieses Jahr.
Die Bucks, Christian, mit natürlich entscheidenden Problemen auf Cornerback. Jetzt haben wir gelesen, es soll Gespräche mit Sherman geben.
Kannst du es gerade mal wiederholen?
Da haut's den Christian aus der Leitung aus, wenn er Richard Sherman hört und ja. Fox, da hört er gar nicht mehr genau hin.
Ja, das Ding ist, ich verstehe halt, dass Sherman dann zu einem Contender wird, logischerweise. Und ich bin ein bisschen überrascht, also ich glaube, bei ihm ist halt das Ding, er muss halt nicht irgendwo sein, um jetzt irgendwie noch 3,50 Mark mitzunehmen oder 4 Mark, ja. Und dass er dann eher sich zu einem Contender orientiert. Und ich glaube halt auch, dass er definitiv besser ist, als das, was bei vielen Mannschaften halt gerade auf Outside Corner rumläuft. Und insofern wäre das schon eine sinnvolle Verstärkung.
Also, Tampa Bay Buccaneers zu Gast in Foxborough bei den New England Patriots in der Nacht von Sonntag auf Montag, 2.30 Uhr. Und wir kennen unsere amerikanischen Kollegen, Taschentücher bereithalten.
Herrlich, ganz groß. Ja, so, und das erste Spiel beginnt ein paar Minuten früher, nämlich um 22.05 Uhr am Sonntagabend, die 3-0 Cardinals zu Gast bei eben jenen 3-0 Rams. Warum die Cardinals, Nicola? Was zeichnet die Cardinals aus?
Sie machen irgendwie Spaß zuzuschauen. Also jetzt haben sie noch mit Randall Moore ein weiteres Spielzeug bekommen. Und ich habe die jetzt die letzten Wochen beobachtet und natürlich lief nicht alles rund, also sie mussten Rückstellen hinterherlaufen und am Ende gewinnen sie. Also aber sie machen Spaß zuzuschauen. Da Kyler Murray spielt wie verteilt den Ball, Christian Kirk ist da, wie gesagt, Moore ist da, es ist fast schade, dass man inzwischen Fitzgerald gar nicht vermisst, der jetzt aufgehört hat. Und ja, defensiv fand ich's auch okay, aber das sind Cardinals, die anscheinend nicht zurückstecken und auch wenn es mal zwischendurch nicht läuft, irgendwie nicht den Kopf in den Sand stecken. Also letztes Jahr waren sie ja super gestartet und sind irgendwie komplett zusammengebrochen. Also in der Division ist schon mal 3-0 ein kleines Pfund, weil halt Seattle schon mal auf 1-2 Park und weit weg ist. Jetzt das Spitzenspiel. Also ich hoffe, die Cardinals finden eine Lösung gegen diese Rams Defense, weil dann könnte es tatsächlich ein aufregendes Footballspiel werden, wenn auf der einen Seite Kyler Murray die Bälle verteilt und auf der anderen Seite Matthew Stafford.
Christian, da höre ich jetzt zwei Quarterbacks, aber ich dachte, die Rams sind mehr ein Running Team, aber das muss vor Jahren gewesen sein.
Naja gut, die Rams haben da halt brutale Verletzungen auf der Runback Position, ne? Also schon in der Preseason hat es da zugeschlagen, dann hat es auch noch Henderson erwischt. Also ich bei den Cardinals, ich muss zugeben, ich war jetzt am Wochenende echt ein bisschen enttäuscht, im weitesten Sinne tatsächlich. Ich habe sie jetzt zweimal in Folge in der Endzone-Konferenz kommentieren dürfen. Dass sie das Spiel gegen die Jaguars nicht deutlicher gemacht haben. Für mich wird, glaube ich, mitentscheidend sein. Calvin Beecham, der Right Tackle, ist ausgefallen. Da startete der Kollege Murray, der noch sehr unerfahren ist. Das war gegen Jacksonville nicht ganz so entscheidend, weil die eigentlich mit Josh Allen nur einen wirklich guten Pass-Rusher haben. Und du darfst dir halt, ich glaube, die Fehlertoleranz gegen die Rams ist halt relativ gering. Und das Ding ist halt, klar, Los Angeles ist auch 3-0, aber Arizona ist kein Trap-Game, weil die kommen halt mit 3-0, das ist ein Divisions-Game, die werden beide total heiß sein auf dieses Spiel. Und das Ding ist halt auch, nochmal, ich habe keine Probleme mit Jared Goff, der mit Sicherheit mittlerweile auch weiß, dass im Osten die Sonne aufgeht. ich weiß nicht, wie es in Detroit, Michigan ist, ob es da vielleicht zu anderen Konstellationen kommt. Aber du hast halt mit Stafford nochmal eine ganz andere Option, was das Deep Passing Game betrifft. Und das ist halt das Gefährliche. Und Auf der anderen Seite muss man halt echt schauen, wie dass die Rams das, was die Cardinals halt machen können, noch nicht wirklich gesehen haben. Und Murray hat halt gegen Minnesota auch das Spiel im Wesentlichen auch gewonnen durch seine Improvisation, durch seine Fähigkeiten zu Fuß. Und das musst du halt immer ein Stück weit coachen. Und ich will es jetzt nicht zu sehr taktisch werden, aber diese Rams Defense ist ja auch, oder sag ich mal so, was Brandon Staley zu den Head Coaching Job bei den Chargers mit verschafft hat, war ja auch, dass die Rams sich mit der Defense sich leisten konnten, aus einem Too Deep Look, also mit zwei tiefen Safeties, auf den Platz zu gehen. Das hat man jahrelang nicht gemacht. Diese Cover-Free-Geschichten waren vor allen Dingen deswegen so beliebt, weil du einen Mann mehr in die Box gestellt bekommen hast und damit den Lauf gut verteidigen kannst. Wenn du jetzt aus diesem Too-High-Look spielst, ist halt die Frage, wer übernimmt halt Murray? Hast du da konsequent einen von deinen Linebackern? Also das kann halt auch ein taktisches Match auf einem sehr hohen Niveau werden. Und das ist das, wo ich mich halt wirklich drauf freuen würde.
Was hältst du von Aaron Donald auf Defensive End? Das ist jetzt die neue fiese Masche bei den Rams.
Ich will nicht sagen, es ist Wurst, wo du Aaron Donald hinstellst als Edge-Rusher, weil er wird
oder aber sag's trotzdem.
Aber es ist halt so, weil der hat halt eine dermaßen Explosivität und das Problem ist halt, normalerweise sind halt die Spieler auf Tackle etwas größer und haben längere Arme, was grundsätzlich gut ist. Jetzt hast du Aaron Donald, der glaube ich 6'1 ist, das war einer der wenigen Gründe, warum er im Draft überhaupt zu den Rams gefallen ist, damals an 12 oder 13. Aber der bietet halt nicht viel Angriffsfläche. Und das ist halt das Problem. Und das Ding ist halt, du musst halt normalerweise in jedem Play wissen, wo der steht, dass du gegebenenfalls Hilfe schicken kannst. Wenn ich die Rams bin, ich lasse den halt mal an 4, 5 unterschiedlichen Spots auftauchen und sage, gut, wir testen mal, wie gut euer linker Guard den blocken kann, wie gut euer Right Tackle den blocken kann, wie gut euer Center den blocken kann. Und ich meine, wir finden so oder so ein Matchup, was er halt ausnutzen kann. Und du musst ihn halt ständig auf der Rechnung haben. Und das macht es dann halt auch für eine Offense ein Stück weit komplex, weil eigentlich willst du ungerne dauerhaft zu viele 1 gegen 1 Matchups gegen Donald halt haben.
Zumindest wenn die Gesundheit deines Quarterbacks lieb ist, ja.
Also da so viel Anspruch sollte man als Team haben, ja. Aber mag der eine oder andere dann vielleicht auch vernachlässigen.
Die mentale Gesundheit unseres lieben Freundes Jürgen Schmieder wurde am vergangenen Sonntag wieder arg strapaziert. Nicola, abschließende Frage zum NFL-Teil. Gibt es noch irgendein anderes Team, gegen das dieses Field Goal aus 66 Yards waren es, glaube ich, gefallen wäre, oder mussten es zwingend die Detroit Lions sein?
In der Art, wie es passiert, glaube ich, die Lions, weil ja, der 4:19 und dann das Delay of Game irgendwie nicht gesehen, wobei das ist immer das Gleiche. Der Backstretch schaut auf die Uhr, die hängt meistens zwischen den Rängen, dann sieht er die Null, guckt runter und erst wenn dann der Ball immer noch nicht gesnappt ist, kommt die Flagge. Und dann das Ding, das natürlich nicht direkt reinfliegt, sondern sich noch einen Zwischenstopp auf dem Querbalken erlaubt. Das ist schon Detroit-Dramatik pur. Also Atlanta hätte das letztes Jahr noch gebracht, glaube ich. Und ich glaube Cleveland in schlimmsten Zeiten.
Ich wollte gerade sagen, Cleveland wäre mein Kandidat gewesen.
Aber aktuell in der Verfassung glaube ich Detroit und also Dan Campbell, also der muss sein Playsheet gefressen haben in der Kabine. Das kann ich mir anders vorstellen, dass du ein Spiel so verlierst.
Ja, ich war für einen Moment unaufmerksam. Es kam ja Baltimore zugute, den ich natürlich jede Niederlage wünsche, aber es war doch trotzdem faszinierend, das anzuschauen, auch als Sympathisant der ehemals starken Pittsburgh Steelers. Soweit zum internationalen Football in erster Linie. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir noch über die German Football League.
Hallo, hier ist die Dorothea Wiere und ihr hört Sportradio 360.
Weiter geht's in der Big Show 528 mit Christian Schimmel und mit Nicolas Martin und wir gehen eins weiter. Wir gehen zurück nach Deutschland. Die German Bowl, ich zähle mal kurz nach, es müsste 42 sein, ist ja. Komplett und zwar treffen die Schwäbisch Hall Unicorns auf die Dresden Monarchs. Dresden Monarchs. Warum das so ist, wie es dazu gekommen ist, wer die Favoriten sind, wann gespielt wird. Nicola, jetzt mische ich mich nicht mehr ein, sondern jetzt möchte ich was lernen.
Ja, wir machen auch nicht die österreichisch-deutsche Debatte auf, ob es jetzt die oder der Bull ist. Das mag dann
wie,
jeder
Moment,
so machen.
Moment, wie sagt man, ich würde als Österreicher sagen, die Bowl.
Ihr sagt die German Bowl, die Super Bowl. Und in Deutschland sagt man der German Bowl und der, ja, Super Bowl.
Die Schüssel. Für mich ist es...
Aber
mich...
das Gespräch habe ich schon versucht.
Ja, okay. Reiter, okay.
Keine Chance.
Okay.
Das ist halt so. Ja, Christian, wir waren ja in Dresden beim Halbfinale zwischen den Monarchs und den Saarland Hurricanes, nicht den Schwäbischen Unicorns, den Saarland Hurricanes. Ich möchte jetzt ein Play rauspicken, das vielleicht erzählt, wie der Tag so für Saarland gelaufen ist. Die Saarländer in der zweiten Halbzeit schon weit geschlagen. Ein Verteidiger fängt den Ball in der Endzone ab, kommt raus, bekommt den Ball in der 1 aus der Hand geschlagen, der Ball kullert zurück in die Endzone, besagter Verteidiger schmeißt sich wieder drauf und statt einem Pick- und Ballbesitz ist es ein Safety und man gibt den Ball sofort wieder ab und dann weiß man, wie so ein Tag für Saarland gelaufen ist.
Ja, muss man tatsächlich sagen, ich bringe den ja immer wieder gerne, Schalke 04 Anfang der 2000er hätte ihre Freude gehabt, totale Dominanz. Das hatten die Dresden Monarchs. Die Schalke hatten das damals nur auf den Trainingsanzügen stehen. Was irgendwie auch nicht PR-technisch nicht die cleverste Entscheidung auf dem Planeten gewesen ist. Aber da ist man ja bei Schalke, ja, also da ist man ja in gewohnter Umgebung quasi. Ja, das war deutlich. Und ich glaube, viele haben die Physis der Dresdner ein bisschen unterschätzt. Denke schon, dass das Spiel ein bisschen anders läuft, wenn die Saarländer den Ball bei viertem und drei an der gegnerischen Goal-Line im zweiten Viertel reinbringen und auf 14-7 verkürzen. Danach war es dann eine sehr eindeutige Geschichte, muss man sagen. Und trotzdem eine sehr, sehr gute Saison der Hurricanes, Nicola, die nach dem Spiel sehr enttäuscht waren. Das konnte man den Jungs wirklich sehr, sehr ansehen, dem Coaching-Staff.
Ja, das ist vielleicht auch das, was mich am ehesten überrascht hat. Also ich habe selten so viele Tränen nach einer Halbfinalniederlage gesehen. Zeigt ja auch, wie sehr sie dran geglaubt haben, zeigt aber auch von wie weit sie kommen. Heute jährt sich zum vierten Mal der Tag, wo wir in Kirchdorf waren und den Saarland Hurricanes kopfschütteln beim Absteigen zugeschaut haben. Das ist das, da kommen sie her.
Ja. Es war bei allem, es war eine überragende Saison. Ja, man hat die Unicorns im Hinspiel gefordert, man hat im Süden alles gewonnen. Außer eben die Spiele gegen Schwäbisch Hall. Und das als Nachrücker. Ja, also der reguläre Aufsteiger waren die Ravensburg Razorbacks, die zweimal zum Teil in sehr spektakulären Spielen halt die Saarländer hinter sich gelassen haben. Und ich fand, das war eine tolle Leistung. Mit Sicherheit haben sie ihren besten Running Back vermisst, der in der Mitte der Saison zum Austausch ja in die USA gegangen ist. Kai Hunter, für mich eine der Entdeckungen des Jahres, aber ich ziehe wirklich den Hut vor den Hurricanes, vor Coach Lambropoulos und seinem Staff, weil da musst du erstmal hinkommen. Und er hat es ja ein Stück weit auch gesagt, es hätte heute oder an dem Samstag, hätte alles für sie laufen müssen. Sie hätten ein perfektes Spiel abliefern müssen, Dresden hätte ein paar Fehler machen müssen. Und das war einfach nicht so. KJ Carter-Samuels hatte einen sehr, sehr guten Tag. Zwischenzeitlich konnten die Dresdner sogar laufen, was sie über das Jahr nur sehr, sehr konstant laufen konnten. Und trotzdem, du bist in einer sehr ordentlichen Südgruppe Zweiter geworden, hast den Norddritten Köln, die Woche zuvor noch in Braunschweig gewonnen haben, geschlagen. Also ich hoffe, dass man im Saarland damit stolz auf dieses Jahr zurückschaut. Und das Ding ist halt auch, sie haben halt dieses Jahr gewonnen, nicht nur aufgrund von ihren Imports. Ja, sie hatten einen guten Quarterback, sie hatten mit Rick Wharton und Chas Elder sehr, sehr gute amerikanische Imports. Auch über Lamar Hall müssen wir nicht reden. Aber sie haben auch ein paar sehr, sehr gute deutsche Spieler. Ja, und ein paar sehr, sehr gute, auch Luxemburger in der Startelf gehabt mit Frank Musel. Also, da ist eine Basis da, um auch im nächsten Jahr sehr, sehr konkurrenzfähig zu sein. Und ich würd's denen durchaus wünschen, dass sie da was aufbauen können und dann, ja, wirklich sich als eine gute Kraft in dieser GFL entwickeln.
Ich glaube, 5 der Top 6 Receiver kommen, also bis auf Wharton, der von Kalifornien kommen aus der Jugend der Hurricanes.
Was halt Wahnsinn ist, ne? Also ist jetzt nicht so, dass das eine Importschleudermannschaft war, sondern da ist halt wirklich auch was dahinter. Und die Saarländer haben ein gutes Jugendprogramm und das kann vielleicht auch zeigen, wie der Weg von so einem Programm ist. Und Nikola, wir wissen es beide, wie unsicher die auch vor der Saison oder zum Anfang der Saison war. Und hey, du hast ein German Bowl Halbfinale gespielt. Also
ja, wir können es ja jetzt sagen. Christos Lambropoulos erzählt uns am Anfang der Saison, weil er ja mit seinem Quarterback Josh Golden einen geholt hat, der vor allen Dingen, also der Trainingserfahrung bei Colorado gesammelt hat, aber keinen Einsatz auf dem Platz hatte. Und ich brauche einen Quarterback, der mir quasi 3 Spiele gewinnt für einen Klassenerhalt, ja. Und da kommt der Golden rüber und spielt wie ein junger Quarterback-Gott, müssen man ja fast sagen. Und das Konzept, das komplette Ding funktioniert und kommt bis ins Halbfinale. Das ist schon die geile Geschichte der GFL 2021. Machen wir uns nichts vor.
Ja, und gerade Lambropoulos ist es auch sehr zu gönnen. Speziell wenn man überlegt hat, dass das Jahr davor ein 0-14-Jahr mit oder 2019 ein 0-14-Jahr mit Düsseldorf als OC war. Ich glaube, das haben dem nicht viele zugetraut. Und ist aber wirklich auch ein Typ, dem man es wirklich gönnen kann. Das soll an der Stelle nicht unerwähnt bleiben.
Auf der anderen Seite, wir haben bei den College Football Sofa Quarterbacks die Laufoffense von Arkansas gelobt. Wir haben am Samstag gesehen mit DeWar Whaley, dem Running Back der Dresden Monarchs, der genau daher kommt, woher das kommen mag. Ja,
ja, und bei allem Lob für Saarland muss man natürlich sagen, also die Monarchs stehen vollkommen zurecht im German Bowl, haben sehr souveräne Playoffs abgeliefert, haben viel Physis, auch die haben Spiele entwickelt, wie einen Robin Wilczek, der es sag ich mal, von uns mit, also von den Trainern und uns nominierte deutsche All-Star-Team dann geschafft hat. Eine mega physische O-Line, wo ich sagen muss, das war eigentlich die einzige Mannschaft, die Sasan Jelvani mal so ein bisschen geblockt bekommen hat. Also da ist wirklich was da. Und ja, sie können jetzt auch laufen. Sie haben eben mit Whaley jetzt auch noch einen sehr, sehr guten Running Back geholt, der einen britischen Pass hat. Das heißt, es muss jetzt kein amerikanischer Receiver runter, wenn er auf dem Platz ist. Das ist ein wirklicher Bonus. Dresden hat halt auch eine ganze Armada an Anspielstationen in der Offense. Die Defense hat die Tür ziemlich zugeknallt, sehr sauber getackelt am Wochenende. Das war, glaube ich, mit der Schlüssel. Und hat unglaublich viel Druck gebracht. Also die haben zum Teil nur mit 3 oder mit 4 Leuten Quarterback-Jagd betrieben, aber das sehr erfolgreich. Und ich habe es vor dem Halbfinale gesagt, das ist für mich vermutlich mit das kompletteste Team in der Liga. Und das macht sie zu dem absolut würdigen German Bowl-Kandidaten. Jetzt kriegt man Hall, aber man kriegt Hall halt mal auf neutralem Platz und nicht im optimalen Sportpark. Und da können wir uns, glaube ich, echt drauf freuen.
Wir haben ja mit dem Geschäftsführer der Monarchs dann an der Seitenlinie gescherzt, als es dann relativ deutlich wurde, gib's doch zu, Jörg, du wärst heute viel lieber in Hall. Und da kam nur, nee. Also, ja, man ist froh, dass man das Heimspiel hatte. Apropos Blick nach Hall. Die Haller qualifizieren sich auch für den German Bowl, schlagen die Potsdam Royals 28-18, die Potsdamer, die sich anscheinend auch mit vielen Strafen im Weg standen, also muss wohl den ersten und guten 1 gegeben haben, wo sie dann in den nächsten 9 Spielzügen 6 Strafen verursacht haben.
Überraschung.
Das Passspiel, naja, Lauf über Mayen für 119 Yards hat halt nicht gereicht. Die Schlagzeilen bei den Unicorns sind jetzt aber andere. John Santiago, der Running Back, hat sich das Kreuzband gerissen, ist raus für den German Bowl. Haupert, der Quarterback, hat es auch am Knie erwischt, konnte die zweite Halbzeit nicht spielen, ist questionable für den German Bowl und das ist natürlich ein mega Schlag ins Kontor.
Ja, nervt mich, kann ich nicht anders sagen. Santiago war für mich der beste oder ist für mich der beste Pure Runner dieses Jahr gewesen. Ich hoffe, dass wir den nächstes Jahr nochmal in der GFL wiedersehen. Hätte ich echt Bock drauf, weil der Junge weiß echt, was er tut, wenn er einen Ball in der Hand hat. Haupert, ich hoffe wirklich, dass er spielen kann, weil das ist ein immer noch ziemlich junger Quarterback. Ja, also als, wie gesagt, wenn man über 30 ist, ist alles, was drunter ist, ist jung. Der so von so vielen Verletzungen zurückgekommen ist, inklusive die eine bei der Nationalmannschaft, weiß nicht, bei den World Games, Nikola, korrigier mich.
Haupert, ja, das war bei den World Games, hat er sich gerade mal gerissen.
Und dem wäre es wirklich zu gönnen, wenn er diesen Start halt bekommt. So, Ian Gerke hat in der limitierten Zeit, die er gespielt hat, gut ausgesehen. Allerdings hat er auch sowas wie die Monarchs Defense noch nicht gesehen. Das wäre dem Bowl zu wünschen, dass Haupert startet. Die Frage, auf die ich tatsächlich noch keine Antwort habe, wir wissen das, Nicola, und da kannst du vielleicht zur Schematik noch ein bisschen was sagen. GFL-Teams sind gerne mal vorbereitet. Also bei den Braunschweigern wusste man zum Beispiel, wenn da jemand sich verletzt, kannst du dir relativ sicher sein, dass da in aller Regel noch jemand gesigned worden ist, um diese Lücke zu füllen. Genau, und jetzt ist halt die Frage, ob die Haller das zum Beispiel auf der Running Back Position ähnlich gemacht haben.
Das ist Frage Nummer 1. Wir erinnern uns, die Lions hatten uns im German Bowl 2016 wo sie Evan Landy eingeflogen haben, ihren Teilen, der das ganze Jahr nicht da war, den sie von vorherigen Jahren hatten, und der war für den German Bowl wieder da nicht, weil es war 17, genau. Für ein Spiel haben sie es gemacht. Das ist natürlich die Frage, hast du einen Running Back gesigned? Also es gibt tatsächlich, die GFL-Teams bezahlen Menschen in den USA, um auf gepackten Koffern zu sitzen und bei Bedarf rüberzukommen. Also die haben unterschriebenen Spielerpass, das ist bis zum 31.07. möglich. Die Frage ist halt, haben sie sich einen Running Back gesigned? Und zweite Frage ist, fliegst du dem dann für ein Spiel rüber? Ich meine, Running Back ist vielleicht die Position, die du am schnellsten in der Offense integrieren kannst. Nichtsdestotrotz ist halt immer die Frage, lohnt der Aufwand verglichen mit dem, was du dann bekommst? Ich kenne genug Teams, die das mit Ja beantworten würden. Die Lions gehören dazu, die Devils in früheren Zeiten definitiv auch. Ich weiß nicht, wie die Unicorns das handhaben werden oder ob sie sagen, gut, wir haben aber auch eine Riesenladung an deutschen Running Backs, dann bekommen die halt den Ball und irgendwie kriegen wir das Ding schon gewuppt mit Yannick Meyer und Tyler Rutenbeck und schauen mal, ob die und Dresden das alles gedeckt bekommt und verlassen uns auf unsere Defense. Ja, das ist halt das große Fragezeichen.
Und zumal man darf ja eins nicht vergessen, Santiago ist den Großteil der Saison mit einer Handverletzung ausgefallen. Also das Running Game hat auch funktioniert. Sie haben da sehr, sehr viele unterschiedliche Spieler, die unterschiedliche Dinge liefern können. Das ist halt die Komponente, wo ich mir denke, es ist nicht so, dass Halder komplett blank ist auf der Position.
Ja, also Fiedler ist 57 Mal für 7 Yards pro Lauf gelaufen, Giel 50 Mal für 6,6 Yards pro Lauf, Dietrich 29 Mal für 6,1 Yards pro Lauf. Das ist das, was hinter Santiago läuft. Santiago 62 Läufe, 615, 9,9 pro Lauf. So rum.
Schüler war was fürs Jahr, ne? Habe ich richtig auf dem Schirm, oder?
Ja, Schüler, ja.
Schade. Aber gut. Also sieht man, wie tief die Unicorns sind, ne? Also.
Da lassen wir uns dann überraschen. Ja, also German Bowl ist übernächstes Wochenende, nicht nächstes Wochenende.
9.10. Genau, 18 Uhr. Wo kann man es sehen, Nicola?
Entweder im Stadion, Deutsche Bank Park in Frankfurt.
Ja.
Das ist natürlich die beste Option. Wer es nicht kann, es wird natürlich eine Sport1-Übertragung geben mit einem gewissen Andreas Renner.
Nein.
Der ist, glaube ich, hier bekannt.
Ein junger, aufstrebender Kollege, der jede Chance verdient hat.
Genau. Und Jo Ulrich wird kommentieren mit ihm. Es wird auch einen englischsprachigen Stream geben, haben wir gehört, aber das ist vielleicht eher für die internationale Kundschaft relevant. Und wir schauen mal, ob wir nächste Woche dazu noch ein Special machen. Aber ja, das ist so das Ziel, German Bowl 42 in Frankfurt. Es gilt 3G, es gibt noch Karten, es wurden zusätzliche Tribünen aufgemacht. Die Unicorns sind, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, auf der Haupttribünenseite, die Dresdner auf der Gegentribüne, ja. Das ist so das, was man wissen muss.
Wir freuen uns sehr auf die ganze Geschichte, aber wir haben noch eine Woche Zeit am Wochenende. Wie gesagt, die NFL Endzone auf DAZN und mit ganz, ganz tollen Spielen, das Sunday Night Game. Könnte sein, dass die Legende wieder ran muss bzw. darf bei der Heimkehr von Tom Brady nach New England. Danke Nicola, danke Christian. Pause, Big Show 528.
Mein Name ist Björn Werner und ihr hört Sportradio 360.
Boah, das war ein hartes Wochenende für uns Europäer. Ich finde, nicht viele beim Tennis-Spiel. Ah, Martin Schauer nicht im Leder Cup, den ich nicht mehr auf dem Fenster, aber der Lederer wird mich dafür rügen, wird mir die Ohren langziehen, aber im Ryder Cup, da war es nicht toll und mitgelitten hat vom ersten Schlag an Gregor Bierner. Servus Gregor.
Ich grüße dich jetzt.
19:9. Wahnsinn, eigentlich. Ich meine, irgendwie haben wir es die letzten Jahre, ich zumindest immer schon als Fatalist erwartet, dass die Amerikaner mal so spielen, wie es die Weltrangliste hergibt, aber 19:9, das ist heavy, oder?
Jo, das ist schon eine Ansage, das ist irgendwie auch eine Rekordniederlage. Hatte sich so ein bisschen angebahnt schon, finde ich, in diesem Jahr, dass die auch gerne mal den größeren ziehen werden und dann auch noch auf amerikanischem Boden, völlig ohne europäische Fans. Dass es natürlich so eine Abfuhr gibt, das hat jetzt, glaube ich, so auch keiner wirklich erwartet, weil irgendwie so mit diesem Mannschaftsgefüge, dem europäischen, haben wir in den letzten Jahrzehnten doch einiges wettmachen können, was wir an Weltranglistenpositionen quasi hinter den Amerikanern waren. Aber da sind zwei Welten aufeinander geprallt. Also zum einen die Amerikaner einfach insgesamt wirklich richtig gut drauf und so Fino und Schoffley und diese Rookies, die da im Team waren, haben echt klasse gespielt. Harris English, irgendwie jeder war extrem gut drauf. Dustin Johnson hat 5 Matches gespielt, also alle 5 und hat 5 Punkte geholt, 5-mal gewonnen. Und auf der anderen Seite hat eine unserer Hoffnung mit Rory McIlroy alle 4 Vierer verloren. Also das war so eine Mischung, die Amis richtig gut drauf, überdurchschnittlich würde ich sogar sagen, für Ryder Cup und die Europäer unterdurchschnittlich. Und wenn du gegen die Amerikaner spielst, da reicht keine gute Leistung, da muss einfach wirklich jeder sehr gut drauf sein und das war einfach an dem Wochenende nicht der Fall.
Du hast ja schon ein bisschen erwähnt und Adrian hat ja begonnen am Freitag und schon beim ersten Loch hat sich Adrian, der alte Golf-Gourmet und Sir, genauso wie du, hat sich schon echauffiert über das amerikanische Publikum. Er meinte eben, dass man das in Europa, klar werden die Europäer in Paris in nächstes oder übernächstes Jahr in Italien natürlich mehr unterstützt als die Amerikaner, aber dass jemand ausgebuht wird, das war nicht ganz fair, nicht ganz fein, hat mich ein bisschen an Brookline erinnert, was, glaube ich, 1999 müsste es gewesen sein.
Ja, genau. Ich fand es sogar schlimmer als Brookline. Also am ersten Abschlag und gerade vor dem Hintergrund, dass die wissen, dass irgendwie kaum europäische Fans da sind und die sowieso einen schweren Stand haben, die, bevor sie überhaupt einen Ball geschlagen haben, wirklich laut auszubuhen. Und da kann man in dem Fall auch nicht davon sprechen, dass das die Ausnahme war, weil dafür war es zu laut. Das waren einfach zu viel unsportlich, leider zu einfach gestrickte Menschen, die dann teilweise nach dem Schlag von einem Europäer Get in the Water hinterhergebrüllt haben.
Habe ich auch gehört.
Also wirklich, wirklich unterirdisch. Ich meine, gut, das war jetzt tatsächlich nur einer, aber dieses Buhen und dieses Nicht-Klatschen bei wirklich richtig guten europäischen Schlägen ist einfach eine Art von Unsportlichkeit, die erlebst du so in Europa nicht.
Ja, also es war wirklich bemerkenswert, weil es ja auch so in Wimbledon, egal wer gegen Federer spielt, Federer ist dort wahrscheinlich immer noch jetzt, vielleicht nicht mehr, aber oder auch Murray meinetwegen Heimspiel, aber die Engländer sind dann doch so fair und wenn ein schöner Punkt ist, dann wird nicht enthusiastisch geklatscht, aber fair geklatscht.
Genau, also ja. es gibt ja immer ein Mittelding, du kannst natürlich, feuerst du die eigenen Jungs mehr an, ist auch keine Frage, aber gerade im Golf, wo irgendwie echt dieser Gedanke Sportlichkeit und Fairness und Integrität und so immer wieder im Vordergrund steht und gebetsmühlenartig gerade bei den Amerikanern runtergebetet wird, da ist so ein Verhalten einfach ein No-Go und das war schon verhältnismäßig enttäuschend und es ging ja letzten Endes so weit, dass Jordan Spieth nach dem ersten Tag öffentlich die Zuschauer aufgefordert haben, den Europäern ein bisschen mehr Respekt zu zollen und sie nicht auszubuhen. Und ich hatte den Eindruck, dass es auf jeden Fall spätestens bei den Einzelnen weniger Buhrufe waren auf der Eins. Also ich glaube, ein paar haben sich das zu Herzen genommen. Zumindest innerhalb von 2-3 Tagen doch noch ein kleines bisschen dazugelernt.
Und könnte die 11-5 Führung nach den Vierern auch eine Rolle gespielt haben, eine kleine. Zu den Einzelzeugnissen, wir werden nicht alle 24 Spieler durchgehen, aber bevor wir vielleicht ein, zwei Einzelne uns rausgreifen, du hast ja Rory McIlroy als große Enttäuschung schon genannt, mal eine Frage, du hast ja auch schon wahnsinnig viel Golf kommentiert und natürlich habe ich bei weitem nicht so viel Golf geschaut, wie du kommentiert hast, aber dass die Spieler so weit in der Pampa stehen, und zwar wirklich in der Pampa, da irgendwie auf dem Hang, ich glaube Shane Lowry, gut, der ist jetzt natürlich jetzt kein Athlet vor dem Herrn und auch kein Seiltänzer, der ist da runtergerutscht, aber er war nicht der Einzige, die Leute stehen da im Hang drinnen, war das für dich auch wirklich bemerkenswert, der Platz schien absolut der Star zu sein eigentlich an diesem Wochenende?
Ja, das ist, also der Platz sucht so ein bisschen seinesgleichen mit über 1000 Bunkern, die teilweise auch eigentlich gar nicht so wirklich im Spiel waren, aber einfach visuell präsent waren. Das ist so von Pete Dye, das ist der Designer vom Platz, so ein bisschen die Philosophie, auch so ein bisschen das Auge zu täuschen vom Abschlag aus, was das Ganze schwer macht. Und wenn du den Ball auch dann bei ein bisschen windigen Verhältnissen mit dem falschen Shape verziehst, dann kannst du auch mal 30, 40 Meter aus der Richtung sein und dann stehst du da irgendwo zwischen den Bunkern oder am Hang oder im Bunker. Das war von allen zu sehen. Also jeder hat da irgendwie mal einen Ball ganz ordentlich aus der Richtung gehauen. Aber alles in allem haben die Amerikaner dann doch die Bälle näher an die Fahnen gespielt und sie haben einfach irgendwie besser gepattet. Ich hatte das Gefühl, dass bei den Europäern wirklich nichts gefallen ist.
Ja, ja das ist ja schon, also das vom ersten Tag hat sich ja wie ein roter Faden durchgezogen. Natürlich haben die Amerikaner fantastisches Golf gezeigt, aber es ist halt alles gefallen auch, hatte ich so den Eindruck. Ja. Also wirklich jeder. Das Einzige, ich glaube, John Rahm hat am ersten Tag einen sehr, sehr langen Putt mal versenkt. Aber Rahm, den müssen wir sowieso, glaube ich, aus jeder Kritik rausnehmen, auch wenn er dann am letzten Tag mit 3- gegen Scotty Scheffler die ersten 3 Löcher verloren hat. Das war natürlich ganz, ganz mühsam. Man hat er 4-3 verloren. Aber ansonsten, mit Ausnahme von Rahm, fällt mir jetzt eigentlich kein Putt ein, kein richtig langer Putt, der für, Achtung, uns gefallen wäre.
Ja, ist auch so. Ich kenne jetzt die Statistik nicht, aber allein von der Wahrnehmung her waren das einfach wirklich wirklich wenig und bei den Amerikanern definitiv mehr und auch gerade auch so mittleren Distanzen, mal so 4-5 Meter, das sind so Dinger, nee, die müssen nicht fallen, aber bei den Amerikanern sind sie einfach deutlich häufiger gefallen und du kannst dir da kannst du dir wirklich nicht erlauben, vom Pech verfolgt zu sein. Man kann das Glück natürlich auch ein bisschen erzwingen. Auch da waren die Amerikaner besser. Vielleicht waren sie besser vorbereitet. Vielleicht haben sie die Grüns mehr analysiert und haben auf den Grüns mehr trainiert vorher, mehr geputtet. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das schon auffallend. Und die Europäer sind prinzipiell jetzt auch keine schlechten Putter. Also das war schon ein bisschen überraschend.
Jetzt, Rory McIlroy hast du angesprochen, der im Grunde genommen alles verloren hat, mit Ausnahme dann des, man möchte sagen, fast bedeutungslosen letzten Tages. Muss man da Patrick Harrington und den Vizekapitänen einen Vorwurf machen, dass sie trotzdem an Rory festgehalten haben, in die Belungentreue, oder gab es einfach keine Alternativen, die da gut genug waren?
Es hat sich ja keiner so richtig aufgezwängt, außer eigentlich Rahm und Garcia. Im klassischen Vierer waren sie beide gut. Ich glaube, im Vierball-Bestball, den sie auch zusammen gewonnen haben, da hat aber Rahm für die meisten Lochgewinne gesorgt. Und gut, im Einzel müssen sowieso alle ran. Da haben sie dann auch nochmal drauf gehofft, dass McIlroy einen frühen Punkt holt als alter Ryder Cup Matchplay-Haudegen. Und ich glaube, Harrington hat es auch einfach, ich meine, ist auch vom Papier her einer der besten Europäer, da hoffst du von Vierer zu Vierer, dass es dann im nächsten klappt und dass er dann zur Form findet und sowas, dass er jetzt wirklich 4-4er verliert, das ist auch nicht er alleine schuld, ich meine, der hat auch immer mit einem anderen zusammengespielt, aber kann man im Nachhinein ist man dann halt immer klüger, wenn er dann irgendwie den 4. Vierer gewinnt, dann sieht die Sache anders aus. Stattdessen verliert er ihn knapp. Also ich glaube, den Captains und den Vice Captains, das haben auch die Spieler danach gesagt, dem kannst du wirklich keinerlei Vorwürfe machen. Die haben nach bestem Wissen wirklich alles ausgelotet und aufgestellt. Die Amerikaner waren einfach besser. Da gibt's einfach irgendwie wenig drum rumzureden.
Ja, da hätte auch vorhin die Diskussion in Richtung Zuschauer war von mir auch nicht so gemeint, dass es bei fairem Publikum anders ausgegangen wäre. Es war einfach störend. Weil ich finde, sowas passt zum Golf nicht. Ja, also bei aller Liebe.
Ist auch so.
Ja, so, wie würdest du, Bernd Wiesberger hat keinen Punkt geholt, aber ich fand, er hat sich wacker geschlagen, aber gut, das ist natürlich die kleine Schwester von nicht gut wacker gegen Brooks Koepka 2 und 1 zu verlieren im Einzel dann am Sonntag ist aller Ehren wert. Er hat 2 Vierer gespielt. Ja. Das Zeugnis für Bernd Wiesberger, bitte.
Der hat seinen ersten Ryder Cup gespielt und ist natürlich auch sowas von ins kalte Wasser geworfen worden gegen echt eine überstarke amerikanische Mannschaft. Ich habe von ihm viele richtig gute Schläge gesehen, also mehr als welche, wo ich mir denke, das passt jetzt irgendwie nicht zum Ryder Cup. Und auf dem hohen Niveau kannst du einfach dann gegen die Weltbesten sowohl Vierer als auch Einzel knapp verlieren. Also ich finde, das war ein richtig guter erster Auftritt von Bernd beim Ryder Cup. Also da gibt's in meinen Augen überhaupt nichts zu kritisieren. Im Gegenteil, das sah gut aus und da würde ich mir wünschen und auch für Bernd wünschen, dass das für Rom in 2 Jahren auch reicht.
für die klare europäische Nummer 1. Hast du noch einen zweiten Kandidaten oder ist es John Rahm?
Ja, es ist, du meinst für den zweiten.
Ja, also einfach, wo man jetzt sagt, okay, der, wir haben ja vorhin gesprochen, können es die sehr, sehr breiten, er hat ja breite Schultern von John Rahm, ja, können die es alleine schultern. Natürlich kann er es alleine nicht schultern, weil er halt nur 5 Partien spielen kann, sein Einzel hat er verloren dann am Sonntag. Aber mich hat Rahm von den Europäern natürlich am meisten überzeugt.
Ja, klar, weil er auch, der hat auch halt die meisten Punkte geholt. Er ist ein Weltranglisten-Erster, das hat er gezeigt. Ich fand unheimlich, ich hoffe in Zukunft auf so einen Viktor Hovland zum Beispiel, ja, der hat auch seinen ersten Ryder Cup gespielt. Man muss natürlich irgendwie mal schauen, was von den Engländern so nachkommt. Es ist jetzt nicht so, dass sämtliche Engländer, die dabei waren, hätten Casey, Fitzpatrick, Fleetwood, Westwood, die haben in den letzten Monaten alle nicht mehr so ganz üppig gespielt. Die waren teilweise qualifiziert, hätten, weil er halt von einem halben Jahr und von einem Jahr gut gespielt hat und da schon so viele Punkte gesammelt hat, dass er im Team war. Das ist auch so eine Sache, da könnte man über Captain's Picks eventuell mal nachdenken. Ich habe irgendwie eher geschmunzelt und mit ein bisschen Verständnislosigkeit reagiert, als ich gehört habe, dass die Amerikaner oder Steve Sticker sechs Picks hat. Aber eigentlich macht es insofern Sinn, als dass du dir dann die aussuchen kannst, die ja die letzten Wochen oder die letzten Monate gut Golf gespielt haben. Denn es bringt dir nichts, wenn einer von einem Jahr und vor 10 Monaten 2 Turniere gewonnen hat. Das sagt nichts darüber aus, wie er im Moment unterwegs ist. Und so ein bisschen aktuelle Form spielt einfach im Golf auch logischerweise irgendwie eine Riesenrolle und kann auch mal von einem Monat auf den nächsten weg sein. Ich hoffe auf so ein paar Junge. Ich finde die Heugart-Brüder, Rasmus und Nikolai, allen voran Rasmus, auch wenn Nikolai jetzt vor ein paar Wochen auch sein erstes Turnier gewonnen hat, das sind so die Hoffnungsträger für die Zukunft. Wäre genial, wenn Guido Migliozzi, junger, kleiner, selbstbewusster Italiener, sich für Rom qualifizieren würde, ja, und dann bin ich echt gespannt, wie sich so die Europäer auch auf der PGA Tour schlagen in den nächsten 1-2 Jahren, denn was da an amerikanischen Talenten wirklich mehr oder weniger frisch vom College gekommen ist die letzten 2,5 Jahre, so ein Colin Morikawa, das ist der Top 10, Top 5 Weltrangliste, der ging vor 2,5 Jahren noch zum College. Scotty Scheffler ist ein Riese, der hat noch nicht mal gewonnen und der wird mit Sicherheit noch ein paar Dinger gewinnen. Da sind so viel Supertalente, da bin ich einfach gespannt, wie sich das in Europa entwickelt. Also wir brauchen auf jeden Fall richtig guten Nachwuchs.
Also die Selbstverständlichkeit, mit der Morikawa da auch gespielt hat. Klar, der hat 2 Majors gewonnen schon in seiner Karriere, aber das ist schon schon beeindruckend. Das erste Mal dort und hat, glaube ich, mit Koepka gespielt. Das ist natürlich auch eine überragende Paarung, ja. Wo Koepka, du hast, glaube ich, ja oft genug gesagt, wenn Koepka gesund ist oder also zumindest nicht verletzt ist, dann ist halt, er ist halt immer da, wenn es um was geht.
Ja. Muss man wirklich so sagen. Absolut.
Jetzt, wenn wir hier noch ganz kurz den Haken dran machen wollen, nochmal zurück zu Rory McIlroy. Ich weiß nicht, an welchem Tag er es gesagt hat, aber ich weiß auch nicht, ob wirklich Tränen geflossen sind, aber so sinngemäß hat er halt, glaube ich, schon gesagt, dass diese Veranstaltung der Ryder Cup für ihn viel mehr bedeutet als jeder Einzelwettbewerb. Gebe ich ihn da richtig wieder und denkst du, ist das Sentiment der meisten Golfer?
Ich würde sagen, bei den Europäern ist es schon so. Ich glaube, der Stellenwert vom Ryder Cup bei den Europäern ist immer noch mal so ein bisschen anderer als bei den Amerikanern. Man hat gerade so diese DeChambeau und Koepka-Geschichten von vor 2 Wochen, wo der eine gesagt hat, so Teamgeschichten sind gar nicht so seins. Er will, wenn er ins Fitnessstudio geht, da auch hingehen und nicht zu einer Teambesprechung. Und DeChambeau hat sich schon für seine Long Drive Meisterschaft jetzt diese Woche vorbereitet. Da glaube ich, hat der Ryder Cup für die Europäer schon so ein bisschen andere Priorität. Und gerade McIlroy, der weiß, dass er da als Hoffnungsträger vorausgeschickt wurde, dass wie groß die Erwartungshaltung gerade an ihn auch war. Und dann hat er 4 Vierer verloren und der hat echt geheult nach seinem Einzel und hat sich mehr oder weniger entschuldigt dafür, dass er nicht mehr abliefern konnte. Und den habe ich wirklich noch nie weinen sehen. Und das zeigt doch, was für ein Stellenwert der Ryder Cup insbesondere für alle Europäer hat, aber dann nach so einer Reaktion auch für McIlroy. Ich meine, Poulter war auch völlig niedergeschlagen, hier unser Postman, der auch überhaupt nicht das abrufen konnte, was er kann, was er von sich erwartet hat. Und das ist dann natürlich, das ist dann frustrierend, wenn man, das ist in allen Sportarten so, wenn du wirklich unbedingt willst und kriegst es aber einfach, es fehlen einfach so die letzten paar Prozent, dann hat das bei McIlroy echt dazu geführt, dass da Tränen geflossen sind. Fand ich, hat ihn sehr menschlich gemacht und ich konnte es auch echt nachvollziehen.
Ach, das Gleiche könnten wir über den HSV machen. Man will es sagen, man will es so und trotzdem schaffen sich. Gregor, jetzt sind wir in der eigenartigen Lage. Wir haben noch nicht mal Anfang Oktober. Aber eigentlich ist die Golfsaison jetzt vorbei, oder? Das sind vielleicht, es werden sicherlich noch ein paar kleinere Highlights, kleinere Turniere gespielt, die du sicherlich auch auf dem Zettel hast und uns gleich nennen wirst. Aber wir haben alle Majors gespielt, wir haben den FedEx Cup Champion gekrönt, wir haben den Ryder Cup hinter uns. Es klingt ein bisschen ab jetzt, oder?
Was so die ganz großen Turniere angeht, ist das so. Wir suchen allerdings noch den Race to Dubai Champion. Der wird dann gekrönt irgendwann so um den 20., 21. mit der DP World Tour Championship. Das ist das letzte Turnier auf der European Tour. Bis dahin spielen sie diese Woche in Schottland. Kings Barnes, Carnoustie, St. Andrews, ein riesen Pro-Am, was echt ein klasse Turnier ist. Da hat sich Matti Schmidt zum Beispiel auch für qualifiziert. Ich habe noch nicht auf die Startliste geguckt, weil ich tatsächlich mal 2 Wochen frei habe, aber da werden ein paar weitere Deutsche dabei sein. Das ist eigentlich nochmal ein Highlight. Dann spielen sie 3-mal in Spanien, Portugal, doch auf der European Tour, und vor dem Turnier, vor dem Saisonfinale in Dubai wird es auch noch ein anderes Turnier in Dubai geben. Da ist die China Open ausgefallen, Covid-bedingt, und da werden sie aber noch was anderes reinpacken. Und auf der PGA Tour ist vor ein paar Wochen ja die neue Saison schon losgegangen, mit dem ersten Turnier. Und da wird dann diese Woche auch wieder gespielt, und da sind wir auch bis Ende November unterwegs, bis dann erstmal vier Wochen Pause ist und es dann auf Hawaii Anfang Januar weitergeht. Also es klingt so ein bisschen aus, aber die European Tour zum Beispiel, die fängt auch direkt in der Woche nach dem letzten Turnier der aktuellen Saison wieder an, mit 3 Turnieren in Südafrika, die auch echt spannend sind. South African Open ist, glaube ich, das zweitälteste offene Golfturnier überhaupt weltweit nach der Open Championship. Dann spielen sie in Sun City, ist auch ein spektakulärer Platz, und Leopard Creek ist immer so eins meiner Lieblingsturniere, weil der Platz unten in Südafrika am Krüger Nationalpark liegt und man dann immer so ein bisschen so einen Blick rein hat über den Crocodile River. Sind einfach fantastische Bilder von da unten, und das sind schon wieder Turniere, auf die ich mich auch freue. Also es geht so munter weiter, würde ich sagen, aber du hast recht, Majors und WGC, also diese World Championship Turniere, die sind jetzt erstmal durch, und da geht's dann halt erst im nächsten Jahr wieder weiter.
Wir atmen durch, werden aber trotzdem versuchen, Gründe zu finden, Gregor Biernat auch in diesem Jahr nochmal zu belästigen. Gregor, ich danke dir ganz herzlich. Big Show 528. Kurze Pause.
Ja, mein Name ist Achim Pallas. Sie hören Sportradio 360.
Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 528 mit Johannes Knuth von der Süddeutschen Zeitung. Johannes, grüß Gott.
Einen wunderschönen guten Abend. Guten Tag, besser gesagt.
Ja, ja, alles gut, alles gut. Hat's dich sehr gejuckt, als du in Berlin warst am Sonntag? Hast du die Laufhammerl angehabt und hättest du eigentlich aus dem Training heraus eine 2,45 laufen können?
2,45 wäre jetzt die Frage gewesen, welcher Maßeinheit. Tage hätte ich vielleicht, 2,45 Tage hätte ich vielleicht geschafft. Nein, also ich muss gestehen, dass ich auch ein bisschen schwach geworden bin und in den vergangenen Monaten ja auch was angefangen habe, was ich immer sehr belächelt habe, nämlich tatsächlich das regelmäßige Laufen. Das war früher immer zu Leichtathletikzeiten Mittel zum Zweck oder das Übel, dass man halt für gewisse Disziplin eingehen musste, aber ja, also das ich bin noch so ein bisschen am Hadern mit mir, ob ich das wirklich machen soll, weil Marathon dann doch eine sehr lange Distanz ist, und mir reichen eigentlich so dieser geschmeidige 10-Kilometer-Lauf. Das ist mir dann doch ein bisschen näher, und das ist mir, dieses Marathon-Erlebnis muss wahnsinnig spannend sein, auch sich mal in diesen Grenzbereichen zu bewegen, aber vielleicht kommt's noch. Mir hat es wirklich gereicht, zuzuschauen, und ich finde es ja dann immer sehr schön, wenn dann neben diesen Läufern oder neben der Spitzengruppe, wenn man die Kamera so schwenkt, dass man mal sieht, wenn das Läufer oder Läuferin dann versucht, mal nebenbei mal so ein paar Meter mitzulaufen. Was das für ein irrsinniger Sprint ist, den man da eingehen muss. Also die wirklich 3er-Schnitt, also knapp unter 3 Minuten sogar, das ist schon Wahnsinn.
Ja, also ich habe letzte Woche ein Interview gelesen mit Dietmar Milonik. Du wirst dich nicht daran erinnern, der war 1984, du wirst ihn natürlich wahrscheinlich namentlich kennen, aber ich kann mich daran erinnern, 1984, ja. Ich glaube, 6. war er damals in Los Angeles oder war schon 80 in Moskau, und er hat dann irgendwie so nonchalant gesagt, naja, also dieser Schuh von Nike, der bringt dem 4-Minuten-Läufer nichts. Und dann hat ihm der Standard ausgerechnet, naja, also 4 Minuten wären ja 2,50er Endzeit beim Marathon, das wäre schon sauschnell. Und die sind nochmal um 50 Minuten schneller. Jetzt gibt's bei so einem Marathon ja mindestens 2 Parteien, Johannes. Es gibt die Veranstalter und es gibt die Läufer. Wollen wir mal vielleicht ganz kurz zuerst die Situation der Veranstalter beleuchten. Durch Corona im letzten Jahr hat er herzlich wenig stattgefunden. Jetzt gab es ihn vor wenigen Wochen Wien, aber Berlin mit 25.000 Teilnehmern, ich glaube die größte Veranstaltung in Deutschland. Wie geht's dem Marathonveranstalter als solchen generell? Wie geht's den Berliner Veranstaltern?
Ja, ich glaube, es ist schon jetzt so eine ganz zarte Aufbruchstimmung zu spüren. Allerdings ist es natürlich auch so, dass jeder auch natürlich irgendwie gucken muss, dass er so, dass das Geschäft halbwegs am Laufen hält. Und also einerseits sind natürlich ist der Andrang schon irgendwo da gewesen. Gerade auch jetzt in Berlin war ja auch mal die Mutmaßung, ob sich überhaupt genug Leute finden, um dieses 25.000er-Kontingent aufzufüllen, dass das ihnen von der Politik erlaubt wurde. Das war ja auch mal so ein bisschen die Mutmaßung, dass viele dann doch jetzt noch ein bisschen vorsichtig sind, was diese öffentlichen Versammlungen angeht, was Rausgehen angeht. Ich kann das irgendwie auch, ich habe das auch an mir selbst gesehen, schon allein, wenn man mal wieder sich mit Leuten trifft im kleineren Kreis, überhaupt mal wieder sozial sich austauscht nach dieser langen Zeit, nach anderthalb Jahren, und hat sich da auch irgendwie auch dieses Miteinander, dieses Soziale total abtrainiert oder ist erstmal komplett überfordert, wenn man mit mehreren Menschen in einem vor allem geschlossenen Raum über eine längere Zeit ist, dann muss man da wirklich manchmal rausgehen oder zumindest vor die Tür in die frische Luft. Nicht weil man es irgendwie nicht aussteht, sondern weil man es so lange nicht gewohnt war. Und denke ich, das war schon, hat man auch bei den allerersten Läufen gemerkt, dass da auch, da waren nicht immer alle Startplätze ausvergriffen oder auch immer alle, man sieht es ja auch bei den Hallensportarten, dass da auch lange nicht bei allen Veranstaltern die Hallen voll sind oder so das ausgenutzt wird, wie es angeboten wird. Aber ich glaube schon, dass viele emotional sehr gut beieinander sind. Wirtschaftlich ist es ein bisschen eine Gratwanderung. Also das hängt natürlich auch davon ab. Gerade diese größeren Laufveranstalter haben es natürlich eigentlich mit am schwersten, weil Berlin zum Beispiel, die haben 70 festangestellte Mitarbeiter. Das ist
Wahnsinn.
Sehr unüblich. Ne? Das ist so eine Eventagentur. Man muss dazu wissen, dass sie natürlich nicht nur den Marathon organisieren, sondern auch noch den Halbmarathon, einen 10-Kilometer-Lauf und noch einen Haufen andere Aktion, sonst würde sich das ja wahrscheinlich auch nicht rechnen, nur für einen einzigen Tag im Jahr, wobei da natürlich auch wahnsinnig viel Planung reingeht. Also man muss da wahnsinnig früh anfangen, aber die haben natürlich das ist ein riesen Portfolio, was die bedienen. Aber die könnten natürlich auch sagen, so machen es eigentlich mehrere oder durchaus viele, dass sie natürlich ein kleineres Team haben und dann sich oft so freie Mitarbeiter, Freelancer dazuholen, situationsbedingt. Und das machen die Berliner eben nicht. Die sagen, wir stellen diese Leute fest an, was ich auch gut finde. Aber die mussten natürlich dann auch entsprechend viele auf Kurzarbeit setzen. Sie haben, soweit ich weiß, keinen entlassen müssen. Abends hat es auch andere ein bisschen härter getroffen. Und natürlich auch dann wiederum, zum Beispiel in den Niederlanden gab es auch Staatshilfen oder auch hier in Deutschland ja auch. Das so hält man sich dann über Wasser. Aber also es ist nicht so, dass alles rosig ist. Also selbst Berlin, man hat es ja gesehen, jetzt Preisgeld war nur die Hälfte für Männer und Frauen. Es ist einfach mal von 40 auf 20.000 runter. Das ist schon mal ein Wort. Ne? Und ich denke, die waren jetzt wahnsinnig froh, erstmal aus dem Grund, dass sie zeigen konnten, dass es auch funktioniert, ohne dass es jetzt irgendwie zu riesen Clustern oder Spreading-Aktionen kommt. Weil dann natürlich die Gefahr groß gewesen wäre, dass das dann heißt, na gut, dann müssen wir das doch wieder zurückfahren. Und so hat man gesehen, es funktioniert. Und dann haben sie natürlich jetzt, das war dann auch eine Investition in die Zukunft, dass es auch künftig funktionieren kann unter diesen Bedingungen. Und ich glaube, das war fast mit das Wichtigste, dass es überhaupt mal wieder stattgefunden hat. Und von daher glaube ich schon auch, dass sich diese ganze Laufbranche schon halbwegs stabilisieren wird, weil dann doch der Drang nach Bewegung und nach Miteinander bewegen, glaube ich, dann doch so groß ist. Zumindest in der Breite, wie es in der Profiszene ganz oben bei den Läufern aussieht, aber das wirst du sicherlich gleich
verreißen. Das werde ich gleich anders. Das ist
eine andere Frage.
Ja, das ist eben das, also ich weiß, mein Vater hat früher den Volzberger Stadtlauf organisiert und der hat 3-4 Jahre wunderbar.
Er hat auch verschmäht.
Naja, überhaupt nicht. Er hat länger als 3-4 Jahre wunderbar funktioniert, aber irgendwann wurde dann Preisgeld ausgelobt, damals noch Schilling, und das waren, glaube ich, 10.000 Schilling für den Sieger, also umgerechnet nicht mal 1.000 Euro. Und dennoch, dann plötzlich 2 Tage, bevor das Rennen losgeht, kriegt mein Vater Anrufe von Managern, ja, wir hätten da den und den Läufer. Das waren damals, glaube ich, gar keine Afrikaner, sondern das waren eher Leute aus dem ehemaligen Jugoslawien oder aus der Tschechoslowakei. Und mein Vater hat immer gesagt, nee, bringt uns nichts. Also er kann natürlich gerne kommen, er oder sie, und dann möge er oder sie halt das Preisgeld gewinnen, aber wir zahlen kein Startgeld. Lass uns diese eine Frage, wie das mit dem Startgeld ist und wie es mit den Läufen ist, wie es denen geht, nur kurz hinten anstellen, weil ich nur gerade jetzt, sonst verliere ich meinen Gedanken nämlich. Ist Berlin jetzt, war die Idee an diesem Sonntag tatsächlich, dass die Weltbestzeit geknackt wird? Oder war das von vornherein aus deiner Sicht unrealistisch? Also die Siegerzeit war 2:05:45, das ist dann doch deutlich über der Weltbestzeit, mehr als 3 Minuten, fast 4 Minuten. War das tatsächlich ein Ziel an diesem Wochenende?
Also sie haben es zumindest probiert, weil sonst wären sie, glaube ich, sonst wären sie nicht so angegangen, wie sie angegangen sind, ja, mit dem 61er über zur Halbmarathon-Marke. Das ist für auch, wer auch immer den Weltrekord versucht hat, oder im Sinn hatte, für den war das genau perfekt. Kenenisa Bekele hat ja auch gesagt, das war, also so gesehen haben die Pacer alles richtig gemacht, so war es verabredet, und warum sollte man so eine Wahnsinnszeit verabreden, wenn man das nicht im Sinn hat? Die Frage war nur, wer sollte das eigentlich machen? Weil so wie dann Bekele nach dem Rennen geklungen hatte, klang es nicht danach, als ob er jetzt unbedingt das im Kopf gehabt hat. Also wenn man im Nachhinein, das ist natürlich auch so, dann immer so ein bisschen dieses PR-Geklimper von vielen Läufern vor dem Rennen, die dann sagen, ja, sie haben endlich wieder gut trainiert, und dann gab auch ein paar Berichte auf amerikanischen Laufportalen, die haben dann irgendwelche Trainer von ihm zitiert, die gesagt haben, der war noch nie in so guter Form und selten so gut vorbereitet. Dann nach dem Rennen hieß es, als ich dann seinen Manager gefragt habe, dann hieß es, nee, also nur 6 Wochen und viel zu wenig und für die Umstände total gut, aber dann noch hier das und das Problem und hier Problem, und war sowieso eigentlich klar, dass es nicht klappt. Also dann frage ich mich auch, das sind natürlich dann oft so diese Spielchen von dem Rennen, dass man natürlich dann nicht sich wahnsinnig unterverkauft, sagen wir mal so, sondern dass man natürlich dann auch so ein bisschen das immer in den Mund nimmt oder auch nicht diesen Gedanken nach dem Weltrekord nicht wegschiebt, weil es natürlich auch ein bisschen Verkaufsargument ist. Und gut, der Gia Adola, der jetzt dann gewonnen hat, der hätte das, wenn es die Bedingungen perfekt gewesen wären, vielleicht sogar, jetzt weiß ich nicht, ob es geschafft hat, aber er hätte zumindest eine sehr, sehr gute Zeit laufen können, weil der ist ja bei in seinem allerersten Marathon, das war vor 4 Jahren in Berlin, glaube ich, da hat er den Kipchoge so mal kurz, ist er ein bisschen davon gelaufen, und damals im Regenrennen, und ist eine 2:03:30 am Ende, glaube ich, gelaufen, was das schnellste Marathondebüt ever. Also es hat, so schnell hat noch niemand seinen ersten Marathon bestritten. Und der ist jetzt ja mit 30, kommt er ja gerade erst, hatte ich auch so richtig, ins allerbeste Läuferalter. Und wenn der jetzt nicht gestern sage ich schon, am Sonntag da in Berlin es ein paar 20 Grad gehabt hätte, wäre das zumindest, glaube ich, eine sehr gute Zeit oder so eine Zeit wie damals bei seinem Debüt durchaus dünn gewesen. Aber ich glaube, Weltrekord war am Ende unrealistisch, weil das auch einfach von den äußeren Bedingungen her schon gar nicht möglich war. Und das andere ist halt immer so ein bisschen PR-Arbeit der Läufer und auch der Veranstalter, um das ein bisschen die Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Ich finde es auch immer ein bisschen, mittlerweile ist es auch so ein bisschen entwertet, weil natürlich dann viele Läufer haben sofort so 2:01, 2:02 Stunden. Das wäre vor ein paar Jahren noch völlig undenkbar gewesen. Und sobald die jetzt sehen, okay, nach 30 Kilometern Scheiße, wir sind jetzt schon eine halbe Minute oder so eine Minute hinter der Zielzeit, dann oder hinter dieser Marke, dann lassen sie gleich die Schultern hängen, und dann wird es natürlich sehr schnell Sätze und Belauern ein, wie es jetzt am Sonntag passiert ist. Ich fand es aber trotzdem total faszinierend, weil man vergisst dann die Zeit, sondern fragt sich, okay, kann der Bekele nochmal zurückkommen? Ist das jetzt eine Schwächephase? Holt er die jetzt nochmal ein? Zeigt das denen nochmal? Wer kommt noch von hinten? Ich finde sowas am Ende fast interessanter als jemanden, der da irgendwie so eine Marke runterprügelt oder so einer Marke hinterherjagt, auch wenn es natürlich irgendwo faszinierend ist, wenn man schaut, okay, schafft er das oder schafft er das nicht, wirklich so eine irre Zeit durchzuhalten. Aber also ich habe mich gut unterhalten gefühlt.
Okay, das ist das Wichtigste. So, und dann abschließende Frage zum Sportlichen, bevor wir jetzt wirklich dazu kommen, noch ganz schnell, wie es oder ganz ausführlich, wie es den Läufern geht. Du hast ja einen Artikel geschrieben über Kenenisa Bekele, der zweimal, glaube ich, in Berlin schon gewonnen hatte. Davor gilt für ihn der alte Boxerspruch, they never come back, wenn sie einmal K.O. geschlagen wurden. Der ist auch schon 39, der Junge.
Na, ich glaube, das kannst du im Marathon, also bei Kenenisa Bekele kannst du sowieso so nicht sagen, weil der so wechselhaft und so sprunghaft letztlich in seinem Auftreten ist und in der Art und Weise, wie er den Marathon bestreitet, dass wirklich eine sehr, sehr, sehr schwer zu prognostizieren ist, wo der am Ende jetzt auch noch selbst mit 40, 41 rauskommt. Sein Manager hat mir mal gesagt, dass das immer so eine Athletenkarriere, gerade im Laufen, ist es immer so ein bisschen wie so eine Kerze. Wenn du läufst, dann brennt die runter, und wenn du mal verletzt bist, dann hält das Brennen aber auch an. Natürlich wirst du, wenn du jetzt auf die 40 zugehst oder fast 40 bist, wird dein ganzes Gestell nicht irgendwie stabiler. der Motor ist vielleicht immer noch gut, aber deine Knochen, deine Sehnen, die werden auch nicht jünger und das kann nicht auf Dauer gut gehen. Aber ich denke schon, dass er immer noch irre Zeiten in sich drin hat. Das Problem ist einfach, dass er es irgendwie nicht hinkriegt und da hat er natürlich als 5.000 und 10.000 Meter Läufer ganz andere Trainingsumfänge, die er machen musste. Jetzt im Marathon musst du ja wirklich monatelang dich im Grunde völlig asketisch diesem Training widmen, mit längsten Läufen, bis zu 40 Kilometern immer wieder. Und das macht halt ein Kipchoge so wahnsinnig gut, dass der sich da in Kapsabat quasi einschließt in der Einöde, die Toiletten schrubbt, reihum mit seinen Trainingskollegen, also die sich in völliger Entbehrung hingeben, weil sie sagen, wenn du das machst, dann hältst du den Fokus aufs Wesentliche und irgendwie auch den Hunger dafür und für diese lange Distanz, und das macht er halt überhaupt nicht. Ne? Der jettet dann zwischen seinen Geschäftspartnern hin und her und ernährt sich dann auch so, dass man ihm erstmal wieder ein paar Kilo wieder runternehmen muss. Redet man natürlich auch im Vergleich zu uns, sind das natürlich auch ist das ganz andere Dimension, aber trotzdem, also das ist einfach, wenn der das wirklich, glaube ich, mal ein paar Monate auch so durchziehen würde, wäre ich gespannt, ob, wenn der da wirklich mal gegen so ein Kipchoge läuft, was da drin wäre. Aber also das Bekele ist wirklich eine Wundertüte, der kann davon nochmal absolut zurückkommen, und das hat er schon ein paar Mal bewiesen, als er den Weltrekord fast in Berlin vor 2 Jahren war das, ja, wo er da 2 Sekunden zu langsam war. Okay. Quasi so nebenbei, als er gemerkt hat, oh, ich läuft heute ganz gut und dann ups.
Und zwar buchstäblich läuft es ganz gut.
Und das von daher ist der, hat jetzt ja dann sogar davon geredet, dass er das sogar noch unter 2 Stunden probieren könnte, unter legalen Bedingungen, was er selbst Kipchoge noch nicht geschafft hat. Mhm. Auch das sicherlich ein bisschen Verkaufs- und vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken, aber ich würde den wirklich nicht zu früh abschreiben.
Ja, und dann wirklich jetzt die Frage, endlich, wir haben lange darauf hingearbeitet, wie geht's den Läufern? Wie geht's eben jenen Läufern, die von Managern vermittelt werden, deren Haupteinnahmequelle im Grunde genommen Start und dann auch Preisgeld bei großen Turnieren ist? Bei großen Turnieren, sage ich, bei großen Läufen ist.
Ja, oder auch bei mittelgroßen oder selbst bei dem Lauf deines Papas. Gut, ja. Das sind natürlich dann schon diejenigen, die sehr viel abgrasen, aber gerade die hatten das in den letzten 1,5 Jahren am allerschwersten. Ja, für die ist alles weggebrochen. Das sind die Läufe, die an der Basis komplett wegfahren und die natürlich jetzt auch, wenn sie zurückkommen, dann natürlich auch nicht unbedingt in der Form, in der sie vorher zurückkamen. Ne? Dann gibt es halt eben nicht mehr die 1.000 Schilling oder 1.000 Euro heute oder 500, sondern dann gibt es halt nur noch die Hälfte. Und das ist natürlich dann auch für die irgendwie dann nicht mehr rentabel. Ne? Was sollen die dann, da noch groß sich für, klar, das mag dann alles in einem immer noch vergleichsweise viel Geld sein in der Heimat in Kenia oder in Äthiopien oder Uganda oder wo auch immer. Aber das muss jetzt erstmal alles wieder so ein bisschen ins Laufen kommen. Und ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob der Kuchen dann gleich wieder so anschwillt, wie er davor mal war. Also das, man sieht überall, oder ich höre auch dann, egal mit wem man redet, ob das jetzt hier die Bayerische Leichtathletik ist oder die globale Laufszene, alle sagen, naja, sobald mal diese Pandemie vorbei ist, dann wird es wieder anlaufen und dann. Die Frage ist nur, wann ist das vorbei? Ne? Weil wir hatten im letzten Jahr schon gedacht, in diesem Jahr, wenn alle ein Impfangebot haben, ist alles Paletti. Jetzt sieht man, dass es die Wahrheit ist wie immer ein bisschen komplizierter oder die Realität. Wir stehen im Grunde eigentlich sogar schlechter da von Inzidenzen, was natürlich nicht das einzige der einzige Maßstab ist, aber also das muss sich jetzt auch erstmal alles wieder so ein bisschen erholen und regenerieren, und ich denke schon, dass sich das alles wieder einpendeln wird, aber viele Veranstalter haben natürlich dann auch sicherlich Sponsoren oder Unterstützer verloren und nicht jeder, der verloren ist, kommt gleich wieder zurück. Ich glaube, die Läufer oder auch gerade viele Kinder, die jetzt so lange keinen Sport machen durften, da gibt es schon großen Bedarf. Ne? Die kommen, da ist jetzt großer Bedarf, da was nachzuholen. Aber ob die Struktur dann immer gleich so mit da Schritt hält, da bin ich doch ein bisschen skeptischer. Und ich glaube schon, dass es da viele gibt in Afrika, die da nicht einfach so wieder zurückkehren können oder auch dann ihre Laufkarriere aufgeben müssen und sich dann halt zu Hause dann irgendwie auf der Baustelle oder in den Waschsalons oder alle möglichen Jobs arbeiten, um da irgendwie ihre Familien durchzubringen. Und dieses Laufen mit Laufen irgendwie aus der Armut davonlaufen, im wahrsten Sinne, dieses Geschäftsmodell, das hat einen gewaltigen Rückschlag erlitten in diesen 2 Jahren und wird sich, glaube ich, auch so schnell nicht erholen. Und es werden auch nicht alle durchkommen. wieder in dieses Geschäft zurück und diese Szene zurückfinden.
Ja, ich überlege auch immer, vielleicht mache ich nächstes Jahr einen Triathlon, aber wie ist es dann, wenn man so nah an anderen Menschen ist, fühle ich mich dann überhaupt wohl, weil so richtig ins Stadion reinzugehen, wie du auch gesagt hast, und man sieht es ja auch in der Handball-Bundesliga, außer in Kiel, aber die Leute sind eher zaghaft. Abschließende Frage, mit der du nicht gerechnet hast, Stand jetzt, wer gewinnt die World Series 2021?
Puh! Tja, das ist eine gute Frage. Also man muss ja eigentlich mal pauschal die Teams rausrechnen, die mit dem überragendsten Rekord reingehen. Also San Francisco schon mal gar nicht, Tampa Bay auch nicht. Also die ganze Saison eigentlich nichts anderes zu den anderen völlig enteilt sind. Meistens ist dann ja so das Team, das gerade heiß läuft, so rechtzeitig zur Postseason. Ich glaube auch nicht, dass es die Red Sox schaffen, wenn sie sich überhaupt für die Wildcard qualifizieren. Ja. Da ist einfach das Pitching, gerade Bullpen, einfach von der Alex Cora, der hat ja da sowieso schon, glaube ich, viel mehr rausgeholt, als man es überhaupt gedacht hatte vor der Saison. Tja, muss man auf die Yankees setzen?
Wir wollen nicht auf die Yankees setzen. Man muss vielleicht, aber wir wollen nicht auf die Yankees setzen. Ist hiermit beschlossen.
Wenn die natürlich da diese Offensive mal, die ja eigentlich von der ja alle dachten, dass sie alles in Stücke reißt, wenn die mal so halbwegs aufwacht, puh, das, wobei ich da auch gar nicht richtig im Bilde bin, wie es da um den Rest der Truppe steht. Also ich habe das verfolgt ja auch nur, wenn sie dann die Red Sox jetzt vermöbeln. Ja. Auf der Zielgeraden.
War ganz schlimm am Wochenende. Ganz, ganz schlimm.
Das war eher suboptimal. Darf ich als Red Sox-Sympathisant, auch das habe ich selbst noch aus dem Exil noch mitgekriegt.
Schwierig. Also ich glaube die Dodgers wieder. Ganz ehrlich, wenn du Max Scherzer hast, der wirft wie ein Geistesgestörter und in der Offensive bringen die immer was zustande. Also ich würde jetzt, Stand jetzt würde ich sagen, die Dodgers. Aber ist
natürlich und sie sind auch immer noch sehr hungrig. Sie sind oft genug, wissen sie ja mittlerweile auch um den Titel beschissen worden, teilweise buchstäblich, auch wenn sicherlich die Frage ist, ob die Astros das einzige Team waren jemals, die so sich diese Technologie ausgedacht haben. Oder wir wissen ja, sie waren es ja nicht. Ne?
Nein.
Und Red Sox. Also nein, natürlich in Boston war das alles anders. Aber
David Ortiz hat auch nie oder Manny Ramirez haben auch nie irgendwelche PEDs auch nur angeschaut von Weitem. Das wissen wir auch.
Ach, Quatsch. Also das wäre ja dann müsste man ja die Veränderung sehen oder auch so wie Barry Bonds mit den vergrößerten Kopfkursen. Wie war das? Nein, also ich ist kein schlechter Tipp. Dann würde ich mich mal auch unter die Dodgers Flagge begeben. Hätte ich auch jetzt kein großes Problem mit. Mir blutet auch bis heute immer noch das Herz, wenn ich Mookie Betts sehe.
Ja, das ist ganz schlimm.
Der da natürlich fleißig mitmischt, dass also das sind so Wechseltrades, die das hat ja schon eine massive den Kader schon massiv aufgewühlt und bei allem so gut sie das jetzt auch und gerade in Alex Cora das jetzt auch wieder aufbaut, aber das hat da sind ja so viele Leute gegangen und halt so ein zentraler Spieler, der wirklich das Gesicht über Jahre von deinem Club sein kann, das tut schon echt weh.
Das ist Wahnsinn, dass eine der reichsten Franchises das zulässt. Aber gut, ist ja nicht unser Geld. Johannes Knut ist das von der Süddeutschen Zeitung. In 3 Wochen spätestens werden wir dann wissen, wer in den World Series ist und dann wird sich Johannes mich zur Brust nehmen und wenn es dann die Red Sox gegen San Francisco sein werden, was schön wäre, aber ich glaube nicht dran, dann sprechen wir nochmal. Danke Johannes, Pause, 5:28.
Hallo, hier ist die Laura Siegemund und ihr hört Sportradio 360.
Und so geht die Big Show 528 auf die Zielgerade und wir haben ihn selten dabei beim Tennis. Ich weiß gar nicht, ob damals in New York Heiko Older tatsächlich, als wir uns bei den US Open getroffen haben, Heiko, Tennis und du, ich weiß, es ist eine enge Beziehung, aber hatten wir damals über Tennis gesprochen oder ist das deine Premiere heute?
Ein Tag, da kam ich aber in einer roten Hose an und wurde danach nie wieder eingeladen. Ja. Ich muss auf die rote Hose zurück.
Absolut, der Einzige, der rote Hosen tragen darf, ist Stan Wawrinka, aber das muss auch noch ein Karo-Muster haben.
Nee. Ja, Pino Müller, der hochgeschätzte Kollege, der auch immer rumrannte.
Das stimmt.
Müller heißt er doch, ne?
Ja, der Pino.
Pino auf jeden Fall mit Vornamen.
Ja, also Pino ist sein Spitzname, wir wollen nicht der Take-Off Press. Eberhard Müller, Pino. Gut, Heiko, wie warm ist Boston? Du warst ja auch dort und du warst auch schon zum Training dort. Fand ich übrigens sehr interessant, dein Reel, das du gepostet hast, dass Zverev und Berrettini gegen Medvedev und Tsitsipas trainiert haben. Medvedev und Tsitsipas sind jetzt ja nicht alle.
Nee, gegen Tsitsipas und Rublev.
Ah, okay, gut, dann war das was anderes. Da dachte ich.
War der Olympiasieger, der Mixed-Olympiasieger.
Ja, okay, gut, dann dachte ich, ich dachte mir schon, okay, Medvedev und Tsitsipas gehen sich vielleicht ein bisschen aus dem Weg. Wie warm ist Boston am Ende des Tages mit diesem Labour Cup geworden oder ist der spurlos daran vorübergezogen, wie der mögliche neue Bundeskanzler in Deutschland das damals von diesem G12-Treffen gemeint hat.
Also ich fand es interessant, weil hier am 11. Oktober ist der Boston Marathon und du siehst überall in der Stadt halt schon Banner, schon seit langem, seit 2-3 Wochen. Nun muss man mal sagen, den Boston Marathon, den gibt es seit 1897. Ne? Also der ist ein kleines bisschen älter als dieser Lever Cup. Und den Lever Cup selbst, dafür hast du hier nur am TD Garden selbst, alles an den, am Ticket Center und so, blinkende Werbung, alles drum und dran, aber in der Stadt selbst nicht. Im Boston Globe gab es am Donnerstag oder Mittwoch die Geschichte über Rod Laver. Der war hier in irgendeinem alten Cricket- und Rugby-Club, wo er wohl früher mal Tennis gespielt hat, auch in meinem Lieblingsradiosender 98.5 The Sports Hub. Da war nichts, da habe ich aber auch nichts erwartet. Das ist der typische, da ist jetzt die ganze Woche lang Patriots-Talk und derzeit ein bisschen Red Sox-Talk, weil die halt gegen die Yankees wieder verkackt haben. Also sprich, ich war gespannt, wie es drinnen aussehen würde, weil ich auch gehört hatte, dass die Ticketpreise exorbitant sein sollen. Umso überraschter war ich dann, als es am Freitag losging, weil die Halle war sehr gut gefüllt. Die war an allen drei Tagen sehr gut gefüllt, sogar am Sonntag, als eigentlich klar war, okay, 4 Matches maximal wird es noch geben, aber sehr wahrscheinlich wird es dann doch nur ein Match gespielt werden, weil wenn die Europäer das gewinnen, ist das Ding durch und so kam es ja letztlich auch. Deshalb wurde dann noch ein Exhibition-Doppel gespielt, aber die billigsten Tickets kosteten trotzdem dann noch 155 Dollar. Wow. Also, ja, genau. Und ich meine, ich habe dir ja auch, du wolltest ja ein Handtuch haben, das sollte 52 kosten. Aber ich war das erste Mal seit 28 wieder im Garden. Bin nur mal so rumgegangen, habe mich so ein bisschen inspirieren lassen. Ein großes, a large domestic beer, 1575. und dann kommt ja normalerweise noch mindestens $1-2 Tipp dazu, hab ich gedacht, alter Schwede. Aber trotzdem, die Leute saufen das Bier da. Unglaublich. Es war toll. Es war, ich glaube, jeder, der da war, hat es nicht bereut. Aber wenn du es nicht gewusst hättest, wenn du hier so wie wir im South End wohnen und halt nicht dazu verlässt, wenn du der typische Boston Sports Fan bist, dann hättest du es nicht mitbekommen. Aber ich weiß, ich habe mit Dennis Seidenberg geschrieben, der zum Beispiel wäre super gerne aus New York angereist, aber seine Kinder hatten zu, und der ist ein großer Tennisfan, seine Kinder hatten zu viele Termine an diesem Wochenende. Ich weiß jetzt nicht genau, was das Einzugsgebiet war, aber es war toll und ich muss auch sagen, also wer, Boston ist ja eine Sportstadt immer, aber ich hoffe, dass das nicht nur heißt, nicht nur diese typischen 4 Sportarten hier, weil wenn du jetzt an einem Wochenende oder von Freitag oder Donnerstag bis Sonntag Top 12 der Weltrangliste hier hast, aus der Tennis-Weltrangliste, wenn du dazu Roger Federer taucht völlig überrascht auch noch auf, du hast Björn Borg und John McEnroe, tut mir leid, dann ist mir Red Sox Yankees total egal. Ja. Nein, ist einfach so. Ne?
Ja, glaube ich dir. Ja.
Sportherzen auch bis Events haben hier, weil das ist Tennis-Weltklasse. Das Endergebnis können wir, ist eine andere Sache. Ne, das war ziemlich deutlich, das war auch zu erwarten, obwohl man sagen muss, da waren viele Matches sehr, sehr eng. Da hat nicht viel gefehlt, dass Europa verloren hätte, aber dann hätten die auch anders ausgehen können. Aber wenn du da, wie am Donnerstag da gepostet, da stehen im Training stehen sich auf der einen Seite der Wimbledon-Finalist und der Olympiasieger, auf der anderen Seite der Mixed-Olympiasieger und der French Open-Finalist gegenüber. Das ist schon Qualität. Vor allen Dingen natürlich, die großen drei Namen sind immer noch Federer, Nadal und Djokovic. Aber zwei davon sind verletzt und der dritte hatte keinen Bock. Und dann ist das hier halt die nächste Generation und einfach das nächstbeste, was es gibt.
Wie sind denn da so die Amerikaner drauf? Sind ja alle, natürlich sind sie nicht blöd, B, haben sie viel Geld bezahlt und C, war spätestens am Samstag in der Night Session ja klar, okay, das werden die Europäer gewinnen. Ist dann die Stimmung ein bisschen wurschtig geworden oder hast du schon den Eindruck, die begeistern sich einfach am guten Tennis und am Spektakel?
Also das war ja auch so ein bisschen auch Show, ne? So ein Diego Schwartzmann hat dann mal angefangen mit Tennisbällen zu jonglieren. Alexander Zverev war super witzig in seinen On-Court-Interviews danach immer. Das haben sie schon gut gemacht und ich glaube, den meisten Applaus gab es eigentlich immer, wenn Roger Federer eingeblendet wurde oder halt wenn John Isner gegen Zverev. Das war super, als das dann in den zweiten gewann.
da war mega Stimmung. Und er sagte Zverev auch, das muss man mal erleben, so eine ganze Halle gegen einen. Ne? Und er ist ja auch cool in dieser historischen Halle zu spielen, wenn du da die 17 Meisterschaftsbanner der Celtics über dir siehst und alles, das war schon toll. Und die Stimmung war wirklich gut, muss man sagen. Aber für mich persönlich, irgendwann dachte ich so, okay Leute, jetzt, das ist ein gutes Produkt hier. Und ich weiß natürlich, das sind alles auch Business-Leute, vor allen Dingen auch ein John McEnroe und ein Björn Borg. Aber jetzt übertreibt's nicht. Also irgendwann, ich glaube, am Abend dann, als die Europäer dann auch das Doppel noch gewonnen hatten und dann hatten sie geführt mit 11-1.
Ja.
Oder war es vorher, als Zverev das, nee, da 7-1 und ich weiß gar nicht, wer hatte dann am Abend gespielt? Ach ja,
Medvedev gegen Shapovalov, 6-4, 6-0, ja.
Genau, 6-4, 6-0. Und selbst da war Björn Borg noch mal, ja, es ist noch ein langer Weg und alles drum und dran, wo ich denke, kommt, Leute. Ne? Oder wenn ein Stefanos Tsitsipas gestern twitterte, what's your favorite tournament? Ich kann das alles verstehen, weil die sagen auch alle, das glaube ich denen auch, die haben Spaß gehabt und Zverev sagte auch, das ist natürlich mal was ganz anderes. Ne? Das ist ein ganz anderer Wettbewerb. Sonst machst du alles, bereitest dich darauf vor, dass du die Leute, mit denen du jetzt in einem Team im Turnier besiegst. Darauf bereitest du dich die ganze Zeit vor. Jetzt sind das deine Kumpels und er natürlich auch mit Rublev ist ja ein mega Kumpel und da wurden auch Fotos gezeigt, wie die früher als, ich weiß gar nicht, wie alt waren die, 11, 12, 13 schon zu haben. Das haben die wirklich gut gemacht. Und John McEnroe dann auch natürlich sagt im Vorfeld, ja, sind so nah dran gewesen, die letzten Male stimmt ja auch, ich glaube, es war 13-8 und 13-11 das letzte Mal und diesmal sind wir hungrig und begierig und heiß und dann kriegst du halt so ein 14-1 nachher. Also ich muss sagen, es müsste was getan werden, aber ich weiß nicht was, weil ich finde die Europäer sind einfach zu gut, aber nicht nur, ich meine, das war ja auch zu erwarten, wenn du mal guckst, Juan Martin Del Potro war 2009 der Letzte, der im Grand hat und nicht aus Europa kam. Also es ist ja jetzt keine Überraschung, dass das so deutlich wurde. Und dann wurde Björn Borg auch gefragt, ob eventuell andere Europäer auch mal spielen sollten, die
zweite Garde. In
der Weltrangliste wissen. Ja, aber da sagt er, nee, beim Lever Cup sollen die Besten spielen. Und da hat er ja auch recht. Wirklich, da hat er ja auch recht. Aber ich glaube, es kann dem Veranstalter nicht gefallen, dass so ein Ding am Sonntag nach dem ersten Match durch ist.
Ja, aber
weißt das, du, das, da, müsste ja. Da müsste irgendwas gemacht werden und ich weiß nicht was. Und gut, Kyrgios ist Nummer 95 der Welt. Der hat ja trotzdem ein großer Name und ist natürlich auch einer, der heiß laufen kann bei so einem Format hier. Aber der hat schon gesagt, das war das letzte Mal. Der hat wahrscheinlich ganz anders. Noch hätte bringen sollen. Und du darfst halt Europa nicht teilen. Du darfst nicht, was ich in Osteuropa oder aus West. Das ist schon so wirklich interessant. Und so mal ehrlich, du machst es ja eigentlich schon etwas fairer für den Außenseiter, indem du sagst, okay, wenn am dritten Tag ein Match gewonnen wird, dann gibt's dafür 3 Punkte. Das Ding ja schon viel früher durch. Es muss was gemacht werden, aber ich glaube, das wissen die auch, aber ich nicht was.
Ja.
Und vielleicht muss ich sagen, auch nicht jedes Jahr spielen, weil wenn die Amis die Welt jedes Jahr den Arsch voll kriegen, oder meinst du, die haben nächstes Jahr in London eine Chance?
Nee, glaube ich nicht, weil es wird ja nichts ändern. Zverev, Tsitsipas und Medvedev werden noch da sein. Zverev ist ja das ein richtiges Anliegen. Die ganze Geschichte, Federer wird, glaube ich, nicht mehr spielen, wird generell, glaube ich, nicht mehr Tennis spielen. Aber das ist eine reine Spekulation und so gut sind die jungen Amis dann auch nicht. Also wenn man da sieht, so ein Jensen Brooksby und ein Brandon Nakashima und der ewige Taylor Fritz mittlerweile.
Naja, oder Amis eben, nimm
ja, oder Welt. Ja, oder Welt, ja. Weiß ich schon. Ne?
Noch dazu nehmen. Keine Ahnung, das ist ja, also ne, wenn du was waren die beiden Kanadier, die waren ja 11 und 12, glaube ich, oder 12 und 13,
der, ja, Welt, ungefähr,
das ist
so. Ja
schon gut. Aber ja, wenn du dann siehst, dass der schlechteste Europäer Kasper Rüth auf Nummer 10 ist, dann dürfen wir uns alle nicht überraschen, dass das so einseitig ist. Also insgesamt, wie gesagt, ich finde das ein tolles Format, aber ich finde, das könnte so ein bisschen verwässern, wenn du es halt jedes Jahr machst, so wie die Eishockey-Weltmeisterschaft. Mach es alle 2 Jahre. Und ich weiß aber nicht was. Also ich weiß nicht, wie ist es in Deutschland angekommen? Hast du es geguckt zum Beispiel?
Ja, ich habe schon geguckt, aber ich bin für dieses Turnier oder für diese Veranstaltung habe ich mir nicht den Wecker für die Night Session gestellt. Ich habe ziemlich alle 19 Uhr Spiele gesehen. Die waren unterhaltsam. Ja. Vom Rest habe ich mir dann, also diesen Matchball Schwarzmann gegen Rublev, der war fast das Highlight der ganzen Geschichte. Das war grandios. Das war ein Neidspiel, aber sonst bin ich nicht aufgestanden. Also in Deutschland wird das halt als das von den Tennispuristen oder Anführungszeichen als das wahrgenommen, was es aus meiner Sicht auch ist, nämlich ein Schaukampf. Ein fantastischer Schaukampf, ja, der extrem professionell ist. Du hast mir auch dein Media-Kit gezeigt. Das ist brilliant, ja, dass das dort an euch schon gedacht wird bei der Ankunft. Aber am Ende des Tages ist der sportliche Wert, auch weil kein dritter Satz gespielt wird, was ich verstehe, weil dieses Berrettini, gegen wen hat er gespielt? Berrettini gegen Ogier Aliassime, genau, wo der erste Satz schon eine Stunde 15 gedauert hat.
Zweieinhalb Stunden, oder zwei Stunden 15, ja.
Und wenn du dann auch noch einen dritten Satz fertig spielst, dann wirst du zur Abendsession hin nicht fertig. Ja, es ist ganz schwierig und alle zwei Jahre. Das ist eine gute Idee, Heiko, aber man darf nicht vergessen, Rod Laver, the man himself, the Rocket, er ist schon etwas älter. Und man weiß es halt
83.
nicht. Ja, man weiß es halt nicht. Ja. Man möchte ihn, glaube ich, noch so oft als möglich dabei haben, ohne dass ich jetzt irgendwas... Der tut mir auch ein bisschen leid, der ist bei den US Open schon herumgereicht worden, vielleicht macht es ihm auch Spaß. Dann ist er sicherlich nicht zurück nach Australien geflogen, weil das wäre ja Wahnsinn gewesen. Und jetzt ist er nach Boston weitergefahren. Ja, schwierig, aber ich I see your point, aber ich sehe nicht, dass die Amerikaner in den nächsten Jahren oder das Team Welt in den nächsten Jahren da mehr Chancen haben wird. Shapovalov ist gut, Ogier Aliassime ist gut, aber ja, Zverev und Tsitsipas und Medvedev sind einfach besser. Und auch Rüd, wie du sagst, zu Beginn dachte ich mir gleich, okay, Opelka hat gegen Rüd sicherlich gute Chancen, weil man eben da in der Halle spielt. War da nicht so. Ja, hat Rüd glatt gewonnen am Ende des Tages.
Aber insgesamt finde ich so, was mir gefallen hat, du hast... Ich meine, du warst jetzt gerade fast zwei Wochen bei den US Open. Es zieht sich ja mitunter hin und es wird natürlich zum Ende immer weniger, ne? Und dann kommen die Highlights erst am Abend. Ich finde das Format insofern, gut, du hast hier, ist so ein bisschen, sage ich mal, wie so ein Leichtathletik-Meeting heutzutage. Du weißt, die Leute haben nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne, um 10.000 Meter zu gucken oder einen Marathon. Du musst alles, wenn es geht, in zweieinhalb Stunden komprimieren. Das heißt, auf der einen Seite ist der Hochsprung, dann sind da die 100 Meter drüben der Weitsprung. Es muss bap, bap, bap gehen. Und so ist das hier auch. Du hast halt Top-Tennis, wie gesagt, mit den Besten, die es derzeit gibt, also die nicht verletzt sind, beziehungsweise wie Djokovic halt überspielt oder auch keine Lust haben. Du hast vier Spiele. Es geht um was. Es ist außer das eine Match da Berrettini gegen den unaussprechlichen. Ich kann ihn einfach nicht aussprechen.
Ja, Ogier Aliassime, ja bitte. Ja. Ogier Aliassime, aber genau. Passt schon, ja.
Genau, also du weißt in etwa, wann du wieder zu Hause bist. Das ist drei Tage. Da kann sich, glaube ich, auch der... Und es ist halt toll in der Halle auch. Es verläuft sich nicht. Es ist ein Platz und alle gucken drauf. Und also ich fand, das ist das erste Mal, dass ich Hallentennis gesehen habe. Und ich fand, das hatte was. Und ich war selbst gespannt, wie mich das interessieren würde. Weil ganz ehrlich, als es am Freitag losging, für mich stand nur Ryder Cup im Fokus. Ich war am Freitag auch nicht da. Hat noch mit was anderem zu tun. Aber dann war Ryder Cup ja sehr einseitig. Und dann am Sonnabend bin ich dann auch hin, weil ich mit was über Zverev gemacht habe, etc. Ich fand das sehr, sehr ansprechend und sehr interessant, muss ich wirklich sagen.
Dann lass uns abschließend noch klären, wie waren die Arbeitsbedingungen für dich? Du hast mir auch ein kleines bisschen erzählt am Donnerstag. Du warst natürlich in erster Linie wegen Alexander Zverev dort. Bist du, und wenn ja, wie überhaupt an ihn rangekommen?
Ja, das Problem ist aber, Jens, ich kann nur das erzählen, was ich erlebt habe. Und ich war nirgendwo anders. Das war ja jetzt das erste Event, oder sagen wir so, das letzte Event, das ich gemacht hatte, war ein Interview mit Dennis Schröder und Daniel Theiss am 8. März 2020 hier im TD Garden. Ja. Dann war ich vor einem knappen Monat, als wir gerade aus Deutschland zurückfahren, war ich hier im Fenway Park, habe mit Max Kepler gesprochen. Und da war ich überrascht, wie leicht das ging. Da hieß es, okay, ja, wenn Sie voll geimpft sind, dann gehen Sie auf den Rasen, da zur Batting Practice, und dann kannst du mit ihm sprechen. Und dann habe ich gefragt, ja, wie denn? Was muss der Abstand sein? Nee, da ist kein Abstand. Du hast ein Mikro und dann stellst dich neben ihn. Du hältst die Maske auf und gut. Und dann haben wir 10 Minuten wie früher auch unterhalten. Ja, also gut, das war allerdings draußen. Also das ist der einzige Vergleich, den ich jetzt habe, seitdem Covid existiert. Jetzt hier, dann hieß es gleich, okay, also man hat nur eine Akkreditierung bekommen, wenn man voll geimpft war und man musste die ganze Zeit Maske tragen. Und obwohl diese beiden Sicherheitsschritte unabdingbar waren, sind wir nicht an die Spieler rangekommen. Es hieß, nein, also wir dürfen nicht in den großen Interviewraum, wo das Podium aufgebaut war, am Donnerstag schon, wo dann die ganzen Spieler und Trainer und Ersatzmann
erst Team Europe, dann Team World saßen, sondern ich saß wahrscheinlich dichter an denen dran, als wenn ich im Interviewraum am Ende. Aber wir waren halt durch eine Wand getrennt. Man kennt das ja, diese in diesem Medienzentrum, diese provisorisch errichteten Wände. Ich hatte mich am Donnerstagabend noch in einer E-Mail vergewissern lassen oder vergewissert, ich brauche Zverev auf Deutsch. Ich mache was für den Norddeutschen Rundfunk. Alles klar, kein Problem. Ist ja alles unter australischer Hand da. Ne? Wird ja alles von Australien ausgemacht. Und dann komme ich am Freitag hin und hieß es, nee, sorry, Missverständnis, nur auf Englisch diesmal. Dann bin ich einmal in meiner Mecklenburger Art etwas, ich weiß nicht, ob ich so traurig geguckt habe.
Du bist kernig geworden.
Ja, oder ob ich gesagt habe, ich benutze das ja dann immer, gebe ich auch ehrlich zu, ich sage dann immer, wie bitte, ich bin jetzt extra aus Hamburg hierher gekommen. Zverev auf Deutsch kriege, wie soll ich das denn meinem Chef beichten oder beibringen? Ja. Naja, und dann hieß es nachher mit mal, okay, Zverev geht doch, 4-5 Fragen. Und mehr wollte ich ja auch gar nicht. Ich weiß noch, oder wir wissen doch, Jens, du ja auch bei den US Open, natürlich kriegst du nicht die bei diesen, aber 4-5 Fragen. Naja, das habe ich dann auch bekommen, auf Deutsch mit ihm. Und so war es dann am Sonnabend und am Sonntag auch. Also das ging dann auch. Und da war es dann aber auch, weil es natürlich die kleinere Medienrunde immer war, jeweils nur der Spieler und der Trainer. Da durften dann auch Fragen, die norwegische Medien waren da, schwedische Medien, die durften dann auch in der jeweiligen Landessprache, also erst auf Englisch alles und dann in der jeweiligen Landessprache. Das war schon okay. Aber ich habe von meinem Sitzplatz aus gesehen und dann in den Interviews, obwohl ich halt 4 Meter vielleicht nur via Zoom-Call. Ich weiß jetzt nicht, ob es schlecht ist oder nicht. Wir sind ja auch einerseits froh, dass es überhaupt möglich ist. Ne? Aber und vielleicht darf man einfach nicht mehr die Vergleiche zu Vor-Covid-Zeiten anstellen, weil halt alles anders ist. Aber klar ist auch, wenn das die Zukunft des Journalismus ist, dann wird schwierig.
Nicht schön. So, Landessprache hier. Heiko war, und das ist natürlich das Problem mit meiner Internetleitung, ein bisschen abgehackt. Das bitte ich zu entschuldigen. Das war die Big Show 528. Danke, Heiko. Danke allen anderen, die dabei waren. Wir hören uns wieder nächste Woche.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!